Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Mein Name ist Micha.
Und ich bin der Kalle.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Ganz genau. Ich hoffe, es bleibt nicht nur bei einer Stunde, sondern wir werden das Ganze noch ein bisschen hinauszögern können.
Stunde 10 kriegen wir hin.
Stunde 10 kriegen wir bestimmt hin, ja. Denn wir haben heute zwei Gäste. Das kommt gar nicht so häufig vor, dass wir zwei Gäste haben. Und zwar sind Kalle und Micha von der Kühlö-Distillerie bei uns zu Gast. Und wir freuen uns wie Bolle, dass das geklappt hat. Wir haben uns vor kurzem schon mal gesehen und hatten da schon mal einen Termin gemacht. Den haben wir jetzt noch mal verschoben. Und umso mehr freut es uns, dass ihr heute hier seid in schönen Leipzig. Und wir haben uns heute versammelt in einer neuen Bar oder in einer Bar, in der alte Bekannte von uns arbeiten. Im Last Word.
Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass wir da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Freut uns sehr. Wie fangen wir am schlauesten an? Das ist wirklich...
Mich würde ja erstmal interessieren, dass der Micha als Brand Ambassador hier ist in Deutschland, verstehe ich. Aber warum ist der Kalle eigentlich hier als Master Distiller? Das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt.
Ich war sehr
einsam. Vor zwei Wochen da, vor einer Woche da, diese Woche da.
Ja.
Ja, ist ja schön, in Deutschland zu sein. Das ist das. Also ja, wie gesagt, ich bin einer der Mitgründer von Kühlö Distillery und unser Master Distiller. Und zurzeit bin ich sehr viel in Berlin, dieses Jahr wenigstens. Und deswegen gab es die Möglichkeit auch bei euch in schönen Leipzig zu sein.
Sehr gut.
Und du sprichst super Deutsch.
Dankeschön.
Wie kommt das?
Also ich habe mal ein Austauschjahr in Schwabenland gemacht. Das ist 25 Jahre her. Da war ich auch zum ersten Mal in Leipzig und jetzt heute zum dritten Mal. Und es freut mich immer, hier zu sein. Und ich hoffe, es wird keine 25 Jahre ins Wissen wieder sein, wenn ich wieder nach Leipzig komme.
Ja, hoffentlich nicht. Aber 25 Jahre ist ja dann schon relativ lange her und du sprichst immer noch super. Also erstmal Respekt dafür. Aber lass uns nicht über die Sprache reden. Lass uns mal darüber reden, wie kommt man dazu, erstmal zu destillieren? Wie ist der Wunsch in dir entstanden? Hast du das gelernt? Hast du eine Ausbildung dazu gemacht? Hast du das studiert oder wie kam es dazu?
Ja, also das kam, das hat was mit Deutschland zu tun, weil als ich mein Austauschjahr, also ich war 17, als ich in Deutschland zum ersten Mal war und da habe ich gelernt, gutes Bier zu trinken.
Sehr gut.
Und als ich wieder zurück in Finnland war und da habe ich bemerkt, damals gab es noch kein gutes Bier, also in Finnland. Es war einfach Lager und nicht viel Geschmack und da habe ich dann angefangen heimzubrauen.
Ah,
und,
okay.
Und da kam mein Interesse für Getränke und die selber zu herstellen. Und dann auch während der Studium, ich habe nicht entschieden, Getränkeherstellung zu studieren, aber Umweltökologie. Und aber da ist auch als Nebenfach habe ich Mikrobiologie studiert. Mhm. Und alle Laborarbeiten und alles, was ich in Mikrobiologie gemacht habe, waren Mikrobien in Bier und Bierbrauen und alles. Und das habe ich dann nebensächlich nebenan vom Studium die ganze Zeit, also viel, viel, viel gebraut. Also wahrscheinlich mehr als im Klassenzimmer gesessen habe ich in einer Garage von einem Kumpel verbracht und wir haben viel verschiedene Biers gebraut und dann auch mit diesem so Uni-Interesse auch in die Sache reingegangen, also mit kompletten, wie das gemacht wird, warum wird das so gemacht und wollte immer eine Brauerei gründen. Mhm. Und aber im Jahr 2012 saßen wir in der Sauna, hatten eine Flasche Whisky dabei. Und das war amerikanischer Roggenwhisky, Rittenhouse Rye.
Oh, sehr gut.
Und ja,
ja,
ist immer noch gut.
Ja.
Und als die Flasche so halb voll war oder halb leer, kam die Frage, warum macht eigentlich keiner Roggenwhisky in Finnland? Und wir waren 5 Jungs da. Sie können uns sehen hier auf dem Tisch, aber die anderen nicht. Und da kam die Frage, warum macht es keiner in Finnland? Und Mikko, der schon mit uns da dabei war und war bei einigen Startups mitgewesen. Und da kam halt die Idee dann, wenn es eine gute Idee gibt, muss man das verwirklichen, bevor jemand anderes tut. Und ja. Er hat dann vorgeschlagen, hey, wenn das richtig eine gute Idee ist, sollen wir das tun? Dann war da noch Mikko dabei und er kommt aus Isokyrö und deswegen Kyrö Destillerie. Also der hat schon vorgeschlagen, hey, ich weiß ja einen sehr guten Platz für eine Destillerie. Aber die anderen Jungs, die haben gar keine Ahnung, wie man Whisky oder Bier oder überhaupt Getränke herstellt. Und dann kam die Frage zu mir, Kalle, du brauchst schon Bier, könntest du auch mal Whisky produzieren? Und ja, da habe ich gesagt, hey, muss mal gucken. Und damals, 2012, konnte man nicht vom Claude fragen. So, man musste einfach googeln und dann habe ich gegoogelt, wie macht man Roggenwhisky? Und da hat es dann angefangen. Und dann nach ein paar Monaten Research sind wir wieder runtergesessen und ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt eine Idee, wie man das macht und kann gerne den Titel Head Distiller nehmen und anfangen also mitgründen Kyrö und ich kann unser Whiskymacher sein dann bei der Firma.
Neben dem Thema Können und Fertigkeiten und Produktionsprozessen und so, kommt dann ja irgendwann noch das Thema Geld, Investitionen, Mittel, Gelände, Gebäude etc. Ich kann mir vorstellen, dass das für, ich sage jetzt mal, normale Dudes, die in die Sauna gehen und sich da treffen, jetzt auch viel Commitment bedeutet hat, was genau sozusagen die eigenen Investitionen der Person betrifft. Das war mit Sicherheit auch keine leichte Entscheidung für jeden.
Es war keine leichte Entscheidung, aber viele Ideen, die mit Whisky und Sauna während eines Abends kommen, sind nicht mehr so gute Ideen den nächsten Morgen. Aber wir fanden, die Idee war immer noch gut und jetzt, 14 Jahre später, finde ich, dass es immer noch eine sehr gute Idee war. Wir haben alle bisschen Geld zusammengekrochen quasi und dann hat die lokale Bank auch die gleiche Menge uns Lohn gegeben und da haben wir dann angefangen.
Wahnsinn. Also klingt aktuell für mich erstmal relativ einfach.
Das ist ja das Magische bei der Kyrö Destillerie, dass es mit einer Schnapsidee angefangen hat und mit 5 Jungs, zumindest 4 Jungs, die eigentlich keine Ahnung hatten. Kalle, der so ein bisschen Ahnung hatte und die dann aber trotzdem was aus dem Boden gestampft haben. Und ich meine, Kalle hat das jetzt gerade so ein bisschen erzählt, man hat dann Geld mit aufgetrieben, aber man muss halt ganz klar sagen, das hätte auch komplett schief gehen können.
Total. Ja.
Also ich glaube, 95% aller Startups scheitern, ne?
Ja.
Also in den ersten 10 Jahren oder so, also in so einem gewissen Zeitraum, den ihr ja schon überlebt habt.
Ja.
Also von daher seid ihr schon High-Level da unterwegs. Ja. Ihr habt, glaube ich, am Anfang mit so einem Gin auf euch aufmerksam gemacht. Ne? Auch wenn ihr Rye Whisky machen wolltet, weil, glaube ich, am Anfang war Gin so das große Ding bei euch. Ne? Auch so ein bisschen, um vielleicht
Marktbekanntheit zu kriegen. Also von Anfang an haben wir dann
Sehr gut. Der Michael hält die Flasche hier gerade in die Runde.
Ja, unser Kyrö Napoli Gin ist dann von Anfang an haben das auf den Markt gebracht. Eigentlich das erste Produkt haben wir auch dabei, was unserem Whisky New Make ist.
Der Micha soll einige Produkte dabei haben, habe ich gehört.
Genau, er hat gemeint
14. Genau. Ich bin sehr gespannt, wie wir das in einer Stunde 10 hinkriegen, aber
ja. Wir droppen nur die Namen. Genau. Sorry.
Nee, den Gin können wir auch probieren. Obwohl das ein Whisky-Podcast ist, können wir ein Hauf Gin.
Ist das erlaubt Starter. Hier?
Das ist absolut erlaubt, denn wir haben ja auch immer mal Folgen, die über den Tellerrand hinausgehen.
Genau.
Und ich hab auch gesehen, die Bar hat es auch im Regal, also kann man hier auch selber probieren.
Ich glaube, ja, Das auf jeden Fall. Also wenn ihr in Leipzig seid auf der Karl-Heine, kommt im Last Word vorbei, dann gibt's auch ab und zu einen leckeren Drink, ob auf Gin oder Kyre Whisky Basis, geht beides. Kann man auf jeden Fall probieren. Ja. Soll ich hier mal den Einschenker machen?
Genau. Ja, und wie es zu dem Gin gekommen ist, dann, als wir dann die Kalkulation gemacht haben, wir hatten ja keine tiefe Taschen, als wir angefangen haben und wussten, dass wir brauchen schon Umsatz von Anfang an, und wir dachten, okay, was kann man anderes mit der Destille produzieren? Und in Finnland gibt es ja natürlich ganz viele, viele Kräuter, die Beeren im Wald, und haben unmöglich viel Geschmack, weil in Finnland ist die Temperatur eher mild oder die meiste Zeit eigentlich kalt. Aber durch den milden Sommer und viel Licht bekommen die Kräuter, sowohl auch die Beeren, auch sehr viel intensiven Geschmack. Mhm. Und wir wollten einen Gin dann herstellen. Die Idee war, als wir das entwickelt haben, das ist der finnische Sommer in der Flasche. Der Sommer ist ja ziemlich kurz bei uns.
Wie lange ist der?
Wir aus Spaß sagen wir, das ist ein Tag, das wir Sommer nennen.
Ein ganz besonderer Tag im Jahr, ja.
Und das müssen wir halt dann in die Flasche fangen, damit man das länger genießen kann.
Natürlich, ich habe gerade schon mal reingerochen.
Ja.
Also super fruchtig, aber...
Und auch kräutrig gleichzeitig.
Ja.
Also den Sommertag kaufe ich sofort.
Schön zitrisch auch.
Aber auch so jetzt nicht so am Strand, ne, sondern so in der Natur draußen, im Wald, auf Wiesen und sowas. So kommt eher als jetzt eine Küste.
Ja, aber wie du hast informiert über Whisky. Du hast dich dann quasi auch selbst Learning by Doing an das Gin-Thema rangewagt, weil ich finde, das ist ja auch nochmal eine Kunst, also auch eine komplett andere Spirituose eigentlich.
Ja, da sind wir auch auch reingetaucht.
Kippes.
Nicht über Kreuz.
Das könnte jetzt auch so eine Matheaufgabe sein. Ne? Agieren Sie anhand des Anstoßes, wie viele Leute am Tisch sitzen.
Ja, wir haben ein bisschen Literatur gefunden im Internet. Mhm. Das war von so 1860 geschriebener Buch von und das hatte über 200 Gin-Rezepte. Und wir haben angefangen, diese traditionellen Rezepte auszuprobieren. Und von denen haben wir einen ausgewählt für unseren Basis, was dann 8 so eher traditionelle Gin-Kräuter dabei hat. Und das haben wir, auf dem haben wir dann drauf gebaut mit den lokalen Beeren und Kräuter dazu. Und da haben wir Granberries, Sanddorn, Birkenblätter, sehr wichtig für die Sauna quasi, aber, aber auch für den finnischen Sommer. Und dann Mädesüß, was eigentlich in der Nase sehr, sehr leicht erkennbar ist, wenn man weiß, wie Mädesüß so
noch nie gehört.
Riecht.
Ist das eine Frucht oder was ist Mädesüß?
Meeresüst ist ein Unkraut quasi, was in allen nassen Plätzen in Finnland riecht. Und früher hatte man natürlich immer bei Wiesen und Feldern immer Graben inzwischen, wenn man und da ist es immer gewachsen. Und deswegen war es immer, wenn man auf dem Land in Finnland im Sommer war, war dieser Duft da sehr, was so Sommer bedeutet hat. Und die Birkenblätter, das kommt ja für die Sauna, weil wir nehmen die Birkenäste und schlagen miteinander in der Sauna. die Sauna-Tradition ist ein bisschen anders in Finnland als hier. Und dann natürlich Cranberries wächst unheimlich viel in Finnland, weil 10% von der Fläche ist Moos, nicht Moos, also Sumpfgebiet.
Sumpfgebiet, ja.
Ja. Und Sanddorn wächst eigentlich direkt an der Destillerie nebenan und wir haben das dann auch genommen für den Rezeptor. Und spielt eigentlich eine große Rolle, die Geschmacke da zusammen zu binden.
Mhm. Cool. Wir sind jetzt schon relativ schnell auch auf die ganzen Botanicals eingegangen. Für mich irgendwie einen Schritt vorher noch. Wie kamt ihr denn zu Brennblase, Gebäude etc.?
Also genau. Ja,
ihr braucht ja erstmal Alkohol. Habt ihr von vornherein selbst euren Alkohol produziert oder habt ihr zuerst auf zugelieferten, gekauften Alkohol zugegriffen zum Experimentieren, was vielleicht für euch funktionieren würde, in welche Richtung ihr gehen möchtet? Das würde ich spannend finden, wie sich dieser Prozess dargestellt hat. Und dann du ja wahrscheinlich auch so ein bisschen als Einzelkämpfer, also als derjenige, der weiß, wie das funktioniert, wie man das machen muss. Und haben dich dann quasi die anderen Mitgründer da unterstützt? Gibt es da jetzt inzwischen auch noch andere in der Produktion vielleicht?
Ja, ich glaube, wir müssen noch zurück in die Sauna.
Okay,
gerne. Und da haben wir dann entschieden, also das war halt, wir hatten Roggenwhisky und für uns Finnen ist Roggen eine sehr liebe Getreide. Mhm. So viel, dass Roggenbrot wurde als Nationalgericht Finnlands 2017, als wir 100 Jahre Selbstständigkeit gefeiert haben, gewählt. Und wir wollten dann unseren Whisky, so wie das finnische Roggenbrot am besten gebacken wird, 100% Roggen. Und das haben wir von Anfang an entschieden. Mhm. Alles, was wir machen, ist immer auf Roggenbasis. Also ja. Der Alkohol kommt immer vom Roggen. Und deswegen haben die Firma auch Rai Rai genannt, also Roggen Roggen auf Englisch. Mhm. Aber in Finnisch ist Rai Rai auch Spruch, was man beim so, was würde man in Deutschland sagen dazu, Micha, was?
Saufen.
Saufen.
Also wenn man in Finnland vornehm anstoßen möchte, sagt man Kippis, was ins Deutschen sehr artverwandt ist. Aber in Finnland heißt es eigentlich, trinke jetzt ein schönes Glas Rotwein.
Ja,
und wenn
zum Wohl.
Mhm. Und wenn ich Alkohol der Wirkung wegen trinke, weil ich sage, ich möchte da morgen noch was von haben, dann sagt man Rai Rai.
Das nehme ich mir mit.
Ja,
das finde ich sehr gut.
Fürs Leben gelernt.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, lustig ist, wenn man an einem Tisch sitzt und drei Leute sagen Kippis und einer sagt Rai Rai. Weil dann weiß dann, die Interessen des Abends gehen in verschiedene Richtungen.
Ja. Das ist witzig. Das wende ich auf jeden Fall an. Wie gesagt, ich treffe mich auch immer mal, beziehungsweise arbeite immer mal auch mit Finn zusammen. Das wird witzig.
Und wie erwähnt, in der Sauna hatten wir schon eine Idee, wo wir die Destillerie bauen könnten. Und das war in Isokyrö und Mikko hat am Anfang vorgeschlagen, weil der kommt von einem Landhaus. Isokyrö ist ein Kaff, 350 Kilometer nordwest von Helsinki. Ja.
Also ISO, ISO und dann ISO, Kyrö dahinter. Kyrö, ISO, ja. Kyrö, okay.
Ja. Mhm. Für die Einfachkeit haben wir auch einfach von den Firmennamen den ISO rausgelassen. Mhm. Das heißt einfach groß. Ist ja ein ziemlich großer Stadt da.
Stimmt. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das groß ist.
Ja. Und ich habe dann rausgefunden, was man braucht für eine Destillerie. Wasser, Strom und so weiter. Und wir haben dann rausgefunden, dass dieses Landhaus würde gar nicht dafür passen. Wir müssen alles von Anfang an Neubau machen. Aber in Isokyrö gab es auch eine alte Molkerei, das jetzt seit ein paar Jahren leer stand. Mhm. Und als ich das Gebäude gesehen habe, alles Fliesen gelegt, viel Wasser, also die Wasserleitungen sind echt so riesengroße Röhre, dass da reinkommen. Auch Elektrizität gab es viel und auch Platz zum Erweitern die Produktion. Und da haben wir unser Zuhause gefunden. In einer alten Molkerei am Fluss, Kyrö in Isokyrö. Und dann 2013 mhm. Haben wir zum ersten Mal offiziell destilliert. Wir hatten so Probeerlaubnis, also für Entwicklungsgezweck zu destillieren und sind in einer der zwei Destillerien, zwei Whisky-Destillerien, die in Finnland damals gab, hingegangen und haben unseren ersten Roggenmaische destilliert und,
ja,
und dann haben wir es probiert und waren so, okay, wir wissen schon, wie ein guter Whisky schmeckt, aber wie sollte das eigentlich schmecken, wenn das gerade eben destilliert ist? Und da hatten wir natürlich noch keine Ahnung.
Ja,
also,
ja.
Und damals war es auch ziemlich schwer, auch New Make von den Destillerien. Also manche haben das schon zur Verfügung, aber viele wollten das damals besonders noch nicht mal zu den Kunden geben.
Ja.
Und dann Mika, einer der Mitgründer, ist nach London gereist, hatte in kleinen Probeflaschen den Whisky-Destillat dabei und ist auf die Whisky Live hingegangen.
Mhm.
Und hat dann den New Make in sein Tastingglas eingegossen und hat das dann zu den Stunts gebracht und war eigentlich die Rittenhouse Rye destillieren, da war der Master Blender am Stand und Mirga ist zu ihm gegangen und hat erzählt, dass er hat zum ersten Mal Roggenwhisky hier an diesem Stand vor 2 Jahren probiert und jetzt wollen wir eine Roggendestillerie oder Roggenwhisky-Destillerie in Finnland gründen und das ist unser New Make. Und hat den Master Blender Drew Mayville gefragt, was er darüber denkt. Und der ist ja ein Amerikaner und
ja,
der hat es da reingerochen und probiert und der hat gesagt, oh Jungs, ihr habt ein Home Run with this one gemacht. I need to up my game. So, natürlich, damals war es für uns sehr wichtig.
Ja.
Und die Amerikaner sind ja immer ziemlich höflich und aufmunternd. Aber für uns war es wichtig, den Feedback zu bekommen,
ja,
damals. Und eigentlich fast gleich nach der Messe haben wir dann entschieden, die erste Brennanlage zu kaufen.
Ja. Ja.
Und das kam aus Deutschland. Eislingen am Vils. Und da war Kotte Destillationstechnik,
ja,
früher. Und da haben wir eine 1200 Liter Brennblase gekauft. Und das kam dann ein halbes Jahr später für uns.
Kurte ist ja schon sehr bekannt. Ich glaube, die Spreewood-Jungs, die haben auch eine Kurte da stehen und noch eine andere, ne? Wird ja relativ häufig genutzt.
Das ist eine Handvoll von Destillerieanlagenherstellern in Deutschland, die ganz viele so kleine und mittlere Größe,
ja, Destillationsanlagen. Karl gibt es, glaube ich, auch noch. Ne?
Genau, und die sind im gleichen Dorf da. Und
ja,
haben auch Karl besucht, hatten aber nicht genug Geld, um eine Karl-Anlage zu kaufen damals.
Okay, und habt ihr schon sehr konkrete Vorstellungen gehabt zur Anlage? Oder war das so wie das in Finnland auch bei der anderen Whisky-Distillerie war? Oder was war so das Orientierungsprogramm, wenn man aus dem Nichts kommt? Hast du es vorhin? Also die Vorstellung darüber, wie das...
Also wir haben eine Whisky-Brennlase bestellt und wir haben denen gesagt, okay, was wir machen möchten und dann, die haben uns dann vorgeschlagen, also die herstellen, okay, was es so gab. Und das ist da die Linie von Kotte, was die Whisky-Brennblase nennen und es sieht ein bisschen aus wie so eine Tauchglocke. Glocke.
Ja.
Und das war auch ein Kombistill. Also wir haben nebeneinander eine stehende Kolonne.
Mhm.
Und die Idee war ja mit dem Roggenwhisky, manchmal destilliert man das durch eine Kolonne oder so eine Kombianlage. Und die Idee war natürlich von Anfang an, dass vielleicht können wir die Kolonne verwenden und mit dem destillieren, aber wenn wir dann alles ausprobiert haben, wie der Destillat schmeckt nach der Destillation, mit dem eher traditionellen Whisky verweisen, also dieser schottische Double Bot Still Destillation, haben wir immer bessere Destillat raus. Also was mehr Breite hat,
ja.
Ist der Destillat ist eher rund im Geschmack und hat mehr von vorne und mehr von hinten dabei. Und dafür haben wir dann für die traditionelle Destillationsverfahren entschieden. Mhm. Und wir können das auch probieren. Wir haben dabei unseren Whisky-Destillat, den Lumake.
Das können wir auf jeden Fall gleich gern machen. Ich hätte vorab sogar noch eine Frage. Jetzt hast du studiert, hast darauf aufgrund dessen natürlich in diesen chemischen oder biochemischen Hintergrund gehabt, wusstest, wie das funktioniert, wahrscheinlich auch, wie man eine gute Maische ansetzt und so weiter, aufgrund dessen, dass du ja vorher Bier gebraut hast. Dann ist ja aber Destillieren, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Handwerk. Und kommt dann jemand zum Beispiel von Kote nach Isokyrö und bringt dir bei, wie man dieses Ding fährt? Muss man einen Führerschein machen? Wie funktioniert? Also, naja, ich glaube nicht, dass du dich dann einfach hinstellst. Ja, cool, ich habe jetzt eine Brennblase, ich mache jetzt unten ein bisschen heiß drunter, hau meine Maische da rein und los geht's. Und wie hat das funktioniert? Hast du da nochmal eine Ausbildung gemacht? Und
ich habe eine kurze Ausbildung in Finnland für die Destillation auch gemacht, aber und wie gesagt, ich ist jemand von Kotte, der Klaus ist zu uns gekommen und er hat uns gezeigt, wie die Anlage funktioniert. Aber Brennblasen sind ja ziemlich einfach. Man
ja.
macht Hitze und dann macht man die Cuts irgendwann mal. Und wir hatten natürlich viel gelesen, wie man das macht und
ja.
wo man die Cuts machen sollte, aber dann haben wir viel ausprobiert.
Die Temperatur, alle diese Dinge, ne?
Genau, die Temperatur, die Geschwindigkeit von der Destillation
ja.
und was kommt zu der Maische? Natürlich, von meinem Brauwesen hatte ich schon eine Idee, wie man Maische macht, obwohl das ein bisschen anders bei dem Whisky als beim Bier ist, aber trotzdem dachte ich, okay, wenn ich kann das schon und dann machen wir jeden Schritt von da hinab machen viele Versuche natürlich mhm. und dann lesen viel, also das war viel googeln und
ja,
auch die Fachbücher zu lesen, aber vieles muss man einfach ausprobieren.
Learning by doing.
Ja.
Sehr schön. Der Micha hat uns gerade hier einmal den Kyrill Newmake eingefüllt. Erzähl uns doch mal ganz kurz was darüber.
Das ist der, unser ungelagerter Whisky, könnte man sagen. Also das Destillat, das dann in die Fässer geht, natürlich ein bisschen runter verdünnt, damit wir es auch trinken können. Aber im Grunde genommen ist das ja der Rohstoff für alle unsere Whiskys.
Mhm.
Und wenn wir Tastings machen, ist das auch eigentlich immer so das erste Produkt, was wir ausschenken, weil das ist halt die Wurzel unseres Schaffens und Juri, also ursprünglich hieß unser ja. Newmake mal Juri,
mhm.
das mag der eine oder andere ja. kennen, und Juri in Finnischen heißt Wurzel, weil es
ah,
die
okay.
Wurzel der Destillerie war.
Daher.
Ja. Und tatsächlich die beiden Produkte, die wir jetzt auf dem Tisch stehen haben, als ich das allererste Mal mit Kyro in Berührung gekommen bin, in 2017, gab es nur die beiden Produkte. Und damals hatte, Max war damals der Brand Ambassador, ich glaube, es war sein zweites Tasting für Kyro, was er gemacht hat, damals in Dresden, da war ich ein kleiner Bartender am Anfang, kurz nach der Ausbildung.
Okay.
Und er hatte dann den Newmake mit und den Kyro und das Versprechen, es würde mal Whisky kommen. Und wir waren alle, wir haben ja alle aus den Händen gefressen, weil die Produkte sind fantastisch.
Ja.
Also unabhängig davon, dass ich für sie arbeite, ich fand sie vorneweg schon fantastisch. Und wir waren so, wie Max dann die Geschichte erzählt hat, und ich meine auch mit der Geschichte, die jetzt Kalle erzählt hat, das kann man sich ja eigentlich fast, also entweder es ist 100% ausgedacht oder es ist genauso passiert. Es war einfach magisch und wir waren so 10, 15 Bartender und wir waren alle so, ja, wir brauchen den Whisky, wir brauchen den
ja.
Whisky. Mhm.
Wirklich?
Und der Newmake macht auf jeden Fall Lust auf den Whisky.
Da schließt sich so ein bisschen der Kreis, wir haben den Max ja schon in unserer Show gehabt.
Ja,
genau. Ich weiß gar nicht wann.
Zweimal. Einmal mitten Corona, 2021 war das irgendwie. Da haben wir uns eingeschlossen, da waren wir die einzigen im Imperii.
Imperii, genau, ja.
Genau. Und dann
im Rorschach.
Und dann im Rorschach nochmal, stimmt. Stimmt. Ja, von daher auch schon relativ lange Verbindung.
Genau.
Sehr schön. Ja, und ich weiß auch noch, als damals im Rorschach, Maurice hat, war noch vor unserem Podcast mit Max, hatte Maurice auf jeden Fall auch schon die zwei Flaschen in der Bar stehen und hat mir die irgendwann gezeigt und da war ich auch so, krass.
Den Juri.
Los. Den Juri, flüssiges Sauerteigbrot.
Ja. Genau. Wenn das zwischen den Händen so ein bisschen reibt, damit der Alkohol verdampft und dann reinriecht, das ist unser flüssiges Roggenbrot.
Ja.
Und riecht richtig so, ja.
Oh, es brennt, weil ich habe mir vorhin die Hand geschnitten.
Oh. Tim, nicht ins Auge kippen.
Das desinfiziert.
Ja, mein Auge.
Das ist wirklich so. Fand ich damals auf jeden Fall super spannend. Und da gab es auch immer ein paar spannende Drinks auf jeden Fall schon damit.
Ja, und es ist ein Produkt, was Bartender lieben, weil es hat ein ordentliches, es bringt viel Geschmack mit, viel Aroma, aber es ist gleichzeitig eine Spielwiese. Mhm. Also es gibt ganz viele Bartender, die das dann mit ihren eigenen Aromen infundieren und dann daraus richtig tolle Cocktails machen. Also,
darf ich kurz fragen, was der Unterschied ist?
Infusionieren ist in der Medizin und infundieren ist, wenn du einen Tee quasi aufgießt. Ich hatte mein Barchef damals in Dresden da sehr, sehr viel Wert drauf gelegt.
Der Tim liegt öfters irgendwie auf so einer Liege in der Bar und kriegt dann nur so ein Tröpfchen
in. Das gibt's in Fusion. Berlin tatsächlich.
Was?
Du kannst in Berlin, also wir hatten vor 2 Jahren mal geguckt, ob wir das zur BCB anbieten, dass man so, man kann quasi wirklich so für den Morgen danach sich dann so einen Tropf stechen lassen mit Salzwasser und sowas.
Ach so, ich dachte jetzt.
Nein, du kannst, also nicht mit
Juri im Tropf.
Nein, das jetzt nicht. So weit sind wir noch nicht. Aber du kannst dir quasi dann so eine Salzlösung für den Morgen danach geben lassen. Wir fanden das eine super Idee. Hatten schon alles durchgeplant und dann haben wir gesehen, was das kostet und haben gedacht, ja, muss ja auch nicht sein.
Ja, brauchst du eine Krankenschwester und alles wahrscheinlich. Ja. Ja, da muss
es gibt wirklich so Läden, wo du das machen kannst in Berlin, wo dann medizinisches Personal arbeitet. Aber so eine Infusion war 150 Euro und das hat ganz leicht unser Budget gesprengt.
Ja.
Und die lassen dich da bestimmt nicht übernachten auf der Liege. Das heißt, du musst dann danach wieder gehen.
Das stimmt, ja.
Ja, okay.
Also dann doch lieber die Alternative, Salzgurken.
Elotrans.
Elotrans
auch wirklich.
Ja. Was sagt die letzte? Ja. Ich bin ein Elotrans-Mann.
Ja. Da kannst du 100 Dosen von Elotrans bekommen mit 150 Euro, oder?
Ja. Ich glaube auch. Reichen Fütchen davon.
Aber macht nicht so die gute Instagram-Story.
Nein.
Nicht ganz, das stimmt.
Nicht ganz, ja.
So, da das ist ja heute gesittet zugeht, sage ich trotzdem heute mal Kippes.
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 Noch Kippes.
Ja. Noch, ja, sehr gut.
Also wir haben jetzt im Glas 100% wenigsten gemälzten Roggen, lange Fermentation, immer sehr wichtig.
Was heißt lange?
Für uns 6 Tage lang.
Boah, das ist lange.
Das ist lange.
Das ist lange. Also so ungefähr 3 Tage braucht man für die alkoholische Vergärung und dann kommen die Milchsäurebakterien, die naturell bei dem Roggen immer dabei sind und die bauen ein bisschen Alkohol ab, aber dafür geben Milchsäure, was mehr Geschmack, mehr
Ester
in Destillation gibt.
Ja. When the magic happens.
Genau. Ich sag's immer, die Destillation, nicht die Destillation, die Fermentation ist das dieser wichtigste Phase in Produzieren, weil da kann man erstmal so richtig mit den verschiedenen Hefestämmen Aromen zu dem Produkt geben.
Nutzt ihr unterschiedliche Hefestämme oder habt ihr einen ausgewählt? Wenn ja, wo kommt der her? Ist der lokal ansässig gewesen oder habt ihr den in den USA in dieser krassen Hefebank gekauft?
Wir haben schon viel ausprobiert anfangs, also weil wir mit 100% trocken destillieren oder fermentieren auch, was auch gute Ausbeute hat, weil das ist natürlich wichtig, weil der Rohstoff ziemlich teuer ist. Wir müssen auch viel Alkohol, aber wir müssen auch dieses Aromenprofil von der Hefe bekommen und Da eine andere wichtige Sache bei uns ist, dass wir bei der Fermentation auch die Temperatur regulieren, ja. Was nicht alle machen, aber wir fanden immer, dass wir kriegen genug von den Aromastoffen, wenn wir die Temperatur in Fermentation nicht über 7 oder 6 und 28 Grad hochgehen lassen. Also dann wir haben auch Kühlmantel in allen unseren Fermentationsbehältern dabei. Und ja, Anfang haben wir sehr viele Hefestämme ausprobiert, ja. und dann haben wir für einen kommerziellen Hefestamm entschieden. Das kann ich ja sagen, das ist ist von Fermentis und heißt amerikanischer Whisky.
Amerikanischer Whisky, ne? Ja. Bei einem Roggenwhisky bietet sich das Ganze vielleicht an. Ja, ja, aber ich glaube, gerade bei amerikanischen Whisky ist es ja auch super wichtig, die unterschiedlichen Hefen.
Die machen sich dann Kopf, genau.
Total. Ich erinnere mich an, wie heißt
Four das? Roses.
Four Roses, wo du eine Abfüllung, dieses Single Batch, kannst du in, ich glaube, mit 5 oder 6 verschiedenen Profilen kaufen, die immer wieder unterschiedliche Hefen verwendet haben und also.
Ich glaube, die haben 8 Hefen oder sowas, die dann irgendwie.
Finde ich super spannend.
Sehr komplex, ja.
Ja, bei uns machen wir so grob 90% mit diesem Hefestamm und dann ausprobieren wir immer wieder neue Hefestämme. Und in den letzten 12 Jahren oder 14 Jahren ist die Entwicklung auf der Seite, was zur Verfügung gestellt wird von die Brennerhefen, hat sich viel entwickelt in den letzten 12 Jahren und wir haben auch coole Sachen außer diesen im Lagerhaus momentan, was komplett einen anderen Aromenprofil, obwohl komplett der Rohstoff ist das gleiche, aber die Hefe hat einfach komplett ein anderes Aromenprofil dann während der Vergärung entwickelt. Und
das ist super spannend. Also das ist ja auch was, wo man mitspielen kann, auch für die Zukunft und einfach mal schauen kann, wie die sich die Sachen dann auch im Fass verhalten mit den unterschiedlichen Hefen.
Macht das interessant Spaß. Bei Scotch spielt das irgendwie keine Rolle, ne? Also das Thema Fermentation ist da vielleicht bei den Kleinen, bei den Neugründungen wieder, die experimentieren vielleicht rum. Aber so Fermentation hört man da gar nichts zu. Nur Brennblase. Ne?
Ja, es gibt schon ein paar, die das auch machen.
Ja, aber das ist eher klar.
So die neuen kleineren, aber so bei den großen, ja.
Vielleicht noch ein Springbank oder ein Luddy oder so, die sich da vielleicht Gedanken machen, aber ansonsten.
Das merkt man aber auch. Also ich mache viele Tastings mit Whisky-Clubs und die wollen immer alles wissen zur Destillation, Brennblasen etc. pp. Aber wenn ich dann über die Fermentation rede, ihr habt ja beide gerade überrascht reagiert mit den 6 Tagen. Also ihr glaubt nicht, wie oft ich von einem Whisky-Club sitze, die dann sagen, ja, und 6 Tage, ist das nicht normal? Mhm. Also das ist nicht nur, also es ist, glaube ich, ein genereller Fokus-Geschichte.
Genau. Ich erinnere mich doch nur bei Talisca dran, von 80 auf 68 Stunden runter oder so. Mhm. Ne, immer kürzere Zeiten, immer schneller das Produkt fertig haben, dass man destillieren kann. Ne?
Ja. Ich hatte vor 2 Jahren in der Schweiz eine schöne Situation, da hatte ich ein Tasting mit Bartendern und da war ein älterer Herr dabei. Ich wusste nicht, dass das der Vorsitzende des European Rye Whiskey Association Clubs ist.
Oha.
Weil er wurde mir nicht vorgestellt.
Und, in der Schweiz.
In der Schweiz, ja. Die haben auch jetzt ein richtig geiles Einzelfass von uns gekauft. Das haben die, weißt du noch, wie das heißt? Makavakala, geiler Fisch, haben die den Whisky genannt. Und auf jeden Fall saß der in dem Tasting und ich fragte dann die Bartender und ein Bartender fragte mich, wenn das so gut für einen Whisky ist, dass wir das 6 Tage lang machen, warum machen das nicht alle? Und dann kam aus seiner Ecke einfach nur ein ganz trockenes, weil es Geld kostet.
Und ist so.
Das ist ein ganz großer Punkt
davon. Zeit ist Geld.
Ja. Aber wer macht das? Das sind die Japaner.
Ja.
Die haben immer lange Fermentation gehabt und da haben wir auch dann gelesen und ausprobiert und das wir haben auch verschiedene Längen ausprobiert und haben herausgefunden, dass dieser 5-6 Tage ist ziemlich optimal.
Ja, aber das ist ja trotzdem, also du musst, glaube ich, erstmal die Zeit bzw. das Geld haben, das tun zu können. Das ist sehr, sehr löblich, dass ihr euch das nehmt und offensichtlich ist ja euer Produkt euch so wichtig und es ist notwendig, um die Qualität herzustellen, dass ihr das tut. Ja.
Ja, ja, von Anfang an, weil wir produzieren ja nicht in Mengen, deswegen produzieren wir sind Geschmackshersteller, also wir machen Geschmack und dann.
Das finde ich schön, wir sind Geschmackshersteller. Ja.
Es ist da ja auch, wenn man das vergleicht mit einer mit der Verlagerung, was wenigstens 3 Jahre lang ist, da ist der Unterschied dann zwischen Fermentationszeit von 3 bis 6 Tage nicht so lang.
Mhm. Stimmt, ihr müsst nicht 12, 15, 20 Jahre liegen lassen, um das verkaufen zu können.
Ja.
Aber das ist ja auch bei den kleinen Distillerien in Schottland mittlerweile so, die ja geschmackvollere New Mac machen, den man auch, wo man nicht gleich tot umfällt, wenn man den probiert. Mhm. Und dementsprechend können die auch dann nach 3, 5, 7, 10 Jahren dann schon final abfüllen.
Ja, ja. Das ist halt immer, wo man den Fokus hat. Mhm.
Wann kam euer erster Whisky auf den Markt? Ich hab's vergessen.
Das war 2017.
Und 17 schon.
17, ja, wir haben da, weil ich habe euch erzählt, dann, als wir die Idee bekamen und dann war die, kam die Frage, hey, wir müssen das machen, bevor jemand anderes das tut.
Ja.
Und eigentlich am gleichen Jahr hat eine andere Destillerie wurde gegründet in Helsinki, Helsinki Distilling Company. Mhm. Und die haben auch angefangen, Roggenwhisky zu herstellen. Mhm. Und anfangs wollten wir natürlich ein bisschen, wollten wir sicher sein, dass unser erster Whisky, der erste Roggenwhisky, der erste Finisher Roggenwhisky auf dem Markt ist. Und dann haben wir dann das ein Tag oder 2 Tage vor dem, dass Helsinki Distilling Company den Erlaubnis zu destillieren bekommen hat, also 3 Jahren vorher. Damit konnten wir sicher sein, dass unser Roggenwhisky der erste auf dem finnischen, der finnische Roggenwhisky auf dem Markt.
Cool. Aber schreibt ihr das irgendwo drauf? The first Finnish rye whisky?
Nein. Ist ja nicht wichtig. Ja. War damals.
Wollte gerade sagen.
Das ist hier ein Tattoo wahrscheinlich.
Das ist so ein kleines internes Race gewesen, genau. Aber wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Ja, ne?
Gar nicht so wichtig. Aber lustig war, dass der erste Batch war 300 Flaschen. 0,5
Flaschen. 150 Liter.
Ja.
Gar nicht so viel.
Kleines Fass. So ja, wir hatten anfangs kleine Fässer und dann heutzutage Standardfass bei uns ist der quasi Bourbon-Fass oder Barrique.
Okay.
Ja.
Weil also von den 300 Flaschen sind dann, ich glaube, ein Drittel ist nach Deutschland gegangen.
Ich glaube, 60 Flaschen sind in.
Und ich entsinne mich noch, dass man sich damals darauf bewerben konnte.
Bewerben ist
so
gut,
eine
ne?
Flasche zu kriegen.
Ja. Bewerben ist gut.
Ja, und wir sind leider leer ausgegangen damals, ja.
Ja, bitte.
Aber ich habe ihn dann letztes Jahr in Isokyro stehen noch, 1,5 Flaschen in der Bar. Da habe ich einen teeny tiny Sip genommen. Hm.
Goldstaub.
Goldstaub, ja.
Goldstaub, ja. Aber der erste Produkt, das so, wie würde man sagen, ständig,
kontinuierlich
auf dem Markt ist, kam natürlich während der Corona.
Ja.
2020.
Da war der Bedarf groß.
Ja. Und das war unser Kürermalt, also 100% trocken, nicht geräuchert und gelagert, vor allem in amerikanischer Weise. Okay. Damals, als das...
Virgin Oak, ne? Also
genau, anfangs war das komplett Virgin Oak. Momentan sind wir bei so 70% Virgin oder und dann 30% Ex-Bourbon oder Ex-Kürefässer, also die wir zum zweiten Mal
verwenden. Schlau, ja.
Ja.
Habt ihr...
Und 0,5, ganz kurz, 0,5 war sozusagen, mit dem ihr eingestartet seid. Und mittlerweile habt ihr den 0,7 Standard. Ihr habt beides noch im Shop, habe ich sogar gesehen.
Also,
es gibt beides noch.
0,5 gab es bis 23 und immer noch in Finnland, wegen dem Steuer. Aber dann im Exportmärkten sind wir seit 2023 haben wir 0,7 gehabt.
Okay, dann habe ich wahrscheinlich noch eine 22er Flasche. Ich habe nämlich noch vorhin geguckt, ich habe noch eine 0,5er Küre noch im Schrank gefunden.
Ja, es haben auch einige Shops noch die 0,5er Flaschen. Wir haben dann teilweise auch die ausgetauscht, aber ja, grundsätzlich ist die 0,7. Aber wir hatten im Online-Shop, ich weiß gar nicht, ob wir die noch haben, hatten wir 0,5er, die wir dann nochmal ausverkauft haben quasi, ja.
Weil die Flaschen noch da waren wahrscheinlich.
Genau.
Ja. Aber zu den Fässern nochmal ganz kurz. Du hast gerade gesagt, hauptsächlich amerikanische Weißeiche. Bewusste Entscheidung?
Ja, von Anfang an, wir haben ja in die Richtung geguckt, wo man dann Rocken Whisky gemacht hat. Und Rocken mit dem Gewürz braucht ein bisschen Süße. Mhm. Und deswegen, und die Amis hatten das schon lange gemacht, und amerikanische Weißeiche gibt ja viel Vanille, viel Karamell, und das balanciert sehr gut dann dieses Gewürz von Roggen. Und dann deswegen haben wir anfangs nur neue Fässer genommen, aber ja, dann haben wir auch gelernt, dass Ex-Bourbon ist auch gut.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dann hat das Destillat auch mehr Platz.
Genau. Heutzutage füllen wir so ungefähr 70% sekundäre Fässer ab, also Ex-Bourbon oder zweiter Abfüllung von unseren eigenen Fässern. Aber anfangs war es 100% neue amerikanische Weiße. Mhm. Und dann 2016 haben wir angefangen, auch Ex-Bourbon zu nehmen den Anteil von Ex-Bourbon haben wir immer wieder größer gemacht.
Ja.
Und jetzt liegt das da beim 70% so ungefähr.
Aber auch das muss ja für so eine junge Brennerei damals dann 2012, 13, wenn das alles auf die Beine gestellt wird und eingeplant werden, es müssen Kontakte geknüpft werden. Diese Lieferkette von Fässern muss irgendwie erstmal entstehen wahrscheinlich, dass die zu euch kommen. War das schwierig? Wie hat das funktioniert?
Es war sehr, sehr schwierig ganz am Anfang, weil die Werbegesetze in Finnland für Spirituosen sind sehr streng, aber damals waren die noch strenger als heutzutage. Und wir durften nicht mal eine Webseite haben, wo wir sagen, dass wir eine Whisky-Brennerei haben.
Oh.
Weil Whisky ist eine Spirituose, wir durften schreiben Brennerei, aber nicht Whisky oder nicht Gin, weil das wäre Product Marketing gewesen. Und dann als eine neue Destillerie die Webseite hat, aber auf der Webseite spricht man nichts über die Spirituosen, weil das nicht erlaubt war. Und dann kontaktieren wir Küfereien und sagen, okay, wir wollen jetzt 8 Fässer kaufen.
Ja.
Und damals war der Craft Boom schon ziemlich hoch, und dann war es sehr, sehr schwer, erstmal Fässer zu bekommen. Also dann ganz am Anfang haben wir die einfach da genommen, wo uns liefern wollten, und später haben wir dann gewechselt und auch die guten Küfereien gefunden.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das ein ganz schöner, umkämpfter Markt ist, nach guten Fässern, auch in Finnland oder egal wo in Europa, wahrscheinlich auf die Suche zu gehen und dann auch das quasi diese Verbindung und diese dauerhafte Lieferbarkeit
zu
sichern. Darum geht es ja im Endeffekt, wenn du eine gleichbleibende Qualität wahrscheinlich möchtest.
Genau. Also erstmal, wenn wir dann angefangen haben, ein bisschen mehr in Mengen zu produzieren, wurde es immer wieder einfacher, Fässer zu bekommen, und als unser Gin auf den Markt gekommen ist und man hat uns dann, es gab schon Küre-Produkte im Regal, dann wurde es immer leichter, bessere Fässer und zu kaufen auch, zu kleben.
Das ist das Thema Wahrnehmung, ne? Ganz klar, also wie wird man dann da gesehen am Markt? Ich meine, aber da habt ihr ja schon immer einen guten Job gemacht. Also selbst, es ist doch New Make. Ich meine, welche andere Destillerie hat New Makes in den Kneipen stehen, bevor es Whisky gibt? Und das zu der Zeit schon. Da wart ihr schon sehr vorreitermäßig unterwegs und total aktiv. Barszene. Auch dieser Move, direkt in die Barszene zu gehen. und dann das als Transmissionsriemen zu nehmen für Verbreitung. Das ist ja auch nicht der Standard im Whisky-Umfeld zumindest.
Man muss halt sagen, was Herr Kalle gerade schon gesagt hat, in Finnland ist halt wirklich kompliziert, wenn es um Alkohol geht. Man darf keine Werbung machen, man darf Alkohol, ich glaube damals noch über 4,5, ne? Durfte man Alkohol über 4,5 nicht im Supermarkt verkaufen. Heute ist es über bis 8% kriegst du im Supermarkt. Okay. Alles andere kriegst du nur vom Staat. Der Staat hat dafür Shops eingerichtet, Alko-Shops heißen die. Davon gibt's
klingt das. Schon nett.
Das klingt sehr gut, ne? Das hatte ich auch am Anfang, wer hat sich das ausgedacht. Und davon gibt es 300 Stück in Finnland. Finnland ist fast so groß wie Deutschland, hat 5,5 Millionen Einwohner und nur 300 Shops. Das heißt, da gibt es auch lustige Entfernungen. Also ich habe vor 2 Jahren mal ein bisschen recherchiert und ich habe gefunden, die weiteste Entfernung zwischen einem finnischen Einwohner und einem Alkoshop sind 800 Kilometer.
Du meinst 5 Millionen Einwohner?
5,5 Millionen.
5,5 Millionen.
Ja. Also sprich, wenn der eine Flasche Whisky will, muss der 800 Kilometer in die eine und 800 Kilometer in die andere Richtung fahren. Und genau dasselbe ist bei uns in der Destillerie. Du kannst bei uns in die Destillerie kommen, du kannst alles probieren, aber du kannst nichts kaufen. Nichts, was über 8% ist. Und als Kalle und die Jungs damals angefangen haben, als sie den New Make und den Gin hatten, hat Alko gesagt, interessiert uns nicht, wollen wir nicht haben. Das heißt, der einzige Weg, den sie hatten in Finnland, war durch die Gastronomie zu gehen.
Ach, krass.
Und natürlich, man baut klassisch eine spirituose Markt durch die Gastronomie, durch Bars auf, dass man in Bars geht und dann das Produkt da platziert und dann hofft, dass ein Konsument sagt, oh, der Gin ist aber lecker, den möchte ich auch zu Hause haben. Aber ich sag mal, das ist halt was hier in Deutschland funktionieren würde. Man geht hier in die Bar, trinkt den Gin, sagt, der ist lecker und dann gehe ich zum Getränkefachmarkt um die Ecke und sage, guck mal, die 3 Bars haben den Gin. Da sind Leute, die finden den lecker und dann schicken die Bartender den zu dir, dass sie den bei dir kaufen können.
Ja.
Das geht in Finnland aber nicht, weil da hast du halt nur Alko. Und wenn Alko sagt, wir haben kein Interesse dran, dann hast du Pech gehabt.
Und deswegen dann wahrscheinlich auch der zeitige Schritt tatsächlich mit einem noch, ich sage es jetzt mal, unfertigen Produkt auf den deutschen Markt, um das da dann wahrscheinlich auch einfacher an die Leute zu bringen.
Jetzt verstehe ich auch, warum der Kalle in Berlin lebt.
Das Lustige ist, wenn ich das noch ganz kurz einschieben darf, das Lustige ist wirklich, ich hatte vor einem Monat eine Gruppe Bartender aus Deutschland in Finnland. Mhm. Und wir sind auch in einen Supermarkt und einen Alkoshop gegangen. Und das Lustige ist, dass ja selbst Wein hat ja in der Regel 11%, 12%, 13%.
Ja.
In den finnischen Supermärkten findest du dann Weine, auch aus Deutschland, aus Österreich, die nur 8% haben.
Schöne Kabis, lecker.
Speziell für den finnischen Markt so abgefüllt sind. Und dann gehst du halt da in den Alkoshop und da hast du dann die Weine, wie du sie hier kriegst, nur halt zu einem deutlich höheren Preis, weil die Finnen haben gesagt, das ist mit den Alkoshops noch nicht kompliziert genug. Wir haben auch die höchste Alkoholsteuer Europas. Wir sind so in Finnland bei 60 Euro auf den reinen Liter Alkohol. Also sprich, es ist auch deutlich teurer und das ist eigentlich so. Ich hatte letztes Jahr, war ich mit meiner Frau in Finnland, da hatte ich so einen schönen Aha-Moment, da waren wir im Alkoshop. Und da war Aperol gerade im Angebot für, ich glaube, 24,99 die Flasche. Im Angebot. Also,
ja. Ich denke, die dürfen nicht mal Angebot machen. Dann.
Und das war irgendwie Werbung auf jeden Fall drauf gerichtet. Aber das Lustige ist, so dann zum Beispiel, was ich ganz lustig finde, ist, dass sie dann in den Alkoshops wiederum ihre Preise erklären. Dass du da überall Schilder hast, wo dann steht, wie viel Prozent ist Steuer, wie viel Prozent ist Marge und sowas. Ja. Also da sind die sind auch sehr transparent gleichzeitig wieder, aufzuzeigen, dass das meiste Geld an den Start geht.
Ja.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, du warst selber Bartender, als du das erste Mal Duo probiert hast. Nachdem Kalle jetzt, wir dich jetzt ein bisschen in Beschlag genommen haben, wir wollen natürlich auch ein bisschen was über dich erfahren. Du kommst eigentlich aus der Barszene oder wie ist dein Werdegang?
Mein Werdegang? Also ich wollte eigentlich mal Künstler werden. Irgendwas mit Theater wollte ich machen. Also ich habe... Ich wurde mal in Berlin geboren, dann ist die Mauer gefallen und dann sind meine Eltern in den Westen gegangen und ich war, glaube ich, 1,5 Jahre alt und wurde nicht gefragt und bin dann in Detmold aufgewachsen. Das ist eine mittlere Stadt in Ostwestfalen, Bielefeld, Paderborn so, ist aber sehr kulturell. Es hat eine der besten Musikhochschulen der Welt, hat ein Landestheater, was die größte Reisebühne der Welt ist, hat das größte Freilichtmuseum Europas, also viel Kultur. Und ich wurde dann auch als Kind sehr viel mit Kultur geschunden und ich wurde relativ jung in einem Chor angemeldet, weil eigentlich waren meine Eltern der Meinung, ich bin ja ein Junge, ich muss Fußball spielen. Und dann haben sie mich in einem Fußballverein angemeldet und ich hatte aber so viel Interesse am Fußball, dass ich der Meinung war, das ist mein Tor, also muss ich auf mein Tor schießen. Und deswegen bin ich relativ schnell aus diesem Fußballverein rausgeflogen.
Ergibt halt auch voll Sinn eigentlich.
Ergibt total Sinn, oder? Ich bin auch der Meinung, ja. Und dann hat meine Mutter damals gesagt, gut, wenn du jetzt nicht Fußball spielst, schicken wir dich in Chor. Mhm. Und ich war dann mit 4 oder 5 Jahren Chorjunge und in Detmold läuft jedes Jahr zu Weihnachten Hänsel und Gretel von Humperding, die Oper. Und da gibt es die Lebkuchenkinder, also die verwunschenen Kinder. Und ich stand dann im Alter von 9 Jahren das erste Mal auf einer Bühne und wusste, das möchte ich gern beruflich machen. Und habe dann meine ganze Jugend darauf hingearbeitet, das auch zu machen. War auch im 10. Schuljahr mehr am Theater als in der Schule. Also ich habe meine mittlere Reife mit 300 Fehlstunden gemacht.
Oh,
krass. Davon 200 unentschuldigt. An der Stelle nochmal vielen Dank an meine Direktorin, dass sie mir trotzdem die mittlere Reife gegeben hat. Und bin dann nach Berlin gegangen, wollte da irgendwie, habe gedacht, da warten alle auf mich, was man so denkt mit 18. Wieder warten, wartete da keiner auf mich. Und ich habe mich dann 4 Jahre da rumgeschlagen, habe mal ein bisschen studiert, habe dann wieder nicht studiert, habe dann verschiedenste Dinge gemacht. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo deine Eltern sagen, Junge, du bist jetzt Anfang 20, mach mal eine Ausbildung. In Deutschland ist Papier sehr wichtig. Und ich habe damals in der Jugendherberge so ein bisschen an der Rezeption gearbeitet, auf 450-Euro-Basis, um Geld zu verdienen. Und habe gedacht, das ist ja easy, der Job. Dann mache ich jetzt eine Ausbildung zum Hotelfachmann. Und bin in Dresden gelandet beim Maritim, habe da Hotelfachmann gelernt, mit den völlig falschen Motiven. Also eigentlich wollte ich wirklich nur 3 Jahre die Ausbildung machen, dann sofort zurück nach Berlin gehen und weiter Schauspieler sein. Und meine zweite Abteilung war das Restaurant, à la carte Abendgeschäft, fand ich richtig geil. Und das war so das erste Mal für mich, dass ich feststellte, ach guck mal an, es gibt auch noch andere Dinge, die mir Spaß machen.
Ja.
Und dann bin ich im zweiten Layer in die Bar gekommen. Und das war eine richtig klassische Hotelbar damals. Also inzwischen ist die auch sehr modern. Die haben einen richtig tollen Bartender da, der auch sehr moderne Drinks macht. Aber wir haben damals, ne, Aperol Spritz, Caipirinha, Pina Colada,
Cuba Libre.
Harvey Wallbanger, Cuba Libre, ja. Also das war wirklich eine ganz, ganz klassische Hotelbar. Und trotzdem war das für mich total geil. Das war nach Hause kommen wirklich. Ich wusste nach einem Tag in der Bar, das möchte ich machen. Das macht mir Spaß. Ich mag die Atmosphäre. Ich mag diese Interaktion zwischen den Menschen. Und vor allen Dingen, ich kann's. Also man muss es mir eigentlich beibringen. Klar, ich habe keine Ahnung von den ganzen Produkten, weil ich habe zu dem Zeitpunkt auch eigentlich fast keinen Alkohol getrunken. Aber so dieses einfach Gastgeber sein, den Leuten was andrehen, die Leute upsellen, das konnte ich. Und das hat mir Spaß gemacht. Und dann hatte ich einen ganz tollen Barchef, der mich ein bisschen unter die Fittiche genommen hat. Und normalerweise in der Ausbildung 3 Jahre Hotelfachmann ist man 1-2 Monate in der Bar. Ich war dann 18 Monate an der Bar, weil wir das sehr geschickt mit dem HR hingekriegt haben. Und habe dann da quasi meine ersten Erfahrungen gemacht und habe dann auch mal versucht, über diesen 90er-Jahre-Rand hinweg zu gucken. Also ich habe mir damals den Cocktailien von meinem allerersten Trinkgeld gekauft. Das war so damals die ganz alte Barbibel ist ja Schumanns. Das ist so das, was die ganzen älteren Bartender sagen. Und für meine Generation war es mehr der Cocktailien. Das haben damals die Gründer vom Mixology-Magazin rausgebracht. Und dann habe ich dieses Buch durchgearbeitet und habe irgendwie versucht, jeden Abend einen Drink zu machen. Und ich weiß noch, für mich war so der magische Moment, jetzt gehen wir wieder full circle, Jörg Meyers Gin Basil Smash.
Ah, ja.
Weil ich las das und dachte, Basilikum in einem Cocktail, das kann ja nicht funktionieren.
Man soll das Gemüse da drin.
Genau, weil ich hatte überhaupt keine Berührungspunkte. Ne? Und dann bin ich in die Küche gegangen, habe gesagt, hier, Herr Linke, ich bräuchte mal Basilikum. Der fragte, warum willst du Basilikum? Habe ich ihm das Rezept gezeigt und er gesagt, das kann ja nicht funktionieren. Aber er hat mir Basilikum gegeben, dann haben wir das ausprobiert. Dann bin ich in die Küche, habe das dem Küchenchef gegeben und er war begeistert, ich war begeistert. Und es war so für mich ein absoluter Aha-Moment zu sehen, man kann einfach alles in den Cocktail reinmachen. Und ich habe dann später von einem tollen Barchef gelernt, der hatte das Motto, alles, was ich essen kann, kann ich auch trinken. Ich bin nach meiner Ausbildung im Maritim in Dresden in die Twistbar gegangen, war damals eine der 10 besten Hotelbars in Deutschland und wir haben dann wirklich wir hatten eine Barkarte mit Kategorien. Eine Kategorie war Gemüsecocktails. Wir hatten Blumencolada, wir hatten Magic Mushroom. Ich hatte
sehr geil.
Ich hatte einen sehr schönen, ja, der ist gut, ne? Ja. Und man muss auch sagen, Blumencolada ist so ein Drink, da bestand der Name vorm Cocktail. Und es hat uns dann sehr, sehr viele Probleme bereitet, diesen Cocktail zu kriegen. Und ich hatte einen Cocktail, der hieß, da ist Paprika in meinem Cocktail. Da war Paprika drin. Wieder warten. Ja.
Sehr geil.
Und das war so. Also ich sag mal, im Maritim habe ich so dieses Gastgebertum gelernt, weil halt der Barchef da wirklich so ganz alte Schule war. Der war ewig lang in der Schweiz. Der war so 2 Meter hoch, stand immer ganz gerade, war der übelste krasse Gastgeber, konnte jeden Gast, also ne, selbst die größte Furie hat der abgeholt und wieder beruhigen können. Und dann in der Twistbar habe ich Mixology gelernt.
Ja.
In der Twistbar war das auch der Moment, wo ich dann mal zu diesen Tastings gegangen bin, die dann angeboten wurde, weil das habe ich im Maritim gar nicht mitbekommen.
Also Weiterbildung quasi.
Weiterbildung, genau, ja. Flüssige Weiterbildung. Was ja total geil ist, weil man hat dann halt wirklich irgendwelche Brand Ambassadore oder manchmal auch Destillateure, die vorbeikommen, die sagen, ich habe hier Produkte, vielleicht möchtest du die mal probieren, ich erzähle euch noch ein bisschen was dazu. Und da bin ich dann zu vielen, vielen Sachen gegangen. Und dann hieß es halt irgendwann, da kommt so ein Typ mit finnischem, ich glaube, uns wurde Whisky tatsächlich versprochen. Also es hieß, es kommt finnischer Whisky. Und das habe ich ja vorhin schon erzählt, was das für eine Erfahrung war. Das war wirklich cool. Wobei ich sagen muss, am meisten hat mich die Story damals einfach abgeholt, dass fünf Jungs in die Sauna gehen, eine Schnapsidee haben und dann sagen, ja, aber jetzt ziehen wir es auch durch. Und dann damit auch noch erfolgreich sind.
Ich würde gerade sagen, für Storytelling ist es pures Gold.
Für Storytelling ist es pures Gold. Das ist der einzige Grund, warum ich gut in meinem Job bin, dass ich diese Geschichte im Hintergrund habe. Und das klingt immer so pathetisch, wenn ich das sage, aber ich muss halt sagen, wenn man damals 2017 zu mir gesagt hätte, und pass mal auf, so in weniger als 10 Jahren wirst du für diese Firma arbeiten als Brand Ambassador, das wäre was, was ich mir nicht hätte vorstellen können.
Ja.
Das war so weit weg. Also das ist immer noch der Wahnsinn. Und ich entsinne mich noch, wie ich vor 2 Jahren mit einem von Kalles Mitgründern, mit Mikko, mit 2K, im Löyli in Helsinki saß. Und auf der Karte war so ein, das war so eine Speisekarte, da waren so Sprüche. Und ein Spruch war auf Englisch so, deine frühere Version wäre sehr stolz von dem, was du gerade erreicht hast. Und das war so ein Moment, wo bei mir alles, also das war fantastisch. Und das sollten wir alle immer mal wieder im Gedächtnis behalten, dass wir zwar immer, wir gucken immer nach vorne, aber wir sollten auch mal wieder zurückgucken.
Und was das alte Ich über einen jetzt denkt.
Ja, definitiv. Und da ist, glaube ich, vieles dabei, was das alte Ich nicht für erreichbar hält. Genau wie ich mir vorstellen könnte, dass Kalle sich 2012 nicht vorgestellt hat, was da auf ihn zukommt.
Dass er jetzt in Leipzig sitzt.
Ja, ja. Oder dass er im Bademantel durch Chicago rennt.
Das stimmt, das stimmt. Kalle hat uns gerade wunderbar ein Glas vom Gyro Malt eingeschenkt. Ich habe gerade reingerochen und das holt einen immer wieder ab.
Ja.
Das ist so gut. Weil du wirklich, also was ich gerade seit langem mal wieder wirklich auch intensiv gespürt habe, ich glaube auch, weil es so ein bisschen, weiß nicht, isoliert gerade ist und nichts rundherum großartig für mich ist, diese ätherischen Noten, die da rauskommen. Wunderbar. Und das ist dann wieder der Bogen, den man zur Sauna spannen kann irgendwo.
Ja.
Ganz fantastisch.
Das ist auch dieses Thema, also im Vergleich zu dem klassischen amerikanischen Rye, ist der auch irgendwie breiter, anders aufgestellt. Ne? Der hat eine andere Basis irgendwie. Ne? Ich finde so, also ich trinke auch super gerne amerikanischen Rye, aber der ist halt irgendwie ein bisschen dünner, ein bisschen
süßer,
süßer sowieso, aber auch auf einen bestimmten Punkt draufgegangen. So. Und das finde ich hier ist so, das ist vielleicht auch die Kräutrigkeit, die ätherischen Öle, die, ja, das ist so, ist dieses Sauerteigbrot, was wir vorhin in dem New Make hatten, ist ja hier auch immer noch da.
Genau. Und das ist aber das Schöne, dass er eben nicht will, also quasi nicht den amerikanischen Abklatsch im Glas haben. Also das kann man bestimmt machen. Dass du halt genau die gleichen, wie heißt es auf Deutsch, die gleichen Stricke ziehst, sondern dass es halt wirklich was Eigenständiges ist.
Ja, das war, von Anfang an war, naja, wir waren alle Anfang 30 Individualisten und wollten was Eigenes kreieren. Aber von Anfang an war die Idee, wenn wir schon Whisky machen, müssen wir das unserer eigenen Art und Weise herstellen. Und was auch zu Finnland passt.
Ja.
Deswegen war Rocken für uns einfach, das war klar von Anfang an, es muss Rocken sein, weil Rocken liegt sehr nah am Herzen bei den Finnen. Und dann, wir alle mochten sehr viel Malzwhisky und dann haben wir entschieden, okay, wenn wir schon 100% Rocken machen, muss es auch Rockenmalz haben. Und warum machen wir nicht denn 100% Rocken? Dann ist das Rocken Single Malt quasi. Und war früher, bis Ende 21. Wurde so genannt Single Malt Rye Whisky. Und wir nennen unsere Art und Weise, wie wir Whisky produzieren, das ist der Curaçao, weil wir haben einiges von den Staaten genommen und einiges von den Schotten und so ein bisschen Cherry Picking gemacht.
Ja.
Also, okay, die Amis, die darauf achten, viel mehr an die Fermentation, und da haben wir einiges gelernt. Und natürlich auch der Rohstoff, also Roggen war, ist mehr üblich da. Aber dann die Destillationsverfahren ist eher wie bei den Schotten.
Ja.
Und dann in Lagerung ist das eine Kombination, weil wir haben viele neue Fässer, aber auch die Ex-Bourbon und andere schon mal gebrauchte Fässer. Und das ist unsere Kombination, was das ziemlich einzigartig ist.
Sehr gut. Lass uns erstmal anstoßen, würde ich sagen.
Ja.
Sind wir noch bei Kippes? Ja, oder?
Kippes!
Noch
Kippes.
Kippes.
Sehr schön.
Jetzt hier am passenden Pullover. Sehr gut.
Ja.
Es wird kalt.
Ja, das hat hier.
Trinken wir jetzt Whisky, damit es wärmer wird.
Bisschen schattig schon. Ne? Kurz nach 8:30.
Super angenehm, muss ich gerade sagen.
Es war ja heute ein super, fantastischer Tag.
Also der Whisky auch.
Und der Wärme auch.
Auch ich, weil ihr gerade von Temperatur gesprochen habt.
Ja. Die Sauna von innen.
Die Sauna von innen, ja.
Ja, auch. Stimmt, der geht schon warm runter. Aber das Mundgefühl ist halt auch geil. Ölig, ohne ölig zu sein.
Ja.
Also so wirklich Mund auskleiden und es wird so ganz flutschig glatt, aber ohne dieses ganz Fette zu haben. Ne? Ach, schön. Sehr gut.
Auf jeden Fall auf der Zunge ist das Holz gut da, finde ich.
Was ich gerade, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Bock auf Manhattan habe gerade. Oder ob es auch wirklich, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin. Ich habe so ein bisschen Manhattan, weil es so rauskommt, auf jeden Fall in der Nase.
Auf jeden Fall.
Nach einem Schluck.
Was ich sehr, sehr gerne mache, ist, wenn ich das erste Mal in irgendeine Bar gehe und wir haben noch keinen Kyro, dann sage ich ihnen hier Manhattan. Ich frage, was ist euer Standard-Pouring-Whisky? Dann sagen die meistens irgendwas Amerikanisches. Und dann sage ich, ja, mach mal einen Manhattan mit eurem Whisky und dann machst du Manhattan mit meinem Whisky. Und dann erzählst du mir hinterher, welcher von beiden besser schmeckt. Und in 2 Jahren, 3 Bars haben gesagt, ihrer war besser. Alle anderen haben gesagt, unserer ist besser.
Kann ich mir gut vorstellen. Müssen wir heute auf jeden Fall noch trinken.
Ja, das sollten wir hinkriegen.
Ich wollte gerade sagen, das kriegen wir auf jeden Fall gebacken, dass wir heute noch einen schönen Manhattan zusammen trinken. Dieser Fokus auf die Bar, den ihr auch in Deutschland habt, aber dann wahrscheinlich dann auch in Finnland, als ihr losgelegt habt, war das Mittel zum Zweck oder war das auch tatsächlich, weil die Mitgründerinnen und Mitgründer, ja offensichtlich, alle da auch Bock drauf hatten, Verbindungen dahin hatten?
Ich glaube, beides.
Das ist, das ist ja nicht schlimm.
Immer eine Kombination davon. Aber natürlich, ja. Und in Finnland, unsere Produkte sind normalerweise, ist das so 30% in Gastro und 70% in Alkoholshops, also bei Spirituosen.
Okay.
Das ist normal. Bei uns ist das fast umgekehrt.
Ja, krass. Das heißt, ihr habt. Ja, okay, wenn es vorher. Da ist ja klar, du hast vorhin gesagt, dass es nicht. Oder Michael hat es gesagt, wenn es gar nicht möglich war, dass der Schritt in diesen Alkoholshop oder dort quasi Verkaufszeichen zu bekommen, dass das nicht funktioniert hat, dann musst du ja wahrscheinlich über Bars und Restaurants gehen.
Und das stimmt natürlich für den Gin immer noch. Aber für den Whisky. Die Leute, die Whisky trinken wollen, die Flasche auch daheim haben. Also das, jetzt ist das ein bisschen mehr gemischt. Also. Und dann viele Whisky-Liebhaber hocken nicht sehr häufig an der Bar.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das ist ein Eigenbrötler.
Genau. Und viele Whisky-Liebhaber sehen es ja auch immer noch als Frevel, wenn man dann sagt, man kann damit auch tolle Cocktails machen. Was ja unsere Philosophie ist, also unsere Philosophie ist ja, trink den Whisky so, wie er dir schmeckt, und wenn das mit Eis und Cola ist, dann go for it. Aber für viele klassische Whisky-Trinker, gerade in Deutschland, ist es ja, wenn ich dann in meinen Tastings erzähle, und mit dem kann man toll Manhattan machen oder mit dem kann man toll auch mal unseren Woodsmoke, den wir vielleicht wieder probieren, kann man auch toll mal hier über Fleisch geben. Da hört man immer so ganz lautes Schnappatmen, weil die Leute so, was, das geht ja gar nicht.
Ja, die wissen ja auch oft gar nicht, was ein guter Manhattan ist.
Das stimmt.
Die haben sowas ja noch nie getrunken. Ich kann ja von mir sprechen. habe ja, bevor wir mit diesem Podcast angefangen haben und bevor ich den Tim kennengelernt habe, bin ich in so eine Bar gegangen und habe geguckt im Regal, was gibt's da, hätte ich das gern nie und hab dir ein Nosingglas. Ich habe da auch viel probiert, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen Cocktail zu bestellen.
Er ist wirklich in Cocktailbars gegangen, hat nie Cocktails getrunken, der kam wirklich an, der trinkt gern ein Bier. Ein Herrengedeck im Endeffekt. Und das hat gedauert, ja. Aber man kann halt Leute auch bekehren, von daher immer viel weitermachen. Das ist
gut. Horizont erweitern.
Ist wirklich so.
Dafür sind wir da.
Ja, und
aber das ist ja das Tolle, das ist das, was ich so toll an Kyro finde, dass halt einfach eine der Philosophien von Kyro ist, trink es so, wie du möchtest und so, wie es dir schmeckt, so, wie es dir Spaß macht. Und wenn du in die Bar gehst und sagst, ich möchte das pur trinken, dann trinkst du das pur und dann ist das super. Und wenn du sagst, mir schmeckt das in Manhattan, fantastisch, dann trinkst du das in Manhattan. Und wenn dann jemand sagt, ich möchte es aber auf Eiswürfeln haben, ey, be my guest, natürlich, wenn es dir so schmeckt, warum? Also ich verstehe das immer nicht, warum man das verbietet. Und das geht ja noch weiter. Also ich sag mal, ich war ja selbst als Bartender mal so, dass wenn man bei mir einen Scotch bestellt hat und gesagt, ich hätte ihn auf Rocks, dass ich dann den Gast belehrt habe und gesagt habe, aber den trinkt man eigentlich nicht auf Rocks. Wo man halt so... Ich hatte eine Situation in der Twistbar, da wollte ein Gast Ron Zacapa, was ja so ein Mittelklasse Rum ist, als Cuba Libre haben. Und ich habe ihm dann erklärt, dass es doch auch günstige Rums gibt. Und dann mein Barsch habe ich dann nachher beiseite genommen und gesagt, ob ich denn noch ganz richtig ticke. Weil wenn der Gast bereit ist, 30 Euro von Cuba Libre zu bezahlen, dann soll er das doch bitte machen.
Auf jeden Fall.
Ja, aber das ist halt so ein, aber ne, das war so ein Mindset, was ich selber hatte, dass man dann sagt, nee, das kann man nicht machen, das ist ja eine gute Spirituose. Und letztendlich muss man nur sagen, gerade in der Küche sagt man das ja immer, je besser die Zutat, desto besser das Essen. Aber bei Getränken ist es halt immer noch ganz oft so, dass man einteilt in, das ist jetzt was Feines und das ist sowas, was kann man auch mal einen Cocktail tun.
Ja, das stimmt.
Und das versuchen wir so ein bisschen aufzubrechen, indem man sagt, ey, so wie der dir Spaß macht. Und ich meine das völlig ernst, wenn zu mir einer kommt und sagt, ich hätte denn gerne auf Cola, weil mir das schmeckt so, bitte, mach das gerne. Ich werde es nicht Kalle erzählen, aber...
Du kannst es mir auch erzählen. Wir haben auch versucht, eine Kyra Cola zu machen. Und
aber eine Dose zum Verkaufen.
Aber unser Whisky ist die nicht so gut mit Cola.
Ihr müsst ja unter die 8% kommen.
Vielleicht. Genau, da, besonders da.
Ich hab festgestellt, ich bin jedes Jahr im August für Kyro auf einem Festival in Frankreich. Und da machen wir dann von morgens um 11 bis nachts um 1 Cocktails für die Leute. Und dann fängt man ja auch irgendwann an, Zeug zu trinken. Und da haben wir irgendwann uns vom Nachbarstamm Pepsi geholt. Und dann haben wir festgestellt, Kyro Malt und Pepsi ist eine fantastische Kombination.
Das geht?
Aber nicht mit 8%.
Ja, genau.
Ja. Vielleicht geht das auch nur im Sommer in Frankreich bei 40 Grad im Schatten. Aber da, fantastisch.
Aber apropos warme Temperaturen und Whisky. Ist Whisky in der Sauna wirklich ein Ding?
Ja. Man muss jetzt sagen, und jetzt versuche ich mal was zu erzählen, Kalle, erzähl mir, wenn ich falsch liege. Sauna in Finnland funktioniert ja völlig anders, als wir das hier in Deutschland kennen.
Ich habe noch nie eine Sanduhr in der Sauna in Finnland gesehen.
Ich war letzte Woche im Urlaub im Harz und saß in einer Therme in der Sauna und war irritiert, dass alle nackt sind, dass niemand redet. Es gab dann so einen Aufguss, wo einer reinkommt, mit dem Handtuch wedelt und dann hat einer was gesagt und drei Leute, pssst. Und in Finnland ist es das Gegenteil. In Finnland ist Sauna der Ort, wo man sich trifft, um sich zu unterhalten, um Spaß zu haben, um zu trinken. Und da, wenn du da mit dem Handtuch rangehst und dann wedelst, dann wirst du hochkant wieder rausgeschmissen. Weil letztendlich ist es einfach in der klassischen finnischen Sauna so, da steht immer ein Eimer mit Wasser. Und wenn du die Sauna betrittst, fragst du, soll ich einen Aufguss machen? Und wenn alle sagen, ja, machst du einen. Und wenn einer sagt, nein, machst du eigentlich trotzdem einen. Insbesondere wenn du Finne bist und Touristen sind in der Bar, in der Sauna, das ist immer.
Das Wedeln ist ja eigentlich die Idee zur Verteilung des Aufgusses. Ne? Du gehst auf, dann steigt der Dampf auf und nimmst das Handtuch, um es in der ganzen Sauna zu verteilen. Also gerade in so großen Saunen, wo dann irgendwie, keine Ahnung, 20 Leute sitzen, da kommt dann, ist dann der Aufguss alle halbe Stunde vom Personal.
Genau, ja.
Mhm. Ja, und der wedelt dann quasi diese heiße Luft und da fällt man ja auch fast um. Ne? Das ist dann auch eine harte Nummer.
Vor allen Dingen in der Therme, wo ich jetzt war, hatte das war so ein, also sehr, sehr schöne Therme, kann ich sehr empfehlen. Thale, Bodetal-Therme, unbedingt hin da.
War ich auch
schon. Ist ganz nett, ne? Mhm. Aber das, was ich wirklich lustig fand, das war so ein Typ, ich würde sagen, der war so 50, 60 und der hatte eine Choreografie, also der hatte eine Boombox dabei, hat Musik angemacht und hat dann zu der Musik das Handtuch gewählt.
Ja.
Und
Kenny, habe ich auch schon gesehen.
Sehr interessant.
Das ist auf jeden Fall eine strange Erfahrung.
Vielen Dank. Ich saß auch und wusste nicht so richtig, was ich davon halten soll.
Mhm.
Aber das andere große Ding, was man vielleicht nochmal ansprechen sollte, ist, in Deutschland, wir sind ja alle nackt in der Sauna. In Finnland trägst du eine Badehose oder halt einen Badeanzug, genau, ein Bikini.
Ja.
Weil du aber halt in Finnland mit jedem in die Sauna gehst. Mhm. Also wir machen einmal im Jahr einen Betriebsausflug, unseren Ride-Trip.
Genau.
Den hatten wir jetzt erst vor ein paar Wochen. Und da gehen wir auch alle in die Sauna. Und ich sag mal, ich habe Kalle sehr lieb, aber ich muss jetzt auch nicht nackt liegen, in der Sauna sitzen. Mhm. Und da gibt's aber auch noch andere Mitarbeiter in der Firma, die nehmen. Also das ist halt, man muss sich halt wirklich so vorstellen, ne, du würdest mit deinem Chef einfach in die Sauna gehen. Das wäre ganz normal, einmal die Woche, geh dir nach Feierabend, gehst mit deinem Chef und all deinen Kollegen in die Sauna. Und du wirst jetzt mindestens einen Kollegen im Kopf haben, wo du sagst, gut, dass wir das nicht nackt machen.
Ja. Mhm. Also mein Bruder war in Australien beruflich. Und Hotel hatte eine Sauna und der hat sich da ausgezogen. Und da hat dann die Gäste rausgegangen aus der Sauna und haben die Polizei gerufen.
Wirklich?
Da kam dann die Polizei in die Sauna und hat ihn gebeten, sich mal bitte anzuziehen.
Das ist spannend. Ja, aber ich habe das auch gehört von einer finnischen Kollegin von mir, die war mit ihren beiden Töchtern in Deutschland im Urlaub. Und da sind die in die Sauna gegangen und auf einmal saßen da drei nackte Männer drin und denen sind halt allen die Augen rausgefallen und die sind halt auch auf der Türschwelle umgedreht, ja, wieder rausgegangen, ja, die das gar nicht verstanden haben und komplett anderer Approach. Aber wenn du hier in Deutschland quasi annähernd eine Badehose in der Sauna anhättest,
ja,
dann fliegst du halt auch raus, ne?
Ja, aber ich muss halt sagen, also ich bin schon immer gerne in die Sauna gegangen, auch immer nackt. Und seit ich jetzt für Kyro arbeite und in Finnland in die Sauna gehe, also ich habe das letzte Woche wirklich gemerkt, wie ich da in der Sauna sitze und mich unwohl fühle.
Ist das denn so heiß in der finnischen Sauna wie in Deutschland? Die Trockensauna irgendwie 100 Grad oder so? Das ist dann wahrscheinlich ein bisschen kühler, ne?
Bei uns gibt es ja Aufguss alle 30 Sekunden.
Ja, also ja, aber ich meine, die Temperatur ist nicht so hoch, ne? Weil so die, wenn du so Plastikklamotten an hast und so, das ist ja dann...
Na, das geht schon.
Ja, also geht schon.
Normalerweise für mich optimal so 80 bis 85 Grad.
Okay. Das ist angenehm. Ja, aber bei hoher Luftfeuchtigkeit mit ordentlich
Aufguss, genau,
ist es trotzdem heiß. Wollte ich gerade sagen, dann ist es auf jeden Fall mit Schmackes. Deswegen habe ich gerade gefragt, so Whisky in der Sauna ist dann für mich wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich würde dann wahrscheinlich eher auf ein Bier zurückgreifen.
Ich hatte mal einen Chef, wenn der besoffen war, der hatte auch eine Sauna in seinem Haus und hat auch seine Mitarbeiter eingeladen. Aber das war egal, da hatte keiner Klamotten an. Auf jeden Fall, wenn der besoffen war, dann hat der immer angefangen, Bier über seine Saunasteine zu gießen.
Ja.
Und der hat am nächsten Tag, ist die Frau immer komplett ausgerastet, weil die musste die ganzen Steine auskochen, also in diesem deutschen Saunasystem. So, ich weiß nicht, ob das in Finnland genauso ist, aber da musstest du jeden Stein rausnehmen, in die Küche, in so große Nudeltöpfe packen, die auskochen, damit irgendwie dieses Bier zu. Das hat gestunken wie Sau. Da gab es immer Ärger, aber lustig war es trotzdem.
Lustig ist es, ja. Nein, aber ich sag mal, wenn du, also okay, du kannst zum Beispiel mit unseren Whiskys tolle Aufgüsse machen, aber mach's halt nicht pur. Nimm so einen Schöpflöffel, mach da Wasser rein, dann machst du einen Schluck Whisky dazu und das reicht völlig. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass dann so Bartender mir ganz stolz erzählen, ja, sie haben ja eine halbe Flasche Whisky hier auf die Steine gekippt, wo ich mir denke, also Punkt Nummer eins ist, du kannst nicht mehr in der Sauna sitzen, weil du bist ja sofort
Hacke. Ja.
Und Nummer zwei ist, das kann ja auch, wenn das zu heiß ist, kann es ja auch brennen. Wir sind ja über 46 Grad, also deswegen, man sollte das niemals direkt aus der Flasche machen. Haben wir ja auch schon gemacht, aber das machen wir dann im stillen Kämmerlein alleine. Aber ich sag mal, die beste Art ist einfach, Schöpfkelle Wasser, Schluck Whisky drauf und dann ganz langsam. Das ist ja auch sowas in Deutschland. Da wird ja immer das Wasser sofort draufgeschmissen. Ja, ja. In Finnland so langsam wie möglich drüber gehen.
Ja. Und ich denke mal, das ist die beste Art und Weise, Whisky in der Sauna zu genießen, ist immer Aufguss.
Ja.
Und unsere Whiskys, besonders die rauchigen, funktionieren sehr schön im Aufguss. Also. Und ich denke mal, wir könnten mal den zweiten Whisky auspacken.
Unbedingt.
Ja, und der zweite Whisky ist etwas ganz Besonderes, weil...
Es ist eine Weltpremiere.
Weltpremiere, ja. Ja, weil das haben wir noch niemanden außer der Firma.
Da sind wir gespannt.
Komm, ich drück's dir mal in die Hand, dann kannst du dir das angucken.
Ja, genau.
Also wir haben jetzt hier ein Produkt, was noch nicht auf dem Markt ist. Es wird offiziell erscheinen.
Ich kriege Gänsehaut gerade hier.
Es wird offiziell erscheinen am 8. Juni. Genau. Und ich bin auch der Meinung, in dieser Form, wie ihr das jetzt hier präsentiert bekommt, hat das außerhalb unserer Firma noch niemand gesehen oder probieren können.
Oh, wow.
Und vielleicht wollt ihr selber sagen, was es ist.
Olli, lies mal vor.
Whisky of Blood, 100% Malted Rye in der Game of Thrones Edition.
Das ist korrekt, ja.
46%. und ein Karton, der die Game of Thrones Karte abbildet in der oberen Hälfte. Und es ist ein super schönes Design. So ein cremeweiß, so rotmetallisch draufgedruckt und dann oben die Karte in so einem, das Licht ist ja nicht so gut, aber so Erdtönen. Sieht sehr gut aus.
Ich sehe gerade hinten auf der Flasche steht ganz groß HBO drauf. Wie kommt man denn dazu?
Game of Thrones, mega. Ja,
die sind zu uns gekommen.
Also die sind zu euch gekommen?
Ja.
Nicht andersrum.
Ja. Und ich glaube, wenn wir damals gewusst hätten, wie kompliziert das ist, hätten wir uns das vielleicht auch zweimal überlegt.
Genau.
Aber die sind tatsächlich zu uns gekommen. Also der skandinavische Ableger.
Und das Besondere ist ganz kurz, das habe ich unterschlagen, weil es auf Karton gar nicht drauf stand. Oder doch, schon auch drauf. Es ist Ex-Bourbon und French Oak Cask, was es so, glaube ich, noch nicht gab bei euch, ne?
Ja, wir haben French Oak
In irgendwelchen Standards.
Im Woodsmoke drin, aber jetzt bei dem klassischen Malt haben wir das nicht dabei, genau.
Also bei dem Nichtrauchigen hatten wir noch nie French Oak dabei. Und dieser Whisky kam, die sind zu uns gekommen und das kommt ja raus am 8. Juni, was die Premiere für die neue Season von House of Dragon ist.
Ah, okay. Quasi das Sequel, Prequel?
Das ist die Prequel-Serie zu Game.
Darf ich das öffnen hier?
Ja, dafür ist sie da, ja.
Oh, zum Öffnen ist sie da.
Nein, also die sind zu uns gekommen und ursprünglich wollten wir ein House of the Dragon Whisky machen.
Ja.
Waren auch dann schon ganz tief drin mit Design und Whisky und allem. Und dann hat man, ich weiß nicht, ob bei HBO Skandinavien oder in Amerika festgestellt, zu House of the Dragon darf man keine Alkoholprodukte machen.
Warum?
Das musst du die Amerikaner fragen.
Ja.
Und dann waren wir aber schon so tief drin und wir hatten, und beide Seiten hatten auch Lust, große Lust, das fortzusetzen, dass man dann gesagt hat, naja, dann machen wir einen Game of Thrones Whisky, der halt im Grunde genommen jetzt nicht unbedingt mit House of the Dragon assoziiert ist, aber wir haben natürlich versucht, so ein bisschen was, damit zu
spielen.
Spielen, genau. Letztendlich, die beiden Whiskys sind dem, jetzt muss ich als absoluter Game of Thrones Nicht-Gucker versuchen, hier was rauszuholen. Es gibt das House Targaryen, darum geht es ja auch in den hier House of the Dragons. Okay. Und das House Targaryen hat das Motto Fire and Blood.
Ja.
Und deswegen haben wir gesagt, wir versuchen jetzt einen Whisky of Blood und einen Whisky of Fire zu machen, der so ein bisschen dieser Charakter, Moment, ich müsste mein Glas nochmal ausspülen.
Ich schließe daraus, es gibt zwei davon.
Das ist fantastisch, ja. Wir haben noch nicht genug getrunken, sehe ich gerade. Unter Umständen haben wir auch den zweiten noch später dabei.
Oh, ich bin ganz gespannt.
Das erfahren Sie erst nach der nächsten Werbung. Oder nach der nächsten Maus.
Genau.
Oh, Sendung mit der Maus.
Und wie wir sagen, Targaryen kann man nicht ohne Rye
aussprechen.
Das stimmt.
Sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut.
Das stimmt.
Und also ihr holt mich total ab. Ich habe mit meiner Frau diese Serie natürlich gesuchtet.
Sehr gut.
Kannst du mir
nachher erklären, was da so passiert?
Und die Nachfolge, das Spin-Off hat uns dann nicht mehr ganz so gecatcht, haben wir trotzdem natürlich alles geguckt. Und ich habe mir sogar von Mattel, das ist so ein Spielzeughersteller, habe ich alle Klemmbausteine Game of Thrones Sets. Das gibt es quasi wie Lego, nur von Mattel. Und da gibt es so ein Boot, da gibt es die Burg, Winterfell, da gibt es so Schlachtszenen und so. Habe ich bestimmt 7-8 Sets mir mal gekauft.
Bist also ein Game of Thrones Ultra.
Und vor ein paar Jahren im Irlandurlaub waren wir auch in Nordirland. Und haben diese ganzen Game of Thrones Städten und das große HBO-Museum abgefahren, wo die ganzen Kostüme hängen und die Schwerter und so. Also die Original, da kannst du so eine, gibt's da so eine Ausstellung. Ziemlich cool.
Krass.
Darf ich dir dann einen Tipp geben?
Immer.
Du müsstest ab Juni mal über Helsinki fliegen, aber außerhalb des Schengen-Raums. Weil in Helsinki am Flughafen im Nicht-Schengen-Raum wird der Original-Thron stehen. Mit unseren Whiskys.
Okay, cool.
Und man darf ihn sogar anfassen und sich draufsetzen und Fotos machen.
Das heißt,
ich weiß gar nicht, wie original der Thron jetzt in Nordirland in diesem Museum war, oder ob das ein Fake-Thron war. Da waren ganz viele Originalsachen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass sie die Ausstellung da auseinandergebaut haben. Aber wer weiß. Ist auf jeden Fall cool. Also in Nordirland gibt es ganz viele Stellen, wo es Reminiszenzen dazu gibt. In Belfast hast du eine Bar mit so einer Tür, die aus irgendeinem Schloss kommt und so, ne? Also da kannst du ganz viel, so eine richtige Tour. Das haben wir bei Google Maps entdeckt. Da hat jemand eine Tour angelegt. Auf die haben wir uns dann quasi draufgesattelt, wo dann alles so Spots waren, die man abfahren konnte. Das war ziemlich cool. Diese Bäume, die zusammenwachsen und so.
Ja, ja.
Alles mitgenommen.
Ich habe gar keine Ahnung von Game of Thrones. Ich trinke die Whiskys aber gerne und freue mich, dass es zwei neue gibt.
Zweite Variante. Wir sitzen hier sehr praktisch. Wir haben eine Seite, die keine Ahnung hat von Game of Thrones. Und wir haben,
du hast
Kalle hat zumindest Kalle eine Ahnung? Staffel geguckt, hat er mir erzählt.
Ich hab die meisten gesehen.
Die meisten sogar, okay. Ja.
Genau, und was noch geht, ist Kroatien. Da wurde auch gedreht.
Ja, das stimmt.
Oh, da war ich im letzten Jahr im Urlaub und da gab es tatsächlich Touren, die dort, wo wir quasi unsere Unterkunft hatten, von dort aus wahnsinnig viele Menschen, die zu irgendwelchen Filmstudios für Game of Thrones gefahren sind. Ich erinnere mich daran.
Wird diese Flasche bereit verfügbar sein oder ist das so ein Ding, wo man nachjagen muss?
Möchtest du da was zu sagen, Kalle? Du bist ja der Master.
Also ab 8. Juni gibt's. Ja.
Und in welcher Limitierung?
100.000 Flaschen.
In Deutschland.
Nein, wir sind ja nicht Diageo.
Nicht ganz so, aber erstmal, ich glaube, ich darf das sagen, also der erste Batch, was wir gemacht haben, jeweils 7.000 Flaschen.
Okay.
Das ist schon ordentlich.
Ja.
Sehr gut. Also bekommt jeder, der eine möchte, hoffentlich eine.
Und
das wäre ja schön.
Ich wollte, dass wir diesen probieren nach dem Kuremold, weil wir wollten dann die Whiskys für den Game of Thrones, richtig, dass die außerhalb von unserem Core Range sind und wirklich nicht nur andere Etikette drauf, sondern komplett unterschiedlich, obwohl der Basis komplett gleich ist wie bei dem Kuremold.
Ja.
Aber jetzt kommt das ins Spiel, in welchen Fässern das gelagert ist. Und bei diesem, der Blatt, ist natürlich unser Roggendestillat und gelagert Ex-Bourbon. Das lässt mehr Raum für den Destillat in der Reifung und dann die Aromatik und ein bisschen Kreide von französischer Eiche.
Ja. Was mir gerade aufgefallen ist beim Riechen, also weil ich hatte quasi fast direkt Vergleich auch zum Kuremold, ich hatte eine Anisnote, was ich total spannend fand.
Ist die französische Eiche mit Wein belegt oder sowas? Oder ist das...
Das ist der alte Weinfässer, die nach dem Weingebrauch, also wie ein SDR,
okay,
Fässer, aber nicht gecharred. Also nur getoastet, shaved. Also shaved und toasted. Und dann bei dem auch manche Fässer neue französische Eiche.
Frische?
Ja.
Frische, das wird man wahrscheinlich gleich auf der Zunge dann spüren.
Also auf jeden Fall eine betörende Nase, sehr gut, echt schön.
Ja, das muss ich auch sagen, als ich den das erste Mal probiert habe, wie so, ja, das ist unser Malt, Ex-Bourbon und neue amerikanische Eiche. Habe ich nicht so viel erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich es probiert und war völlig weggeblasen, weil das ist wirklich, du erkennst die Kuro-DNA, aber es ist eine Richtung, in die wir bisher noch nicht gegangen sind. Und ich bin
schon verliebt. Ja, super frisch tatsächlich.
Und gleichzeitig total fruchtig, finde ich. Ja. Ich habe ganz viel Grapefruit, Zitrusfrüchte so in der Nase.
Genau.
Aber ja, Anis finde ich auch super spannend auf jeden Fall.
Ja. Also hatte ich jetzt so im Direktvergleich, hast du das so rausbekommen, jetzt ist bei mir schon wieder weg, das mit dem Anis. Diese Frische, ja, zitrische Frische auf jeden Fall, sehr, sehr angenehm.
Ich würde noch so ein bisschen Mandel mit reinwerfen, Marzipan.
Ja.
Von dieser französischen Eiche wahrscheinlich reinkommt, ne?
Aber jetzt habe ich mal eine Expertenfrage an den Game of Thrones Connoisseur. Was sagen die denn, wenn sie anstoßen?
Oh Gott, keine Ahnung.
Na dann, oh Gott, keine Ahnung.
Oh Gott, keine Ahnung.
Oh Gott, keine Ahnung. Keine Ahnung. Jetzt muss ich mir die ganze Serie nochmal gucken.
Stoßen die an und wenn ja, was sagen die? Das ist gut.
Genau.
Das ist jetzt deine Aufgabe fürs restliche Jahr, lieber Oliver. Kannst du dazu immer mal einen schönen Whisky trinken?
Passt. Vor allem, man muss ja immer weiter gucken, ob in den verschiedenen Landesteilen da die Sprüche auch die gleichen sind.
Das stimmt. Das
reicht ja nicht, bis das erste Mal irgendwie zum Wohl gesagt wird, ne? Oder Prost. Oder sowas.
Ja, wahrscheinlich sagen sie, Afuchi ist, ne? Sie ist schlicht und ergreifend. Oder einen deutschen Prost oder sowas. Aber hätte ja sein können, dass sie sich da auch was Spezielles ausgedacht haben.
Also ist mir zumindest nicht aufgefallen.
Lecker. Was du gerade gesagt hast, also entweder hast du mir einen Floh ins Ohr gesetzt, aber das Grapefruit-artige kommt voll auf der Zunge durch.
Ja.
Sehr, sehr cool.
Aber deswegen tatsächlich bei Tastings sage ich gar nichts, weil ich genau das nicht mag.
Ja, das passiert ja immer.
Ich finde es viel spannender andersrum, wenn man dann, vor allen Dingen, wenn man Tastings mit Leuten macht, die keine Ahnung von Whisky haben. Und wenn man denen dann sagt, sag einfach, was du gerade denkst. Es gibt keine falschen Antworten. Und da habe ich schon so tolle Antworten bekommen. Mhm. Und der schönste Moment war bei unserem Woodsmoke, der ja holzgeräuchert ist, den wir, glaube ich, nachher auch noch probieren werden. Mhm. Da sagte dann eine Dame ganz, die guckte in die Luft und sagte, das ist so, wie wenn mein Mann zu doll bremst. Und dann war 3 Sekunden Ruhe, dann fiel ihr auf, das war jetzt nicht das Positivste, was sie gesagt hat. Und dann sagte sie noch ganz schnell, aber ich meine das absolut positiv. Und da habe ich dann damals... Ich
mag es, wenn er bremst.
Ja, genau. Ich habe dann damals unser Marketing vorgeschlagen, dass wir das in die offiziellen Tasting Notes aufnehmen, aber hat leider nicht geklappt, aber ich finde das toll. Also deswegen auch mal hier ein ganz Glas Plädoyer, was immer ihr schmeckt im Whisky oder in anderen Spirituosen, wenn ihr das schmeckt, dann ist das richtig. Dann lasst euch von niemandem einreden, dass das falsch wäre.
Das ist auch wirklich so. Ich mache ja auch das ein oder andere Tasting und ich starte eigentlich auch immer damit und sage so, ihr könnt eigentlich nur das schmecken und riechen, was ihr kennt.
Ja.
Und es ist so super subjektiv und man versucht eigentlich, die einfachsten Worte zu finden, um das, was man gerade wahrnimmt, zu beschreiben.
Ja.
Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Weil wenn du, keine Ahnung, eine Sternfrucht nicht kennst, dann kannst du die nicht beschreiben, weil du noch nie eine Sternfrucht gegessen hast. Aber eine Sternfrucht ist für mich immer irgendwie eine Mischung zwischen Apfel, Zitrone und beides nicht zu stark. So, und wenn ich das beschreiben will, dann nehme ich das. Ja, und wenn du das nicht kennst, dann geht es nicht an. Jemand anderes würde halt sagen, ja, das wirkt ein bisschen nach Apfel und ein bisschen nach Zitrone.
Ja.
Und ist beides richtig. Ja.
Ja. Nee, deswegen die coolsten Tastings, die du eigentlich machen kannst, ist, wenn du so ein Aromenrad dir aufbaust.
Ja.
Das machst du ja bei Weinen ganz oft, dass du dann so ganz viele Gläser mit verschiedensten Aromen hast.
Ja, ja.
Und dann brauchst du Kaffee zwischendurch zum Neutralisieren. Aber ja.
Aber ja, ich bin da manchmal, das stimmt, das kann man natürlich machen, aber manchmal zählt auch, also 2 Kategorien, schmeckt und schmeckt nicht.
Ja, definitiv.
Man hat einen schönen Abend zusammen, probiert gute Spirituosen, fachsimpelt so ein bisschen darüber.
Ey, da bin ich der Allererste, weil ich bin ja auch überhaupt kein Whisky-Experte oder irgendwas. Und meine erste Kategorie ist, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Und immer. Wenn er mir schmeckt, dann kann ich mir angucken, worum geht's da. Ich hab das Kalle neulich erzählt. Ich saß letztes Jahr in Limburg mit einem anderen Gründer bei so einem richtig krassen Whisky-Tasting. Es war so ein Blind-Tasting, 30 Teilnehmer, jeder hatte irgendeine Flasche. Und alle haben natürlich die krasseste Whisky-Flasche, die sie haben, mitgebracht. Und die sind alle durchgedreht und ausgerastet, haben ja, mit hier Marzipan und dann kommt. Und bei 2 Dritteln der Gläser oder Flaschen saß ich dann da, ja, Whisky. Schmeckt mir nicht so gut, muss ich sagen. Und um mich herum sind aber alle orgasmisch durchgedreht und ja.
Ja, also ich glaube, man entwickelt dann auch einen Geschmack. Ich verstehe die Leute, die so vielen alten Scheiß trinken, die haben sich halt einfach dieses Aromprofil angetrunken.
Definitiv, ich sage auch nicht, dass das verwerflich
ist. Wie das irgendwann geschmeckt hat.
Das haben sie sich verdient.
Und was sie verdient.
Nein, viel Geld für ausgegeben.
Ja. Ne? Und wenn du jetzt jemanden hast, der noch nicht so alt ist und mit ganz anderen Aromen aufgewachsen ist, andere Aromen kennt, vielleicht auch offener gegenüber neuem ist, ganz anderer Schnack. Ne? Das ist wirklich so. Von daher, ich verstehe da irgendwie beide Welten. Und das ist okay, dass es die gibt, ne? Früher war alles besser. Das ist in Ordnung, früher war alles anders, würde ich halt einfach sagen.
Meine Generation sagt dann, früher war alles besser jetzt.
Genau.
Ne? Alte Männer.
Ja, ja, ja.
Ist
ja,
oft so.
Früher war alles
besser. Ist ja wirklich so.
Erzähl mir mehr.
Nein, zurück zum Blatt. Ich finde, das hast du vorhin ganz kurz in einem Nebensatz gesagt, also hast es anders gesagt, aber ich habe, also für mich gibt es eine direkte Verbindung von dem Juri, also von dem New Make zu dem Blatt,
genau.
aber der Kyrre Malt ist da nicht damit dabei. Der hat auch eine direkte Verbindung zu dem New Make, aber die stehen nicht in einer Linie oder sowas, sondern die haben beide quasi den gleichen Vater, aber weißt du, was ich meine?
Genau.
Aber eine andere Jacke an.
Genau, der andere Eichenjacke, was umherum war. Also in dem, was wir hier auch so ein bisschen feiern möchten, ist, dass wir haben unsere Produktion erweitert, 2020 angefangen die Produktion auf der neuen Destillerie. Und von der neuen Brennblasen, die wesentlich größer sind und Schottis-Brennblasen. Und wir haben quasi komplett eine neue Brennerei 2019 gebaut und angefangen da zu produzieren.
Sind das jetzt Potstills?
Das sind auch Potstills, ja, aus Speyside. Und die jeweils 9.000 und 7.000 Liter.
Oha.
Der Destillat ist fruchtiger, was da rauskommt, und ein bisschen leichter.
Mhm.
Und in dem Whisky können wir den New Make besser vorzustellen als in dem Cure Malt, was so krassen Fass-Einfluss hat. Und in hier, genau wie du gesagt hast, hat der Destillat mehr Raum, mhm, und spielt ein bisschen größere Rolle. Und dann in diesem Blatt, ganz genau wie du gesagt hast, weil dieser New Make ist auch auf der neuen Seite destilliert komplett. Und deswegen ist die Verbindung sehr deutlich da.
Ich habe jetzt mal sehr podcast-unfreundlich den beiden Fotos gezeigt von den Brennblasen. Hm. Aber wenn man bei uns auf die Website geht, kyrodestillerie.de, da findet man auch diese Fotos, wenn man das sich mal anschauen möchte. Oder man fliegt nach Finnland, steigt in Zug, fährt nach Tervajoki, steigt ins Taxi, fährt nach Isokyro und guckt sich selber.
Genau, das ist auch
das ist der optimale Fall.
Das ist total einfach eigentlich.
Ja.
Ne?
Ja.
Und was kommt zum Whisky probieren, besonders unsere eigene? Für mich und Asker, mit dem wir Whisky machen, müssen wir immer sehr viel Entfernung von dem Whisky, was jetzt neu gemacht ist. Wir müssen Entfernung nehmen, bevor wir das richtig so genießen können, weil wir suchen immer, was könnte da noch besser sein. Ist da noch der Fehler, was denn in dem vorherigen Batch? Und das ist eher so technisch, wie ich ganz oft unser Whiskys zuerst mal angucke und bin ich so, okay, das hier, vielleicht könnten wir das bei dem nächsten Batch ein bisschen abrunden oder so.
Ja.
Aber
dann dauert es ja immer erstmal ein paar Jahre, bis du das quasi final abschätzen kannst. Also ich glaube,
dieser ist schon final.
Ja, nee, ich meine nur, aber wenn ihr das jetzt nochmal reproduzieren wollt, dann dauert es ja. Und wenn ihr was ändern wollt.
Also man destilliert ja was und später macht man Whisky mit den Fässern, die man hat. Das meint, glaube ich, Tim, dass da ein Zeitversatz ist zwischen wir brennen und wir machen einen Whisky damit.
Ich glaube, ja, das ist ein großer Unterschied in der Produktherstellung und eben Grundstoffherstellung, also Whiskyproduktion und ein Produkt dann irgendwie zusammenstellen. Das ist eigentlich sehr spannend. Bist du dafür auch zuständig? Machst du das auch quasi jetzt aus euren Fässern auswählen und dann diese Produkte kreieren? Oder habt ihr da noch...
Also wir haben ein Produktionsteam da. Ich bin da in der Produktentwicklung, wenn es zu den, ich sag's immer, zu den Flüssigkeiten, weil wir machen auch was anderes als der Whisky. Da bin ich zuständig, aber ich habe Asker, wer zum Beispiel diesen Whisky jetzt kreiert, also den letztendlichen Batch zusammengestellt hat. Also, und insgesamt haben wir so knapp 10 Leute in der Produktion, weil wir haben Abfüllung, Whisky- und Gin-Destillation, Wodka-Herstellung und alles, was die da alles.
Also ist jetzt schon relativ groß tatsächlich, so wie das jetzt klingt, mit so vielen Menschen involviert, große.
Genau, in der Firma haben wir knapp 20 Leute insgesamt.
Ja. Okay. Nutzt ihr die alte Kote-Brennblase noch?
Die originelle Brennblase, was zu uns kam 2014, ist immer noch täglich in Benutzung bei der Gin-Destillation.
Ja, okay.
Aber den Whisky destillieren wir seit 2019 Dezember mit der neuen Anlage.
Okay.
Und zwischendurch hatten wir noch andere.
Genau, für den Whisky, ja.
Also was wir vorhin kurz übersprungen haben, ist, dass ja der Gin 2015 Weltmeister geworden ist und dadurch natürlich sich gewisse Dinge ergeben haben, einfach Geld reingekommen ist, Investoren reingekommen ist, Alko plötzlich die Whiskys, die Gins haben wollte. Und dadurch konnte man einfach anders investieren und man hat dann zwei quasi mittlere Potstills, es waren schon Potstills, sich angeschafft, die noch nicht die Dimension hatten, wie wir es jetzt hatten, aber die quasi ein bisschen größer waren. Dann hat man darauf ein paar Jahre destilliert und dann, mir wurde die Geschichte mal so erzählt, dass die fünf Gründer, ich glaube 2017, habt ihr eine Schottland-Tour gemacht und habt euch dann ganz viele Destillerien angeguckt und nach jeder Destillerie habt ihr ja den Wunsch gehabt, auch zwei große Potstills zu haben. Und nach der Tour hat man das dann mal durchgerechnet und gesagt, das kriegen wir schon hin.
Ja, so ist das. Das sind gefährlich, dieser Schottland-Reisen, weil man kommt zurück und aha, wir werden jetzt eine komplett neue Destillerie bauen. Und das haben die tatsächlich gemacht, weil wir wollten.
Ich finde das total, also ganz kurz, ich finde das total bemerkenswert. Ne? Das sind ja offensichtlich immer Schnapsideen und das ist sehr schön, aber das, was ich viel bemerkenswerter finde, ist, dass ihr sie auch umsetzt und dass es funktioniert offensichtlich. Also entweder ist da sehr, sehr viel gutes Unternehmertum, sehr, sehr viel Glück und wahrscheinlich auch eine Mischung aus beiden dabei, dass das wirklich so gut funktioniert.
Ihr seid ja fünf Personen, die ja auch verschiedene Aufgaben haben.
Genau.
Und das ist ja jeder, der was gut kann, der ist ja in einem bestimmten Bereich tätig, das ist ja sozusagen aufgeteilt. Ja. Und dementsprechend gehört dann Business genauso dazu wie Verwaltung und wie all diese Dinge, ne? Ja, klar. Mit dem Gin, um dann nochmal einmal was zu sagen, weil du das gerade nochmal angesprochen hast. Ihr seid ja quasi auch auf der noch steigenden Gin-Hype-Welle so reingekommen, ne? Genau. Also es ging ja so bis 2019, 2020 und dann ging es da so wieder so ein bisschen runter.
Ja, über Covid hat es abgenommen, ja. Aber also ich sag mal, um die Geschichte nochmal kurz zu erzählen, 2015 hatte man gesagt, wir müssen, beziehungsweise Ende 2014 hat man gesagt, na, wir wollen ja mehr verkaufen, wir wollen mehr Geld verdienen. Man war sich klar, in Finnland ist das schwierig, also hat man andere Märkte geöffnet. Und einer davon war die UK. Ich glaube, Mika kannte da Menschen und hat dann unser Distributeur in England, in der UK, hat dann diesen Gin für einen Wettbewerb angemeldet. Bei der International Wine and Spirit Competition ist so die älteste und man kann sagen, prestigeträchtigste
Spirituosen. Das sind diese Goldmedals und sowas?
Ja gut, das haben ja, also es gibt ja...
Da gibt es Medaillen so, ne?
Genau. Ja. Man muss sagen, es gibt Competitions wie Sand am Meer. Es gibt auch ganz viele Competitions, da meldest du dein Produkt für 4.000 Euro an und dann kriegst du automatisch die Goldmedaille. Aber es gibt schon auch sehr, sehr gute Competitions hier in Deutschland, zum Beispiel vom Meininger Verlag, die ISW. Aber ich sag mal so, eine der wirklich großen und bekanntesten ist halt International Wine and Spirit Competition. Und die haben 2015 das allererste Mal einen Preis vergeben für Gin and Tonic. Sie gesagt haben, was ist der beste Gin für einen Gin and Tonic? Und den haben wir gewonnen. Und die haben dann angerufen in Finnland und haben gesagt, naja, hier, wir sind International Wine Spirit Competition, wir kennen ihre Destillerie nicht, aber ich darf Ihnen gratulieren, Sie haben den Preis gewonnen, wir geben das in zwei Tagen bekannt, vielleicht wollen Sie sich vorbereiten.
Produziert mal.
Und das war jetzt zu einem Zeitpunkt, wo in Finnland nicht alles gerade gut lief, wo die Wirtschaft nicht so ganz gut war und so, also es war für Finnland eine schwierige Zeit. Und da kam dann diese Meldung, dass ein finnisches Produkt Weltmeister ist, was in Finnland eingeschlagen ist wie eine Bombe. Und dann wollte jeder Kyro-Gin haben und plötzlich wollten auch die Alko-Shops Kyro haben. Und das war so ein bisschen der Startschuss.
Genau.
Bis dahin war es wirklich so ein bisschen, wie überleben wir den nächsten Tag? Da stand das Wasser auch mehrmals bis kurz vorm Hals. Also Miko erzählt immer gerne, dass es wirklich die Situation gab, wo dann, also man muss sagen, man hat das Visitor Center und die Destillerie hat man als zwei verschiedene Firmen gemacht. Es gab einen Moment, wo sich das Visitor Center, ich glaube, 500 Euro oder von der Destillerie leihen muss oder andersrum, damit man nicht bankrott geht. Also es war wirklich immer haarscharf.
Verrückt.
Das Wasser stand bis zum Hals. Und dann kam dieser Preis und dann war wirklich von heute auf morgen, ist man nicht mehr nachgekommen zu produzieren. Und dann sind Investoren gekommen, es ist Geld reingekommen und dann konnte man halt auf einem anderen Level träumen.
Genau, das war im Sommer 2015 und dann für ein Jahr lang, weil wir nur eine Brennblase hatten damals, für ein Jahr lang haben wir nur Gin destilliert, Tag und Nacht. Nicht in der Nacht, aber Tag und Abend.
Verrückt.
Und dann haben wir die Produktion erweitert, 2016 haben wir in eine Whisky-Linie investiert. Auch von Korte 3.500 Liter und 2016 im Herbst haben wir angefangen, dann Whisky zu produzieren und dann Wie gesagt, in einem Jahr waren wir in Schottland und haben entschieden, wenn wir das schon nicht nur lokal machen möchten, müssen wir in noch ein bisschen größere Destillerie investieren. Und wir haben tatsächlich ein Ingenieurenbüro in Schottland schon besucht, 2017, als wir auf der Reise waren. Und ich denke mal, die Jungs da haben gedacht, die von diesen Finnen hören wir nichts mehr. Aber dann haben die kontaktiert und im Herbst dann und gesagt, hey, okay, wir wollen das jetzt bauen und eine neue Whisky-Destillerie, was nur Roggen destilliert. Und das war für den auch das erste Destillerie, das nur Roggen-Whisky.
Ja. Spannend. Und aber gab es da, also das klingt ja so, ihr seid dahin, habt gesagt, wir hätten gerne Distille. Wir geben euch die Pläne, baut mal. Gibt es da keine Wartezeit oder so? Ich habe irgendwann mal gehört, dass es teilweise wirklich lange Wartezeiten gibt, wenn man neue Brennblasen möchte, weil natürlich die schottischen Brennereien dauerhaft austauschen und dann diese Copperworks da irgendwie die ganze Zeit sowieso beschäftigt sind. Wie funktioniert das?
Unsere Brennblasen sind tatsächlich von einer kleine Hersteller, Speyside Copperworks.
Ja.
Aber das war 2017 und 2019, am Ende des Jahres, haben wir die neue, kam Ach, die
ja, Inbetrieb,
Inbetriebsnahme von der neue Destillerie, wo dann alles für Roggen geplant ist, weil wenn man von Roggen produziert, ist das ein bisschen anders als
wie unterscheidet sich das?
Wie bei Gerste, bei Roggen ist da, das ist ein...
Wie viel Zeit hast du?
Ist eine nackte Getreide.
Also an mir soll es nicht liegen.
Roggen ist eine nackte Getreide, was heißt, Roggen kann man nicht läutern.
Ja.
Und deswegen ist die Produktion bei uns ein bisschen anders. Wir nennen das ist All Grains In Method, was heißt, also wenn wir einmeischen, ist das Roggen grob gemahlen mit einer Hammermühle in der Mass Conversion Vessel, wo das eingemeischt wird, wird das dann danach nicht filtriert, sondern einfach runtergekühlt in die Gärbehälter gepumpt. Hm. Und da ist noch alle Schwebteilchen, also alles Grobes noch dabei. Dann geben die Hefe dazu und dann geht das auch unfiltriert in die erste Brennblase rein, also in die Raupen.
Das ist eine übelste Sauerei, wenn du das dann sauber machen musst.
Genau. Also, und anfangs, also 2014, war das ja ab und zu mal eine richtige Sauerei.
Ja.
Aber dann bei dem dritten Erweiterung da, wussten wir schon, an welchen Stellen wir konzentrieren müssen bei der Planung und die neue Destillerie deswegen funktioniert ziemlich gut mit Roggen besonders.
Ich finde es total spannend, weil ihr euch ja dann auch offensichtlich in kurzen Abständen immer weiterentwickelt habt. Und das ist ja dann, also glücklicherweise durch eben diesen Award, quasi dann auch organisch gewachsen. Zwar schnell,
ja,
aber ihr hattet dann die Möglichkeiten, immer weiter zu wachsen und immer wieder Verbesserungen anzustellen. Ich glaube, die Möglichkeit, die haben gar nicht so viele.
Nee, da waren in 2015, als das mit dem der Preis mit dem für den Gin kam, da lagen alle Sterne in so eine sehr positive Konstellation für uns. und Micha hat da nicht über die Zahlen, also im zweiten Jahr von der Produktion, unser Ziel war 20.000 Flaschen im Jahr zu verkaufen. Und wir waren fast da. Also
im ersten Jahr 2014 waren es 4.800.
Genau, ja. 4.800. Zweiten Jahr Ziel war 20.000. Und dann dieser Preis kam im Juli und Ende des Jahres haben wir 100.000 Flaschen produziert.
Wow.
Und davon natürlich 95% Gin.
Und so eine Flasche Gin in der Bar ist auch schnell leer.
Ja.
Ich wollte gerade sagen.
Es geht schneller als eine Flasche Whisky zu Hause.
Die hat bei mir auch nie lange gehalten.
Und man muss es halt nochmal sagen, also in Finnland ist das wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Und das ist auch immer noch so, dass wir, also heute ist es leider nicht mehr ganz so, aber wir sind in Finnland schon so ein bisschen Nationalheiligtum. Und mir ist das jetzt schon mehrmals passiert, dass ich im Kyro-T-Shirt irgendwo bin, zum Beispiel vorletztes Jahr in Dresden ist mir das passiert, ich bin im Hotel auf dem Weg zur Messe und im Aufzug treffe ich eine Finnin, die mich an, you know Kyro, und dann sage ich, yeah, I work for them, und dann, die umarmen mich, die eine wollte mit mir ein Selfie machen, also es ist der Wahnsinn. Krass,
wirklich?
Ja.
Wie ist das von der Verteilung her, von den Absatzmärkten, ist Finnland Nummer eins?
Finnland ist, Finnland und Travel Retail umherum ist immer noch ungefähr die Hälfte von unserem Umsatz.
Ja.
In wie viele Länder exportiert ihr?
Ah, wir sind bei knapp 35, glaube ich.
So viel schon.
Ja.
Das ist ordentlich.
Ja. Man muss halt sagen, also man, es ist halt immer kompliziert zu sagen, weil wenn man jetzt zum Beispiel Amerika sieht, da ist ja jeder Staat im Grunde genommen eigener Importmarkt. Ja.
Aber gibt man mal ein paar Paletten hin oder eine Palette und guck mal, und dann ist man ja schon, ist das schon
das
Land, wo man hin.
Es ist halt nicht so wie in Deutschland, dass man dann sagt, ich habe jetzt eine zentrale Distribution, die dann Bayern, Sachsen und Berlin beliefert, sondern in Amerika brauchst du halt wirklich für jeden Staat eine eigene
Distribution. Für jeden Bundesstaat.
Bundesstaat, genau. Und deswegen ist es halt so ein bisschen, wenn man die alle mitzählen würde, wären wir irgendwie schon über 40, aber so sind wir halt bei Mitte 30. Was in Europa auf jeden Fall die größten Märkte sind, Deutschland ist mit dabei, Frankreich ist mit dabei, zu unserer großen Freude die Ukraine ist weit vorne mit dabei, aber die haben auch einen Grund zu trinken. Und ansonsten natürlich der asiatische Markt ist einer, der wächst.
Wirklich?
Ja.
Okay, weil so was man gehört hat, ist der asiatische Markt, der gerade gar nicht so am Start, aber schön, dass der für euch wächst.
Der wächst schon. Aber ich glaube, das ist halt auch wieder so ein Unterschied, ob man eine Craft-Distillerie ist oder ob man eine alte, eingesessene schottische Distillerie ist.
Das ist, glaube ich, so ein Ding tatsächlich, ne? Dass immer noch erstens dieser Craft-Boom wandert und immer noch wächst.
Ja, also ich habe einen, der ehemalige BA von Centis Malt aus der Schweiz. Ich muss jetzt lügen, ich glaube, der ist immer nach Taiwan geflogen und das war der zweitgrößte Markt nach der Schweiz, so gefühlt. Also es ist jetzt eine gefährliche Halbwahrheit, was ich erzähle, aber der hat auf jeden Fall, ich glaube, es war Taiwan oder Thailand, irgendwas da unten, was sehr, sehr erfolgreich für die war. Ich sage mal, es ist halt immer, man muss den richtigen Distributeur zur richtigen Zeit treffen und dann kann da viel passieren.
Ich wollte gerade sagen, dann können da Dinge entstehen, die wundervoll sind.
Ja. Also Taiwan ist auf jeden Fall eine Whisky-Insel.
Dann war es wahrscheinlich total Taiwan, ja.
Thailand?
Nee, Taiwan ist ja auch Thailand. So dieser Hub irgendwie, ne? Glaube ich. Ja. Singapur. Taiwan sind so zwei Hubs im asiatischen Raum für Whisky auch, wo aus viel in alle Richtungen dann geht. Das ist schon so. Und wenn du da den richtigen Fluss irgendwie reinkriegst. Ich musste mal gucken, wir haben hier gerade unsere Nosing-Gläser mit Wasser gespült. Da ist jetzt bei mir eine gefährliche Menge drin. Und es könnte natürlich auch irgendein Destillat sein. Und ich wollte das gerade exen.
Aber ich denke mal, wir sind auch bereit für den nächsten Mix.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Und zwar, wir Finnen lieben Robben, aber wir lieben auch Rauch. Also für uns Finnen, Rauch ist was Positives. Das heißt, da ist Feuer, da wird was geräuchert, oder wir haben auch eine Rauchsauna, wo man während der Anheizung von der Sauna Rauch in den Raum kommt, und das ist unser
Musik.
Rauchsauna-Whisky.
Ah, sehr
unser
gut.
Unser Kyro Wood Smoke. Und das ist der andere Produkt, wo wir auch französische Eiche dabei haben.
Okay.
Dankeschön.
Ich erinnere mich, ihr wart vor ein paar Wochen schon mal hier in Leipzig zur Roadshow, Rising Brands Roadshow, und das war so mein Ins-Bett-Bringer für den Abend mit. wunderbar auf jeden Fall. Insofern bin ich da gar nicht unbefleckt.
Was für eine Wood wird denn zum Darren des Roggens genommen?
In Finnland nimmt man zum Räuchern und auch traditionell, um Roggen zu trocknen, ist das Erlenholz.
Erle?
Ah, Erle, okay. Ja.
Ja.
Ich glaube, wir sind ein Buchenland, ne?
Wir sind ein Buchenland.
Ja,
wir Deutschland haben Buchenland. Keine Buchen in Finnland oder kaum Buchen. Ja. Also deswegen Erle ist immer das Holz.
Erle, das ist das mit diesen kleinen, runden, schwarzen Früchten.
Die Knirten,
genau.
Oder braunen halt, also nicht braun. Komplett
Ja, ja.
Dunkelbraun, ja. Ja.
Und das wird auch zum Räuchern von Fisch oder von Fleisch genommen, ehrlich?
Genau, genau. Traditionell, also wenn man Räucherlachs gegessen hat, normalerweise wenigstens diese finnische Version ist mit Erlenholz geräuchert.
Erlenholz. Wobei man halt sagen muss, dass man Roggen in Finnland über Erle räuchert, hat halt wirklich eine jahrhundertelange Tradition, dass man den Roggen direkt nach der Ernte, damals noch die komplette Pflanze, geräuchert hat, damit sie halt dann den langen Winter überlebt. Weil du hast ja in Finnland, wir haben ja vorhin gehört, es gibt einen Tag Sommer, demzufolge gibt es 264 Tage Winter. Ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist schon ein sehr langer Winter und da kann es sehr kalt und sehr feucht werden. Und damit dann halt der Roggen, den man geerntet hat, nicht schlecht wird, hat man den geräuchert.
Nicht geräuchert, das wurde man getrocknet da. Getrocknet. Und weil eigentlich wurde das richtig trocken in den Rauchhäusern, aber man hatte halt keinen Schornstein in dem, einfach ein Stapel von Stein und da hat man Erdenholz gebrannt und dann wurde es richtig crisp trocken und natürlich hat da der Rauch auch diese antimikrobielle Eigenschaften, aber das war meist einfach, dann kam die Wärme komplett rein, wenn das der Rauch nicht da durch einen Schornstein rausgeleitet wurde. Ja. Und wir haben dann rausgefunden, als wir angefangen haben, wollten wir auch rauchigen Whisky produzieren. Und dann haben wir rausgefunden, dass diese Tradition immer noch lebendig ist, obwohl man nicht mehr den Roggen trocknet über den Rauch, sondern einfach kalt räuchert. Und das haben wir in unserer Produktion genommen und in diesem Whisky. Das dann ist eine Mischung von Ex-Bourbon, neuamerikanischer Weiche und französischer Eiche bei der Fasslagerung.
Ist gar nicht zu vergleichen mit Torfrauch.
Nee, das hat für mich so was, also erstmal was Warmes und was erdig
Süßes.
Quarziges.
Ja, quarzig auch. Ja, und vor allen Dingen, also die Süße
geht... Beim ersten Riechen habe ich so ein bisschen an Bowmore gedacht, aber das ist natürlich ganz was anderes.
Am ehesten,
aber ja,
am ehesten sowas. Also ganz, ganz zart. Gleichzeitig frisch wieder. Wieder zitrisch. Und ich weiß nicht, und das wäre jetzt für mich mal spannend, das würde ich gerne mal machen, wenn mir jemand blind das hinstellen würde. Ob ich sagen würde, dass es Rauch ist. Ich würde wahrscheinlich irgendwie, weil ich so geprimed bin, dass du halt manchmal von schottischen Destillaten so eine Eichenwürze hast, würde ich vielleicht dahin gehen.
Zu lange im Fass.
Nee, ja, es ist irgendwie, also es ist schon funky ein bisschen.
Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen funky.
Und es ist auch, also und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Das ist nicht dieses, was du so vom Schlenkerler Rauchbier kennst. Ne? Das finde ich, das muss ich wirklich sagen, das finde ich relativ unangenehm, diese Aromen in einem Whisky.
Ja gut, aber die sagen ja über sich selber auch, dass du, glaube ich, 4 Bier trinken musst, damit es schmeckt.
Mhm. Ja, das kann ich ja aber über Sternburg auch sagen.
Ja.
Ja, das fängt nie an zu schmecken, glaube ich.
Sternburg nach dem 4. schmeckt's?
Ja, aber das ist auch nur, weil du nicht in der Übung bist.
Es schmeckt auch nach dem 2. wahrscheinlich dann.
Ich oute mich jetzt, ich finde Schlenkerer sehr lecker, muss ich sagen.
Ja, ich finde, ich wollte gerade sagen, das geht mal, na klar, aber in einem Whisky nicht.
In einem Whisky schwierig, ja.
Ja. Also es gibt ja auch Whiskys, die eben dieses eher speckige, kannst du ja nicht anders sagen, Buchenholz, glaube ich, ne?
Ja.
Dass die nutzen.
Wobei, ja, ich finde, dass der auch sehr speckig ist.
Nee, nicht, das geht nicht in dieses Räucherspeck-Ding, oder?
Warte mal, bis du gleich im Mund hast. Also das schönste Feedback, was ich bisher bekommen habe zum Woodsmoke, war auf einer Messe. Es war sogar dieses Jahr, da hat einer gesagt, Schwarzwälder Schinken zum Trinken.
Nee.
So, und das reimt sich?
Das reimt, ja, das...
Ich habe hier Pumuckl auf der Käppi und alles, was ich reimt.
Reimt ist immer gut. Oh, wir gucken gerade immer Pumuckl relativ häufig wieder. Auch die neuen sind schön.
Habe ich noch nicht gesehen, aber habe ich auch sehr viel Gutes gehört.
Ja. Sind nicht so schlecht. Schön gemacht. Und die haben ja komplett Pumuckl durch die KI, also die haben einmal diese Stimme durch die KI sprechen lassen.
Ja.
Ich habe.
Ich glaube, Kalles Zug kommt, hat Verspätung, richtig?
Genau, ich habe eine halbe Stunde mehr länger Zeit. Reden.
Zeit. Yay! Bekommen.
Ja.
Aber Kalle, ich habe gehört, der Tim hat auch ein wunderschönes Gartenhaus. Da kann man auch gut übernachten.
Ich habe jetzt extra 30 Minuten bekommen.
Sehr gut,
das ist ausgezeichnet. Ja. Aber wir haben ja noch entspannt Zeit, oder? Der Zug fährt? In kurz 6 Stunden. Vor 11.
Also wir haben noch Zeit. Okay. So, wollen wir mal trinken?
Ja, gerne.
Mhm. Dann cheers, Kippis.
Rai, rai.
Rai, rai. Es ist soweit.
Und der ist fett auf der Zunge. Der ist ölig.
Der ist ölig,
ja. Der ist richtig dick. Der ist wie, den möchte ich kauen.
Ja.
Und nein, der, tut mir leid, wer auch immer das gesagt hat, das ist kein Schwarzwälder Schinken. Das ist viel zu wieder ätherisch. Und das hat diesen Rauch, aber das geht in eine ganz andere Richtung. Auch wenn, ich glaube, bei Schwarzwälder Schinken ja auch teilweise Wacholder und so verwendet wird, ne? Dass du so eine ätherische Note theoretisch mit reinbekommst. Wahrscheinlich ernähre ich mich zu wenig von Fleisch und habe schon vergessen, wie ein richtiger Schwarzwälder Schinken schmeckt. Aber es hat für mich nicht die Assoziation nach Schinken, nach geräuchertem Schinken. Insofern.
Also jetzt im Nachgeschmack finde ich, erinnere mich das so ein bisschen an den Rauch von einem Mezcal. So, der
ja, das am ehesten.
Erdige.
Ja. Also
ist ja auch der New Make, nenne ich unseren unser nordischer Mezcal quasi, weil okay. wenn man den New Make als Plain verkosten würde, ja. Könnte man manche Leute.
Mach das mal.
Den gibt es aber bei euch nicht zu kaufen, den rauchigen New Make?
Den rauchigen haben wir nicht zu
kaufen. Also Smoked Yuri.
Wen müssen wir, wen müssen wir erpressen, damit wir den bekommen?
Mich?
Genau.
Also ich hätte noch zwei Flaschen im Lager, also genau. Ich sagen, wenn ihr mich das nächste Mal einladet.
Ja.
Wir erinnern uns dran.
Ja. Ich muss sagen, für mich als Bartender und im Herzen mich immer noch ein Bartender ist das halt wirklich der perfekte Whisky, weil damit kannst du so geile Cocktails machen.
Nenn mal die Top 3.
Die Top 3, was tatsächlich jetzt im Sommer fantastisch ist, ist einfach als Highball mit Schweppes White Peach. Schuss Zitrone noch dazu, es ist einfach geil und ich habe das als Barmanager damals in meiner letzten Bar so exzessiv getrunken, dass mir zum Feierabend meine Bartender automatisch das Glas so hingestellt haben, was kein gutes Zeichen ist. Platz 2, definitiv Reversed Manhattan. Also sprich, du nimmst statt zwei Teilen Whisky, zwei Teile roten Wermut und dann ein Teil vom Whisky, kommt trotzdem immer noch der Rauch schön durch, ist viel fruchtiger. Mhm. Und der große Vorteil bei dem Reversed Manhattan ist, du kannst doppelt so viele davon trinken.
Mhm. Touché,
ja. und Platz 3 ist jetzt kein klassischer Whisky-Cocktail, sondern ein Gin Martini, Verdant Martini heißt das. Und da macht man im Grunde genommen einen Gin Martini und man macht dann so ein halbes CL vom Woodsmoke dazu. Und dann hat man wirklich so diesen Geschmack eines Gin Martinis, also diese Wacholdernote, mit so ein bisschen Rauch dabei.
Oh, das klingt spannend.
Also, das sind meine Top 3 Cocktails jetzt. Aber ich sag mal, ich bin ja vielen Bars unterwegs und da gibt es fantastische Kombinationen mit. Und was man auch sagen muss, ist, was hiermit wirklich toll funktioniert, ist auch Food Pairing. Und Karl und ich zum Beispiel waren letztes Jahr in München bei einem Whisky-Dinner, da haben die Tartar damit angemacht. Mm. Das ist fantastisch.
Oh ja.
Oder ich war vor 2 Jahren...
Die Idee kamen wir noch gar nicht, ne?
Ja, aber mit Capern kann ich mir das gut vorstellen, ne?
Und vor 2 Jahren war ich auf einer Messe in Italien und da waren wir auch abends essen und wir haben sehr, sehr schlechte Miesmuscheln bekommen. Ich glaube, es waren Miesmuscheln, ich habe keine Ahnung von Muscheln. Es waren irgendwelche Muscheln.
Sollte man wissen,
das stimmt. Ja. Ich glaube, es waren Miesmuscheln. Sie waren auf jeden Fall nicht gut. Und der italienische Distributeur entschuldigte sich auch und sagte, es ist eigentlich eines der besten Restaurants in der Stadt. Und ich habe dann kurz an die Flasche Woodsmoke auf den Tisch genommen, habe die über die Muscheln gegeben. Und es hat sehr gut geschmeckt. Mm. Und 2 Wochen später kriegte ich ein Foto von unserem italienischen Distributeur, der dann mir ein Foto zeigte aus diesem Restaurant, wo es, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, aber wo es dann damals die Original-Kyro-Woodsmoke-Muscheln gab.
Oh, geil. Wirklich? Ja, es ist super, dass sowas entsteht.
Ja.
Aber wegen alle Bakterien abgetötet, die da drin waren.
Ja, wenn da noch irgendwas drin ist, stimmt auf jeden Fall.
Ach, über das Verfallsdatum kein Problem. Wir haben ja noch eine Flasche Woodsmoke dabei.
Ja, und mein lieber Freund Ivan aus der The Golden Bar in Düsseldorf macht das auch sehr gerne für Stammgäste. Da kann man eine frische Austern bestellen an der Bar. Und er empfiehlt dann immer, wir haben hier unser eigenes Essiggemisch, was man drüber geben kann. Aber wir haben auch einen sehr guten finnischen Whisky, der auch sehr gut damit funktioniert.
Das sowieso. Also ich bin ja großer Fan von Austern mit Whisky. Eigentlich ist mein Go-To Talisker. Aber man kann natürlich auch mal was Neues probieren. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, weil das ist eine super, super Kombi.
Ja.
Weil sich das total gut ergänzt. Ja, diese Meeresaromen zusammen mit Whisky, das passt eigentlich immer.
Ja. Aber deswegen muss ich sagen, also als Bartender und Gastronom ist es einfach mein persönlicher Lieblingswhisky, weil der halt, ja, den kannst du pur trinken als Cocktail im Essen. Das ist einfach die heilige Dreifaltigkeit.
Sehr gut.
Ich bin ein einfacher Finn und deswegen mein Food Pairing Empfehlung mit dem ist Roggenbrot, und dann geräucherter Lachs drauf und dieser Whisky in einer anderen Hand.
Oh, das klingt gut.
Ja.
Das klingt gut.
Oder einfach beim Grillen, also beim Barbecue, richtig Barbecue, dieser.
Ja. Das macht mein Vater. Mein Vater trinkt gar keinen Whisky. Mein Vater war schon bei 2 Tastings von mir und muss jedes Mal betonen, dass er keinen Whisky mag. Aber den Woodsmoke.
Danke, Papa.
Danke, Papa, ja. Ich habe ihn trotzdem ganz so lieb. Aber den Woodsmoke hat er zu Hause und wenn die grillen oder es mal irgendwie Steak gibt oder Kotelett, dann hat er den auf den Tisch und dann gibt er so ein paar Tropfen über das Fleisch. Und so konsumiert man auch eine Flasche, was ja.
Ja, wenn man da relativ häufig grillt, auf jeden Fall. Ja. Und wenn man mal Gäste hat, geht das auf jeden Fall klar. Das stimmt. Ja, Food Pairing finde ich sowieso eine ganz spannende Sache immer, da einfach mal auszuprobieren.
Ja.
Und da darf man auch keine Angst haben. Ne? Nee.
Ja.
Das einfach mal probieren. Man, so viele Sachen zu Hause. Wir hatten die Annick Seitz zu Gast, die ja da ganz weit vorne ist und ganz viele verrückte Kombinationen macht. Und einfach mal zu Hause schauen, was man sowieso da hat. Und einfach den Whisky dazu probieren oder ein paar Tropfen drüber geben oder. Und dann ist es ja auch immer unterschiedlich, ob du zuerst den Whisky trinkst, dann das Essen nimmst oder ob du zuerst den Whisky trinkst. Oder je nachdem, halt die Reihenfolge kommt halt immer drauf an, wer der Herr im Haus ist. Und dann hast du komplett unterschiedliche Geschmackserlebnisse.
Ja. Ja,
das macht auf jeden Fall total viel Spaß. Nee, gefällt mir sehr gut. Macht Spaß.
Oh, ich hatte den gerade noch mal auf der Zunge, der ist wirklich so fett, ne?
Ja.
So ein dickes, öliges Zeug.
Aber wodurch kommt das? Dass der jetzt vom
Mund bei der Destillation.
So auch anders ist.
Also
ist
bei
die Destillation an. Also ist
bei.
Die Fermentation, Destillation anders?
Die Fermentation ist schon gleich.
Ja.
Aber bei der Destillation machen wir die Cuts. Also, wo wir zum Nachlauf kommen. Also, ja, der zweite Cut ist da. Viel niedriger in Alkoholgehalt. Also wir wollen richtig die Öle in den rauchigen Whisky rein.
Ja, ja, okay. Ja, versteht man. Das heißt...
Der zweite Cut bei uns liegt so 60 Prozent Alkohol.
Das heißt, in dem Fall geht ein bisschen mehr Nachlauf mit rein.
Genau, genau. Und mehr Öl, also mehr
diese... Dreckige Nachlaufabtrennung. Genau. Den Begriff habe ich irgendwann mal aufgeschnappt, das finde ich total sympathisch. Ja, es sind halt viele Aromen, die dann eben da auch mit übergehen.
Genau, und die Ölen, also die langkettige Ölen, was in dem Destillat sind, kommen auch rein. Ja.
Sehr spannend.
Und bei dem... bei diesem Rauch ist ziemlich viel dieser mentholige Noten dabei und deswegen haben wir auch bei dem Whisky bei der Lagerung auch die französische Eiche zum Teil genommen, weil das bringt da mehr Komplexität auf der Zunge und balanciert auch diese Spitzen von dem Rauch.
Ja, man hat aber tatsächlich gar nicht so eine Tanninbombe, wie ich jetzt bei den Fässern erwarten würde, dass du halt schon diese Tanninfracht hast, dass du, dass es super trocken auf der Zunge wird. Jetzt im Nachhinein wird es ein bisschen trockener, ja. Aber es ist jetzt nicht so, als würdest du dir alles zusammenziehen und du hast halt dieses total trockene Mundgefühl, was man von Rotwein vielleicht kennt. Das ist nicht da. Also sehr ausgewogen auf jeden Fall.
Super lecker. Also mir gefällt der richtig gut auch. Also und ich kann mir das sehr gut vorstellen, den an der einen oder anderen Stelle auch in der Küche zum Einsatz zu bringen, klar. Also jetzt Tata, kriegst du mich voll mit, weiß ich, alle 2 Wochen vielleicht mal, wenn ich mal irgendwie morgens beim Fleischer vorbeikomme und dann so, ne? Ja, es geht doch schnell.
Wir sind ja beides eher wirklich so die Schottenkenner. Wir haben das in der letzten Folge mitbekommen. Wir haben zuletzt eine Folge gemacht über irischen Whisky und wir haben ganz schön gestruggelt, weil wir gar nicht so viel Ahnung hatten. Roggenwhisky ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, aber in Europa gibt es ja einige Brennereien, die Rocken Whisky herstellen. Und ihr seid gerade so ein bisschen auf Tour für Rocken Whisky oder für andere, gemeinsam mit anderen Rocken Whisky Brennereien.
Das ist richtig. Ja, der Anlass ist so ein bisschen, wir haben ja jetzt hier unsere neuen Flaschen dabei. Und da steht ja groß drauf, Whisky born in a sauna.
Ja.
Und Karl hat ja vorhin mal angeschnitten, am Anfang bei der allerersten Flasche Whisky von uns stand noch drauf, Single Malt Rye Whisky. Weil damals durften wir noch Single Malt benutzen. Inzwischen ist definiert, dass ein Single Malt zu 100% aus Gerste bestehen muss. Deswegen dürfen wir unsere Whiskys nicht mehr Single Malt nennen, obwohl sie von der Definition, die ich noch damals gelernt habe, zu 100% ein Single Malt wären. Und deswegen hatten wir dann auf unseren Flaschen draufstehen Malt Rye Whisky. Und vor 2 Jahren kam dann ein Anruf, wo es hieß, es gibt wohl eine EU-Verordnung, die uns verbietet, weiter das Wort Rye Whisky zu benutzen. Geht jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber wir waren sehr überrascht. Und wir haben dann schlicht und ergreifend mal anderen Destillerien angerufen. Wir haben ja hier in Deutschland zum Beispiel Stork Club,
genau,
die Rye Whisky machen. Wir haben in Dänemark Stauning. Aber es gibt zig Destillerien, die einen Rye Whisky machen. Mal mit 100%, mal mit weniger Rye. Und wir haben bei allen quasi nachgefragt, sagen, habt ihr das auch gehört und wisst ihr da was drüber? Und alle waren so, nö, haben wir noch nicht gehört. Und es stellte sich dann heraus, dass es ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada gibt. Das geht zurück bis in die 70er, aber 2004 hat man da geschützte Herkunftsbezeichnungen festgelegt für Spirituosen. Also ne, die Franzosen haben gesagt, Cognac, Armagnac sind zwei geschützte Begriffe, die dürfen nur da hergestellt werden. Was ich immer sehr schön finde, ist was glaubt ihr, was haben die Deutschen sich schützen lassen?
Bockwurst.
Eierlikör.
Das geht ja um Spirituosen.
Ach so.
Bockwurst finde ich auch gut. Schwarzwälder Schinken ist drin, das kann ich dir sagen.
Korn.
Korn, ja, genau, Korn. Ja,
okay.
Und was ich noch schöner finde,
Verstehe ich, warum.
Ja, was ich noch schöner finde, ist, die Österreicher haben sich Jagertee gesichert. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, bis ich das gelesen habe, wusste ich nicht, dass Jagertee existiert. Und es gab aber so ein paar Produkte, wo die Kanadier gesagt haben, wir wollen die nicht hergeben. Mhm. Ich habe neulich gelesen, einer der großen Punkte wäre Uso gewesen.
Genau.
Wenn man an Kanada denkt, woran denkt man an Uso? Natürlich, ganz klar. Also die Kanadier haben gesagt, wir wollen Uso nicht hergeben. Und man hat sich dann am Ende geeinigt, dass man gesagt hat, okay, die Kanadier geben Uso frei. Das ist jetzt das darf nur noch in Griechenland hergestellt werden. Und dafür kriegen sie Rye Whisky. Und jetzt muss man der Fairness halber sagen, 2004 hat sich in Europa niemand für Rye Whisky interessiert. Ne, da hatte man
in Kanada für Uso wahrscheinlich auch nicht. Das war doch ein Strohmann, oder? Das haben die sich doch ausgedacht.
Man weiß es
um irgendwie argumentativ in die Vorhand zu kommen, haben die gesagt, unser Uso hier in Kanada.
Der ist ja gut, ja. Aber tatsächlich ist es so, dass laut europäischem Recht man in Europa das Wort Rye Whisky nicht auf eine Flasche schreiben darf. Und wir sind dann mit diesen anderen Destillerien zur EU gegangen, haben gesagt, hallo, hier sind wir. Wir stellen seit 4 Jahren Rye Whisky her. Also es gibt eine Destillerie, weißt du, wie die heißt, aus Österreich? Die stellen schon seit den 70er Jahren Rye Whisky her.
Heidecker.
Und wir haben jetzt gerade festgestellt, dass wir das seit 20 Jahren eigentlich nicht mehr dürfen. Könnt ihr uns mal sagen, was jetzt gerade abgeht? Und dann hat die EU geguckt und hat gesagt, oh ja, richtig, das stimmt, ihr dürft nicht mehr Rye Whisky. Das ist ja doof. Und dann hat die EU gesagt, pass auf, Nummer 1 ist, ihr dürft euren Bestand abverkaufen, ihr müsst jetzt nicht eure Produkte einstampfen oder irgendwas, ihr könnt...
Das ist nett.
Ja, das ist schon nett. aber ihr müsstet bitte ab nächste Woche quasi alle neuen Produkte neu belabeln.
Und das galt für alle, ne?
Die EU hat aber auch gleich gesagt, und wir wollen jetzt kein Exempel statuieren, sondern fragt doch bitte eure Landesparlamente, was festgelegt ist. Und das erste Landesparlament, was sich geäußert hat, war Dänemark. Und Dänemark hat einfach gesagt, ab sofort darf auf einer Flasche dänischen Whisky das Wort Rye nicht mehr vorkommen. Also die Dänen können nicht mal auf ihre Flasche schreiben, Ingredients Doppelpunkt Rye. Was hat Stauning gemacht? Das finde ich immer, ich muss sagen, ich finde unseren Move mit Whisky Born a Sauna sehr gut, aber Stauning hat eigentlich das Geilste gemacht. Auf deren ihren Flaschen steht jetzt R.Y.E.
Haha, schlau.
Das steht nicht für Rye, das steht für Redefine Your Experience.
Finde ich immer noch
sehr, sehr schlau.
Ja, cool. Man sieht den Punkt wahrscheinlich nur, wenn man hinguckt. Genauer.
Die finnische Regierung hat gesagt, ihr dürft noch das Wort Rye benutzen, aber Rye und Whisky darf nicht in einer Zeile stehen. Und das finde ich bei unseren neuen Flaschen sehr schön, wenn man da mal guckt bei den kleinen Texten links und rechts und auf der Rückseite. Rye und Whisky ist immer in 2 verschiedenen Zeilen. Also da Shoutout an Oliver und Matti, haben die einen richtig guten Job gemacht.
Aber es steht noch Rye Malt, ne?
Rye Malt ist erlaubt, ja. Nur Rye und Whisky ist nicht erlaubt. Wir könnten auch, auf Finnisch Ruiz Whisky draufschreiben. Wir können
Roggenwhisky
auf Deutsch. Aber wir können halt nicht für jedes Land ein eigenes Etikett machen und Englisch und Französisch ist nicht erlaubt.
Ja.
Und deswegen haben wir dann, unser Hauptproblem war halt wirklich dieses Malt Rye Whisky, diese quasi Verkehrsbezeichnung. Und wir haben dann sehr, sehr lange überlegt, was wir machen. Und dann am Ende hat man sich gesagt, Moment, wir sind die Kyro-Destillerie, wir nehmen uns selber nicht so ernst. Wir wollen Dinge immer mit Humor machen, wir wollen uns selber nicht so ernst nehmen. Wir kommen aus der Sauna, dann schreiben wir jetzt einfach drauf Whisky Born in a Sauna. Und das war dann so ein bisschen der Anlass, dass wir halt uns mit anderen Destillerien aus Europa zusammengetan haben, auch da so ein bisschen kooperieren. Und dass dann letztes Jahr der Bastian Häuser von Stork Club auf mich zukam und sagte, wollen wir nicht mal nächstes Jahr zusammen auf Tour gehen und so ein bisschen europäischen Promo. Rye nach vorne bringen. Und wir haben dann noch Stouting ins Boot geholt, Nico Grote. Und letztendlich ist das, was wir versuchen, so ein bisschen uns aus der Nische rauszuholen. Weil letztendlich kann man ja so ein bisschen sagen, dass wenn du jetzt jemandem sagst, Rye Whisky, wird ja 9 von 10 sagen Amerika. In 9 von 10 Fällen würde er sagen, es ist amerikanischer Whisky.
Ja.
Und das stimmt eigentlich gar nicht, weil es gibt wahnsinnig viele Rye-Whiskys in Europa. Und wenn man sich die Geschichte des Roggens anguckt, ist es das europäische Getreide. Also jedes Land hat eigentlich einen Rye-Whisky, ein Roggenbrot. Also ich meine, hier wir in Deutschland sowieso, wir sind alle mit Roggenbrot aufgewachsen. Ja. Also ich in Ostwestfalen mit Pumpernickel. Aber das hast du in ganz vielen Ländern, dass einfach Rye das Getreide ist.
Wir haben nur mal Pupsnickel gesagt.
Stimmt ja auch.
Und ich sag mal, da soll es so ein bisschen drum gehen, dass wir einfach den Leuten zeigen, Rye Whisky gibt es aus Europa und ich will jetzt nicht sagen in einer besseren Qualität, aber in einer anderen Qualität. Und aber halt lokal, von dem lokalen Hersteller, von lokalen Menschen. Und ich sag mal, das verbindet ja Stork Club, Stouting und Kyro, dass es alles 3 Destillerien sind, die von Träumern gegründet wurden. Also Stork Club hat ja die wunderschöne Geschichte, 3 Bartender aus Berlin gehen in Spreewald und wollen Fass Whisky kaufen und kommen mit einer Destillerie
nach Hause.
Ja, passiert, ne?
Buch.
Und bei...
Und was auch lustig ist, da, die haben dann auch entschieden, nur auf Rye Roggen konzentrieren. Also die haben anfangs auch was anderes destilliert, aber dann...
Ja, die ehemalige Brennerei, die hat ja andere Sachen produziert und die haben dann gesehen, im Spreewald wächst halt unfassbar viel Roggen. Genau. Warum das nicht auch machen? Und was ich auch irgendwann
Single Malt war aber auch nicht geil.
Nee.
Das war auch kein gutes Produkt.
Genau, aber
wir haben das ja alles auch probiert damals, das war nicht so gut.
Genau.
Rye Whisky war mit Abstand das beste Produkt da auch.
Ist so. Und was Micha aber auch gerade gesagt hat, ist ja wirklich das Ding, wenn du jetzt, ich bin ja auch Englischlehrer, und wenn du jetzt zurückblickst in der Geschichte, ich habe irgendwann mal das Buch gelesen, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, auf jeden Fall die Biografie von Alexander von Humboldt. Und Humboldt ist damals nach Südamerika gegangen auf seine Reisen und war aber bei der zweiten Reise nach Südamerika am Ende auch in den USA, in den noch sehr, sehr jungen USA und hat dort im Endeffekt beraten, was könnten denn, die Präsidenten waren damals alles Farmer, ja, und was könnte man dort anbauen? Und hat da festgestellt, natürlich, was dort super gut wächst, geht mal von eurem europäischen Getreide weg. Und das war damals Roggen. Die haben alle Roggen angebaut, weil das natürlich das Getreide ist, was die Siedler aus Europa mitgebracht haben und hat dann erst quasi dafür gesorgt, dass in Größenordnung Mais angebaut wurde. Aber vorher war das, was die Siedler angebaut haben, waren eben die Getreide, die sie aus Europa mitgebracht haben. Ja. Von daher ist das total nachvollziehbar, dass Rye, Roggen, natürlich sowohl in Kanada als auch in den USA vornehmlich angebaut wurden. Und eigentlich, ja, sorry, die Regelung ist damit eigentlich Quatsch, ne? Also
ja, man muss jetzt, also wenn wir nochmal zu dieser Geschichte zurückkommen, dass jetzt Kanada das Recht auf Rye Whisky besitzt, man muss ja auch ganz klar sagen, die Kanadier hatten ja jetzt quasi 20 Jahre Zeit, sich ein Monopol darauf auszubauen. Und das haben sie nicht gemacht. Also wir sind ja auch mit vielen kanadischen Destillerien im Kontakt gewesen und keine von denen hat jetzt gesagt, ja, das ist unser Produkt und das geben wir auch nicht mehr her. Ich sag mal, wir haben ja diese Interessengemeinschaft, wir sind auch immer noch daran, mit der EU zu reden. Ich persönlich mache mir da nicht so viele Hoffnungen, weil man halt einfach sagen muss, in dem Moment, wo, selbst wenn alle Destillerien in Kanada sagen, wir wollen Rye Whisky nicht geschützt haben, es ist halt Politik. Und in dem Moment, wo Kanada was freigibt, muss die EU irgendwas freigeben. Deswegen, ich persönlich glaube nicht dran. Weiß nicht, wie du das siehst, Kalle.
Well, ich erwarte, wenn jemand kommt und sagt uns, wir dürfen das nicht mehr Whiskyborn in der Sauna nennen.
Ja, weil es nicht in der, ja. Ja, ich sag mal,
du darfst keine Entspannung mit alkoholischem Genuss gleichsetzen.
Weil die Sauna kommt eigentlich aus Japan.
Es ist aber tatsächlich so, dass...
aber das Wort Sauna ist ein finnisches Wort.
Das stimmt, ja. Es ist aber wirklich so, dass zum Beispiel in der Schweiz darfst du keine Alkoholwerbung mit Emotionen machen. Das heißt, alles, was wir mit Werbung machen, kannst du in der Schweiz vergessen. Also wir haben hier dieses wunderschöne Banner mit den 5 nackten Gründern drauf. Das darf ich in der Schweiz nicht rausholen. Mir ist es schon passiert in der Schweiz bei einer Messe, dass wir das auf dem Tisch liegen hatten und dass einer kam und sagte, das muss bitte weg. Also insofern mal gucken. Und jetzt gerade, wir werden jetzt sehr ernst kurz, aber wir sehen das ja gerade in Deutschland, dass wir jetzt auch Diskussionen haben wegen der Zuckersteuer, wegen der Alkoholsteuer. Letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich gelesen, dass hier bei der Magdeburger Konferenz hat man tatsächlich vorgeschlagen, dass es doch sinnvoll wäre, wenn man sowas wie Alkoshops in Deutschland einführt, dass man sagt, ein Alkohol ab einem gewissen Prozent hat, kriegt man nicht mehr im Supermarkt, sondern nur noch in Specialized Shops, die jetzt nicht gesagt, es muss der Staat sein, aber es kann alles passieren. Das kann alles passieren. Niemand weiß, was uns die Zukunft bringt. Und dass da Regeln vom Staat kommen, das ist das eine. Aber das andere ist halt auch, dass man, dass irgendjemand klagt und dann im Extremfall Recht bekommt.
Was gut ist, wir produzieren ja das auch hier auf diesem Kontinent, was getrunken wird, ob das nun Korn ist, ob das ja Whisky ist oder sonst irgendwas. Zum Beispiel beim Rauchen, da hat es die EU ja geschafft, das Rauchen quasi aus dem Leben zu verdrängen. Als ich aufgewachsen bin, ich bin 77 geboren, da haben meine Eltern geraucht, da wurde im Auto geraucht, da wurde zu Hause im Haus geraucht, da wurde überall gequalmt. Als ich studiert habe, wurde noch auf den Fluren geraucht. Dann habe ich angefangen, 98, da gab es das Verbot, dass in den Hörsälen nicht mehr geraucht werden durfte.
Das war ein Riesenaufschrei.
Die Professoren, die haben gesagt, ich kann hier gar keine Vorlesung mehr machen. Wie soll ich denn hier 90 Minuten ohne rauchen?
Ja.
Und das war bis dahin alles noch erlaubt. Und die EU hat das nach und nach verboten und gekappt. Und es hat dazu geführt, dass es heute das Normalste ist eigentlich, dass du in der Kneipe sitzt und es wird nicht geraucht.
Ja.
Du bist im Restaurant und es wird nicht geraucht. Du bist im öffentlichen Gebäude und es wird nicht geraucht.
Ja.
Und das haben die in 20 Jahren, 30 Jahren geschafft.
Ja.
Aber wir haben halt keine Produzenten von Zigaretten in Deutschland. Wir haben hier keinen Tabakanbau und sowas. Wir haben keine Industrie, die dahinter steht. Da war halt keiner da, der dagegen lobbyiert hat. Und das, und wir auch gesagt haben, hey, wir lieben unser Bier, wir lieben unseren Wein, wir lieben unseren Korn, wir lieben unseren, was weiß ich, Obstler. Und deswegen glaube ich, ist das ganz anderes, weil da die Verbindung zwischen EU-Parlamentarier, Abgeordneten des Bundestages etc. in seinen Regionen zu dem, der muss sich auf dem Schützenfest wieder blicken lassen können. Weißt du, oder irgendwo, wenn der anfängt, da sowas zu unterstützen.
Ja,
deswegen bin ich da eher skeptisch, also bin ich hoffnungsvoll, dass uns das erspart bleibt, in Europa zumindest. Das, was mit anderen Kontinenten ist, weiß man nicht. Ne? Aber in Europa, glaube ich, in der EU bleibt uns das erspart. Aber was natürlich sein könnte, ist, dass wir Verschärfungen haben, Verteuerung, ja, den ganzen Kram. Ne? Das kann also schon sein. Werbung, Jugend, das läuft dann unter Jugendschutz.
Ja.
Ne? Dass man sagt, die Hürden müssen so hoch sein, da darf auf der Flasche nicht erkennbar sein, was drin ist oder irgendwie sowas. So Zeug. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das hier was kommt.
Also an ein Verbot glaube ich jetzt auch nicht. Aber genau das, was du sagst, ich denke, das wird kommen. Und ich denke, ich glaube, das ist ja jetzt auch schon klar, dass eine Erhöhung der Alkoholsteuer in ein, zwei Jahren kommen wird. Und ich glaube, das wird dann halt interessant.
Aber
weil ich sage mal, das sind ja die meisten Deutschen nicht bewusst, dass wir, was Alkohol angeht, im absoluten Steuerparadies leben.
Also deswegen jetzt die Schränke voll machen.
Ja, wer genau.
Die Schränke sind
ja voll. Pyrodestillerie.de.
Das auf jeden Fall. Und ihr habt ja auch was Kleines mitgebracht für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn wir einmal bei dem Thema sind.
Fantastische Brücke, die wir uns da gebaut haben.
Genau. Die ganzen Leute, die bis hierher es geschafft haben.
Genau.
Ja. Und immer noch zuhören.
Und das sind alle unsere Hörer.
Das ist richtig. So, und diese Folge wird ja ausgestrahlt am 31.05.
Genau.
Und wenn ihr zwischen dem 31.05. und dem 31.08.2026 auf die Website der Kyro-Destillerie geht, und gebt da den Code DRAMGOOD ein, groß und zusammengeschrieben, dann kriegt ihr 10% auf alles außer Limited Editions.
Das ist ganz fantastisch. Vielen, vielen Dank.
Und ich habe noch einen anderen Tipp für euch. Wenn ihr mal auf eine Messe geht und ihr guckt im Vorfeld, ist Kyro da und ihr seht, Kyro ist da, dann zieht euch einen Bademantel an, weil wer im Bademantel zu uns an den Messestand kommt, der kriegt immer was umsonst. Und manchmal verlosen wir auch unter allen Bademantelträgern eine ganz spezielle Flasche. Und meistens ist das, was man umsonst kriegt, auch etwas, was die anderen nicht kriegen. Also wir haben das jetzt tatsächlich bei zwei Messen schon durchgezogen, dass wir wirklich eine Flasche Whisky dabei hatten, die man nur im Bademantel bekommen hat. Und letztes Jahr in Wiesbaden wurde uns 20 Euro für das Tram angeboten und wir sind knallhart geblieben und gesagt, nee, musst du morgen im Bademantel wiederkommen.
War es so?
Nee, es war, er ist nicht wieder gekommen, aber letztes Jahr in Wiesbaden hatten wir 12 Bademantelgäste, glaube ich.
Ja, geil.
Und jetzt dieses Jahr in Nürnberg hatten wir 7. Aber das Lustige für mich ist dann, dass ich dann teilweise Tastings habe, wo wir im Vorfeld das nicht kommunizieren und da sitzen dann plötzlich 3 Leute im Bademantel. Oder jetzt, wo war denn das? In Erfurt auf der Messe sind auch 2 oder 3 Leute im Bademantel.
Habe ich gesehen. Ja. Auf der Tarona habe ich auf jeden Fall ein paar Leute gesehen, die mit Bademantel rumgelaufen sind. Aber es ist natürlich für dich als BA mega geile Berufsbegleitung, dass du halt einfach wachst im Hotel auf, ziehst den Bademantel an, gehst nochmal kurz zum Frühstück und dann gehst du auf die Messe. Eigentlich geil.
Habt ihr den Bademantel auf der Messe an?
Ja, natürlich.
Also als Wiedererkennungskutte sozusagen.
Wir haben das angefangen mit dem neuen Slogan, Born in a Sauna. Und ich sag mal, für mich hat das am Anfang auch Überwindung gekostet. Also ich stand am Anfang noch da mit einer langen Hose drunter und einem T-Shirt. Dann habe ich die lange durch eine kurze Hose ersetzt. Inzwischen stehe ich da unter Hose und Bademantel. Und finde das auch total lustig. Und es gibt nichts Lustigeres, als wenn man dann über eine Whisky-Messe läuft. Wir verlassen ja zwischendurch auch mal den Stand. Und dann läufst du da im Bademantel rum. Und die Leute gucken dir hinterher.
Ja, sehr cool.
Aber gleichzeitig ist es halt natürlich ein Wiedererkennungswert.
Ja, wir nehmen uns nicht ernsthaft, aber wir nehmen den Whisky sehr ernsthaft.
Das ist richtig.
Und Micha hat uns gesagt, wir wissen ja nicht, was die Zukunft uns bringt. Aber wir wissen eigentlich, was die nahe Zukunft auf dem Tisch bringt. Und zwar den nächsten Whisky.
Das ist eine ausgezeichnete Überleitung. Mhm. Also,
man merkt, dass es nichts Kalles erster Podcast.
Ich wollte gerade sagen, Kalle hat schon den ein oder anderen Podcast absolviert. Du hast vorhin gesagt, vor allen Dingen in Pandemiezeiten war das natürlich so ein Go-To-Ding. Das haben wir damals auch gemerkt. Wir haben, glaube ich, zur Pandemie, normalerweise nehmen wir alle 2 Wochen auf und wir haben damals jede Woche eine Folge rausgeballert. Das hat auch uns hart getroffen, war aber auch irgendwie schön. Aber ich freue mich sehr.
Ihr habt doch irgendwann erzählt, dass euch das dann ganz schön nach vorne gepusht hat, ne? Durch der Algorithmus.
Sobald du Content wöchentlich produzierst, verdoppelst du easy peasy deine Zugriffszahlen.
Ist Content so. Ist King.
Ja,
Content
das ist King, wirklich so. Wenn du das Ganze noch irgendwie durch Social Media unterstützt, dann
bist was
du,
wir nie gemacht haben.
Ja, es ist ja immer noch unser Hobby und ja, wir sind ja auch noch berufstätig und manchmal leidet dann tatsächlich das Social Media Game darunter.
Aber dafür ist es authentisch und dann.
Wir geben uns Mühe. Ja das ist wirklich so. Sonst würden wir das auch nicht, wie gesagt, seit 2018 machen.
Definitiv.
Und so lange jetzt mit keine Ahnung knapp 170 Folgen inzwischen durchziehen. Und es macht immer noch Spaß, vor allen Dingen dank Menschen wie euch. Aber jetzt los, die nächste Flasche.
Die nächste Flasche.
Wir hatten vorhin beim Whisky of Blood schon angekündigt, dass es noch einen zweiten Whisky gibt. Und das ist unser Whisky of Fire. Den gebe ich jetzt mal in diese Richtung. Ich möchte ganz kurz, bevor wir den Whisky of Fire gleich probieren, noch eine kurze lustige Geschichte zum Whisky of Blood erzählen.
Unbedingt.
Weil als der quasi fertig war, wir hatten das Design fertig, wir hatten den Whisky fertig. Wir müssen ja in dem Fall alles durch HBO und Warner Brothers genehmigen lassen. Und quasi so, Matti, unser Head of Marketing, war eine Minute vor, ich drücke den Knopf zum Bestellen. Und plötzlich sagte man aus Amerika, Moment, es gibt in Finnland eine Band, die heißt Whisky of Blood. Deswegen können wir den Namen Whisky of Blood nicht benutzen. Das geht nicht. Das ist nicht erlaubt. Und wir haben dann recherchiert und festgestellt, es gibt wirklich diese Band Whisky of Blood in Frankreich. Die hat auf Instagram irgendwie ein paar hundert Follower. Aber das war halt für HBO dann Grund genug zu sagen, wir können den Namen Whisky of Blood nicht benutzen. Und Matti hat dann die Band angeschrieben, den Manager der Band angeschrieben, hat den bei Instagram geschrieben und hat keine Antwort bekommen. Und dann hat er irgendwann gedacht, Moment.
Guter Manager.
Ja, er hat dann gedacht, Moment, sind der Franzosen. Also ich lasse mir jetzt von der KI das einmal ins Französisch übersetzen, dann schicke ich das nochmal hin und prompt hat er eine Antwort bekommen. Und die Band hat dann einen Waiver unterschrieben, dass wir den Namen Whisky of Blood benutzen dürfen. Deswegen gibt es den Whisky of Blood auch. Wir mussten im Gegenzug aber 2 Kisten Whisky nach Frankreich schicken.
Das ist aber nur fair.
Das ist sehr, sehr fair. Ne?
Ich wollte gerade sagen. Also.
Aber das mal so als kleinen Insight, wo da wieder die Wege dann laufen, weil es eine Band irgendwo in Frankreich gibt mit einer kleinen Gefolgschaft, wäre es dann fast gescheitert am Whisky of Blood.
wo wir vorhin bei der Whiskey of Blood Edition noch Bluttropfen auf der Verpackung hatten, haben wir jetzt hier kleine Brandlöcher.
Ja.
Für den Whiskey of Fire. Finde ich sehr, sehr spannend. Und was sofort auch auffällt, ist, dass wir hier 0,6 Volumenprozente mehr haben. 46,6 Volumenprozent im Vergleich zu 46 Volumenprozent glatt. Und das Ganze durfte dann reifen in Ex-Bourbon und ehemaligen Rumfässern. Es gab ein Finish in Ex-Rum-Casks. Und das finde ich gerade spannend, denn ich habe jetzt immer mal so ein paar Abfüllungen aus ehemaligen Rumfässern probieren können. Und die waren allesamt wirklich gut. Insofern bin ich gerade sehr, sehr gespannt auf das, was uns gleich hier im Glas erwartet. Ich reiß mal die Flasche auf.
Was du jetzt noch verschwiegen hast, ist, es ist halt auch geräucherter Roggen. Das steht auch irgendwo
da
mit dabei.
Da steht Smoked Malt Whiskey. Ja. Und hier steht Smoked Malt Whiskey. Malt und Whiskey geht in einer Zeile, aber nicht Rye. Okay. Ah, das ist wirklich krass, worauf man sich hier alles einstellen muss. Olli, ja. Ich gebe dir das mal rüber.
Ja, gib mal rüber.
Ich reiße hier mal die schöne Flasche auf.
Und weil du das gerade sagtest mit den Brandlöchern oder den Blutflecken, auch das ist natürlich dann etwas, wo man sich die Genehmigung für holen muss aus Amerika. Und diese Landkarte ist ja ein Eigentum von Warner Brothers. Und deswegen, ursprünglich hatten wir auch auf dieser Landkarte Blutflecken oder Brandlöcher drauf. Und dann hat man uns gesagt, das ist schon möglich, aber es wird für immer dauern, bis das jemand genehmigt. Und deswegen haben wir jetzt quasi alle Flecken daneben. Ich entsinne mich aber noch, in einem der allerersten Calls, die wir intern zu diesem Thema hatte, erzählte uns Matti dann, dass das allererste Feedback zum Design war, das Game of Thrones Logo muss größer. Also das sind dann so die Feedbacks, die man da bekommt. Aber ich muss sagen, ich finde, dass das jetzige Design eine wunderbare Mischung ist aus beiden Welten. Also man erkennt Kyro wieder, man erkennt aber auch das Game of Thrones. Thronesige wollte ich gerade sagen.
Die Game of Thronesige. Sehr gut.
Also für Kyro muss man ja zweimal hingucken eigentlich. Man erkennt es wieder.
Bei der Vorderseite, ne? Ja.
Aber
deswegen das ist das auch die erste Flasche, wo wir hier dann auf dem also hier bei dem Flaschen, wie immer man das nennt, Kyro mit draufstehen haben.
Ich finde das sehr schön, weil du hast halt,
vielen Dank,
du hast
vielen
halt nicht Dank. So dieses blockige, wenn jetzt hier in der Kyro-Schrift hier Game of Thrones draufstehen würde, dann wäre ja ein Drittel oder die Hälfte des Kartons schon weg.
Ja.
Ne? Und deswegen, ich finde das so, es sieht einfach sehr schön aus.
Ja.
Fast schon klassisch mit der Karte und so.
Stimmt, also wenn wir von vorne schauen,
so
fällt es quasi nicht auf.
Nee, vorne steht es wirklich sehr, sehr klein drauf.
Super.
Aber ich sag mal, wir haben am Rand unser Logo, wir haben oben drauf unser Logo. Wir haben am Rand aber zum Beispiel diese typische Geschmackstabelle, die wir bei all unseren Whiskys eigentlich dabei haben. Und der Text beschreibt ja auch so ein bisschen die Gemeinsamkeiten von Game of Thrones und Kyro. Aber ja.
Wisst ihr schon, was der Whisky kosten wird?
Die UVP wird bei, oh Gott, jetzt muss ich lügen, 89 Euro, glaube ich. Kann auch sein, das sind 79, eins von beiden.
Mhm.
Aber ich sag mal, unser Ziel ist es eigentlich nicht, dass das jetzt, das ist auch einer der Gründe, warum wir das jetzt nicht alles auf einmal machen, dass man halt nicht jetzt ein Batch rausbringt, dann ist das ausverkauft und dann findest du das zwei Monate später bei eBay für 4.000 Euro.
Ja, verstehe.
Sondern das Ziel ist schon, dass wir einen Whisky machen, den, klar, der Sammler wird sich den ins Regal stellen, aber ich sag mal, das Ziel bei all unseren Whiskys ist, dass sie getrunken werden. Und ich finde, Kalle sagt das immer sehr, sehr schön. Er sagt immer, unsere Whiskys sind sehr gut, aber sie werden perfekt, wenn man sie öffnet und sie mit Freunden trinkt.
Das ist ein guter Spruch.
Das ist fantastisch, oder?
Das ist wirklich ein sehr guter Spruch.
Vor allen Dingen, was Kalle, das Gute ist ja, den Karton kann man sich auch leer ins Regal stellen. Der sieht immer noch gut aus. Also für die Sammler, die können sich das immer noch dahin stellen.
Kipp es.
Ich glaube, du musst Kalle wieder einschalten.
Ja.
Kalle ist. Bin ich ausgesagt? Oh.
Du wurdest ausgeschaltet.
Ganz kurz gemutet vorhin.
Ja.
Sorry.
Es lag nicht an ihm.
Und dieser war, was haben wir da drauf geschrieben? Smoked Malted Rye, und es steht nicht Wood Smoked, sondern Smoked Malted Rye, weil wir machen ja drei Rezepturen, also in Destillation, einmal den nicht rauchigen, einmal mit der Erlenholz geräucherten und einmal mit dem Torf geräucherten. Und dieser hat eine Mischung von Torf und Erlen geräucherten Kyro Destillat dabei. Gelagert in
schön
Ex-Bourbon und neue amerikanische Weißeiche und dann finished, wie gesagt, in den
Rum. Alles in Rum gefinished oder nur ein Teil?
Meist.
Okay.
Meist. Sehr diplomatisch.
Ja. Ja, ein Großteil, okay. Reicht ja schon.
Großteil.
Also wir haben auch neue amerikanische Eiche drin, das weißt du?
Ja.
Weil draufstehen haben wir nur Ex-Bourbon. Also hier, Freunde, aber absolutes Insiderwissen.
Ja, genau. Das, dieser Anteil, was wir den Peat Smoke dabei haben, das ist neue amerikanische Weißreife. So knapp 10%. Du hattest schon recht. Wir haben in Limburg darüber gesprochen, ja. Und ich war so, das ist so winzig, wir wollen nicht darüber sprechen, aber so knapp 10% ist eine Mischung von beiden rauchigen Whiskys, was wir produzieren.
Ja.
Und mich hat das so gewundert, weil ich finde, man merkt den Peat. Also der ist auf jeden Fall wahrnehmbar in dieser Mischung.
Ja.
Und es ist eine total geile Mischung, weil man halt hier, wir haben ja unseren Wood Smoke in der Core Range, wir haben den Peat Smoke in der Core Range und hier haben wir beides ein bisschen miteinander vereint. Und dann halt noch das Rum-Finish, was dem Ganzen natürlich auch einen wunderbaren Körper gibt. Mhm.
Also wir haben ja den, den Wood Smoke von gehabt und der Rauch ist ja ganz anders.
Ja.
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 Auch wenn's, wenn Wood Smoke auch hier drin ist.
Ja.
Ja. Ne?
Und zu 90% und, basically.
Ja, genau. Ja.
Sehr schön.
Aber Kalle, als du gerade gemutet warst, hat Tim kurz festgestellt, dass wir beim Blatt bei 46% sind und hier sind wir bei 46,6. Was ist der Gedanke dahinter?
Weil unser rauchiger Destillat auch die breiteren Cuts hat dabei und deswegen, obwohl wir keine Kühlfiltrierung da brauchen, ist es besser, ein bisschen höher als 46 sein, dass der Whisky nicht beschlagen wird.
Also falls jemand doch mal das Teil in Finnland im Winter rumfährt.
Genau.
Oder ein bisschen zu viel Wasser hinzugibt, dass es dann nicht milchig wird im Endeffekt. Genau. Ja, dass man da noch ein bisschen Spielraum hat.
Es kommt schon klar, wenn es wieder in Raumtemperatur ist, aber es wird nicht so schnell beschlagen.
Ja. Und was dann passiert ist, dass im Endeffekt die Öle ausflocken, richtig?
Genau,
ja.
Genau, das sind die Öle.
Jetzt habe ich nochmal eine Frage zu diesem ganzen Game of Thrones Ding. Jetzt ist das ja, also ja eher ein weltweiter Markt, Game of Thrones, ne? Aber HBO genau. Amerika. Habt ihr hier eine andere Distribution oder geht das in euren normalen Kanälen, ist Hälfte Finnland und
na, nicht die Hälfte Finnland, aber das wird weltweit durch unsere Distributoren verkauft, ja. Ja, schon.
Also ich sag mal, wir haben es allen angeboten. Es gibt halt Märkte, die gesagt haben wir kein Interesse dran. Es gibt Märkte, zum Beispiel Frankreich hat am Anfang gedacht, sie können es nicht verkaufen, weil die so Regelungen haben, die das verbieten. Mhm. Haben dann aber quasi nachgefragt und festgestellt, sie können es verkaufen. Also ich sag mal, es wird nicht weltweit verfügbar sein, weil ein paar Märkte, wie gesagt, kein Interesse haben oder es nicht verkaufen dürfen. Aber in den Kernmärkten ist es verfügbar.
Hauptsache Deutschland ist dabei.
Deutschland ist dabei.
Ich frage nur, weil es ja eine internationale Brand ist und die müsste ja eigentlich sagen, deswegen gab es ja Game of Thrones Ice and Fire mit Johnny Walker. Ne? Weil die gesagt haben, das wird auf der ganzen Welt verkauft, das HBO ist auf der ganzen Welt da. Und jetzt haben wir ja vorhin gesagt, wir sind in 36 Ländern, 34 Ländern.
So ungefähr, ja.
Ne? Und deswegen hatte ich nur gefragt, ob das gar nicht eigentlich ein Hinderungsgrund ist, aber warum? Ne? Ich meine, ich habe völlig recht.
Aber die originäre Idee war ja, wenn das HBO und Finnland ist, dass das quasi wahrscheinlich für den finnischen Markt gedacht.
Nein, das war schon weltweit gedacht von Anfang an. Und was ich zu den Whiskys sagen muss, dann, wenn wir die beiden Whiskys gemacht haben, war es uns sehr wichtig, dass die Whiskys outstanding sind,
ja.
Aber auch sehr weit von unserem Core Range sind. Das ist einfach,
dass du den Unterschied merkst.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja. Und aber das ist euch ja gelungen. Offensichtlich.
Das denkst du auch, ja.
Und ich meine, und diesen ganzen anderen Quatsch, der Winter naht, die Nachtwache und so, Dunkelheit und so. Ja. Also das ist ja...
Das zu Finnland auf jeden Fall.
Kann man auf jeden Fall vieles so reindenken oder reinsinieren.
Genau.
Aber du hast auch wieder dieses Fette, das kommt direkt mit, ne? Wenn du, ich habe gerade mal einen relativ großen Schluck genommen. Ganz fantastisch. Füllt auf, ich würde sagen, wieder ein Maul voll.
Ja.
Ja, füllt den Mundraum komplett aus und ja, ihr habt recht. Man merkt tatsächlich den Anteil, der eben hier Peat ist. Mhm.
Das war schon lange, das war schon lange unser Traum, die beiden rauchigen Varianten zusammenzubinden.
Ja, ja.
Und jetzt gab die perfekte Moment dafür.
Ja.
Ich hab eine technische Frage. Wenn du so einen Whisky machst oder einen neuen Whisky machst, sitzt du dann da so in so einem clean Labor mit Fläschchen in der gefliesten Molkerei unter hellem Licht?
Also wir haben
Sauna, Alter.
Ich versuche mir das gerade so ein bisschen herzudenken.
Also normalerweise, also dieser Asker, dass er hat diesen Whisky zusammengestellt und es fängt dann mit da.
Also Asker ist einer unserer Destillateure,
genau,
der den wunderschönen Titel Experimental Whisky Distiller hat.
Genau, und es fängt normalerweise an mit unserem Gespräch. Wir sprechen miteinander, probieren Whiskys, machen sehr schnell Blends auf den Tisch oder im Fasslager und träumen davon, was gut zusammenpassen könnte. Und dann gehen wir in diesen, also mehr eher zu dem Labor, wo wir, dann ziehen wir Proben, werden wir die auf dem Tisch zusammenstellen und machen viele, viele Varianten, was eigentlich funktionieren könnte. Dann träumen wir ein bisschen weiter, okay, das könnte diesen, zum Beispiel den Rum-Einfluss hier,
ja,
war sehr wichtig, weil dieser hat auch über 90% Ex-Bourbon und es war ziemlich nackt, also wir brauchten ein bisschen was umherum, um den Whisky komplett zu machen. Und ja, das ist immer bisschen hin und her und ausprobieren und natürlich das war für uns eine in neue Whisky zu erfinden eine gute Möglichkeit, die zwei Produkte, weil wir wollten die sehr weit auseinandersetzen von dem Core Range und es gab uns die Möglichkeit jetzt da etwas machen, was die Vielfalt von Kyra Destilla zeigen kann in auch ziemlich großen Mengen. Ja.
Man muss jetzt aber sagen, dieses Labor ist dann nicht, wie du das beschrieben hast, so clean und sauber, sondern es sieht eher aus wie das von einem verrückten Wissenschaftler. Also da stehen überall Flaschen rum, auch auf dem Boden stehen irgendwelche Sachen. es ist genauso, wie man sich es eigentlich vorstellt. Das einfach, das Genie beherrscht das Chaos.
Als der Jörg Meyer seine eigene Abfüllung mit Kompassbox rausgebracht hat, war ich in Hamburg und habe dann mit ihm so eine kleine Folge dazu aufgenommen. Und da habe ich gefragt, wie ist das bei Kompassbox? Und da hat er gesagt, das ist wie so eine Gastroküche. Ne? Also helles Licht, Stahl, da stehen 1000 Proben, die haben alle Markierungen und dann sagt er, ich war da als Gast und die machen die Magie und ich sage, wo ich hin will und dann haben die da was gezaubert.
Ja.
Deswegen habe ich gefragt, ne, weil er sagte, das war so sehr steril, das war jetzt nicht so irgendwie, wie man sich das erträumt, sondern also hat dem auch Spaß gemacht und alles, aber es war halt doch relativ ein cleaner Arbeitsprozess.
Genau, und bei uns im Haus, also wir sind eine kleine Destillerie, das heißt, jeder macht destillieren, Paletten transportieren, nicht nur dieses Blenden, das ist ein Teil der Arbeit,
ja,
aber nicht nur der einzige Teil. Und natürlich, wir destillieren, wir produzieren Anfang an bis zu Ende, die großen Kompassbox, die haben keine eigene Destillerie, das ist der, die haben Fässer und deswegen haben die ja natürlich Proben von allen und das wird zusammengestellt. Bei uns ist das eher wie so, ich weiß nicht, wie das schön sagen könnte, also so Heimküche, wo man ausprobiert und will wir sehen, was gut zusammen funktioniert. Und natürlich, ich sage es, wir haben auch heutzutage, also wir haben mit null Kenntnis angefangen und in den letzten 14 Jahren haben wir einiges gelernt und wir lernen immer noch. Und das ist quasi so ein Work in Progress bei uns. Und ja, was ich immer sage, unser Whisky ist, wir haben zum Beispiel heute angefangen mit dem Kura Malt und das ist auch ein Work in Progress, was ich glaube, du hast erwähnt, du hattest da von 2022
oder
letzte,
älter.
Oder älter, die letzte Flasche. Wenn du dieser Whisky, was wir heute probiert haben, nebeneinander stellen würdest, ich hoffe, du würdest sagen, okay, heute ist das besser, weil das ist unser Ziel, immer jedes Jahr besseren Whisky zu produzieren. Und Whisky ist ein dynamischer Produkt, es ist ja kein statisches Ding, das entwickelt sich immer.
Und aber deswegen sind alte Flaschen ja auch eine Zeitkapsel, ne? Du fängst genau, ja quasi den Moment ein, an ja, dem ihr, was, wenn ich jetzt von 2020 eine Flasche hätte, dann ja, fängt das euer Whisky-Machen in 2020 quasi in der Flasche ein. Das verändert sich nach vielen, vielen Jahren, aber jetzt zum Beispiel, glaube ich, nach ein paar Jahren, würde man noch sagen können, wenn man die nebeneinander verkostet, vielleicht merkt man einen Unterschied, vielleicht auch nicht. Du würdest sowieso einen merken. Ich als Gelegenheitspüree-Trinker würde vielleicht sagen, ja, ein bisschen anders. Du würdest sagen, Welten, wir haben da ja, das verändert. Ne? Aber das ist doch cool. Das ist doch, ja, also das macht ja auch Spaß. Deswegen freut man sich immer, wenn man auch mal alte Flaschen bekommt von irgendwas.
Genau.
Und genau, deswegen ist ja auch hier, Micha, was du vorhin gesagt hast, hier mit, wenn dann noch aus der allerersten, vom allerersten Batch in der Bar in Isokyrö, wenn man da noch in der Bar noch so eine Flasche von, was war das, 2014 oder 2017?
2017
findet, ne? Weil es ist natürlich auch eine Zeitkapsel ja, für das, was damals.
Auf jeden Fall.
Also deswegen, das ist cool. Ich finde das, und das hast du bei alten Blends, das ist das Tolle an diesem Whisky-Thema, ne? Dass du immer wieder auf diese Zeit kommst, wo das dann hergestellt wurde und darüber philosophieren kannst. Was waren da? Was habt ihr da für Brennblasen benutzt? Ja. Wer war da Lieferant für die Fässer?
Ne? So. Mich würde ja interessieren, was ist denn die nächste Veränderung, die ansteht?
Jetzt blicken wir mal nach vorne. Genug Rückspiegel hier.
Die nächste Veränderung ist, dann nehmen wir nochmal einen Whisky.
Das klingt erstmal gut.
Wir kommen zurück zur Core Range.
Ja, nee. Nicht zum Core Range.
Da willst du den Peat Smoke überspringen? Okay, ja, wir verlassen die Core Range weiterhin.
Ja, ich dachte nicht mal, dass du den dabei hast.
Ich habe alles dabei.
Okay. Ja.
Also der Micha hat vorhin gesagt, er hat alles dabei.
14
Destillate.
Oh ja, davon las ich schon. Ich sehe es schon an der Farbe des Etiketts.
Nicht schlecht.
Grün steht ja meistens für Rye, oder ist das gar nicht grün?
Und das ist ein sehr spezielles Grün.
Ihr müsst nämlich ganz kurz wissen, das muss ich kurz einwerfen, ich habe gerade keinen Führerschein, weil ich nämlich Rot mit Grün verwechselt habe.
Kein Kyroschein.
Deswegen habe ich einen Monat kein Auto. Also
gestern den Instagram-Post gesehen.
Ja.
Richtig. Gestern habe ich den Instagram-Post nämlich gesehen. Und ich dachte mir sofort, was für ein schönes Grün.
Ja.
Und bin total gespannt, denn Michael hatte gerade auf den Tisch gestellt, Kyros Choice 2026.
26, genau, ja.
Und wir machen Kyros Choice, das ist immer, wir machen Whiskys für unsere Mitarbeiter und wir machen, wir werden 3 oder 4 verschiedene Whiskys ausprobieren und dann darf jeder stimmen.
Ja.
Und für dieses Jahr und dieses Curious Choice originell wurde und wird jedes Jahr, einmal im Jahr, für den Tag der finnischen Whisky hergestellt. Und diesmal probieren den Peat Smoke, also den mit finnischen Peat geräucherten Roggen und gelagert erstmal in Ex-Bourbon und für oder seit 2023 in PX-Fässern gelagert ist. Und von dem gibt es nur 519 Flaschen insgesamt. Und ich glaube, einige landen auch in unserem Webshop rein.
Beim Kyros Choice ist es so, dass wir den nicht in den deutschen Handel geben, sondern wir schicken ein paar Flaschen, letztes Jahr hatten wir 60, in den Webshop. Und das ist dann wirklich die einzige Quelle außerhalb Finnlands, wo man es kriegt. Und
also 60 für alle außerhalb von Finnland. Genau,
aber es gibt ihn nur in Deutschland, außerhalb Finnlands.
Ah, okay.
Ja. Und hier kann ich jetzt wieder sagen, also ihr seid quasi wirklich mit die Ersten. Mhm. Die Einzigen, die den schon probiert haben, waren letzte Woche meine Frau und mein Schwiegervater. Das heißt, ihr seid Position 3 und 4 außerhalb Finnlands, die das probieren dürfen. Wir sind bei 50,8%. Wir müssen auch ganz klar sagen, das wird noch ein bisschen dauern, bis der in Deutschland ist. Der wird wahrscheinlich erst nach dem Sommer in Deutschland verfügbar sein.
Okay.
Aber der Kyros Choice ist in der Regel der Whisky, den man dann probieren kann, wenn man im Bademantel vorbeikommt. Und wie gesagt, bei den großen Messen verlosen wir unter allen, die im Bademantel vorbeikommen, immer eine Flasche.
Oh, der riecht fantastisch.
Und auch auf den Messen kann man den nicht kaufen. Also den gibt es dann wirklich nur zum Probieren im Bademantel. Und wer den kaufen will, muss das ja aus dem Webshop machen. Und was Kalle gerade sagt, das ist wirklich ein Produkt, was die Mitarbeiter auswählen. Also ich durfte dieses Mal mitmachen. Das war vor unserer Weihnachtsfeier. Da sind wir alle ins Warehouse gegangen und dann hat Kalle ein wunderschönes Tasting gemacht. Er hat auch einen wunderschönen Hut auf, muss man sagen. Und hat dann, ich weiß nicht, wie viel stand zur Auswahl? Vier Whiskys.
Mhm.
Und am Ende wird dann per Handzeichen abgestimmt. Und dann der Whisky, wo die Mehrheit sagt, das ist er, der ist es.
Ist es ein Einzelfass?
Nein, das sind da drei Fässer.
Okay.
Oder wir stehen mehr für Microblends als Einzelfässern.
Ja.
Und das ist auch ein Grund, warum wir fast nie in richtigen Fassstärke abfüllen, weil wir wollen, dass immer den guten Balance finden.
Ja.
Weil wir können ja nicht erwarten, dass jeder, der den Whisky trinkt, kann genau die richtige Menge Wasser einschütten. Deswegen wollen wir das servieren, wie wir das am besten finden.
Das finde ich auch total, total okay und finde ich auch eine total gute Herangehensweise. Und man hat das jetzt auch in den anderen Abfüllungen gemerkt, dass wir halt ja wirklich so ein bisschen gesprungen sind. 47,2, 46,6, 46, jetzt 50. Also
ist alles sehr
jedes on point, finde ich. Aromprofil bedarf auch einer unterschiedlichen Stärke. Und ich möchte da den Profis das gerne überlassen. Wenn ich dann manche Leute hier bei uns sehe, die dann irgendwie sich teilweise mit Tabellen hinhocken und gucken, wie viele Tropfen Wasser sie auf 2 Cl brauchen. Genau. Humbug, das macht den Genuss kaputt. Wenn du ein Produkt hast, was geil ist, was so schmecken soll, wie es der Hersteller sich gedacht hat, dann trink es so. Natürlich kann man immer, wenn es ein bisschen zu viel ist, jetzt hier bei 50, jeder darf dann natürlich gerne noch Wasser dran machen.
Genau.
Aber das, ich finde da immer Ollis Approach ganz nett. Wem das zu stark ist, dann kann natürlich Wasser dran machen. Du machst immer vorher Wasser dran, ne? Bevor du dir die Geschmacksnerven zerschießt. Ich sage immer, ich probiere immer erstmal neat und wenn ich es dann für sinnvoll erachte, dann packe ich mir ein bisschen Wasser dran. Aber das
kommt auch ein bisschen jetzt auf die Stärke drauf an, ne? Aber wenn wir da irgendwie
65,3
ich sag mal ab 68 plus oder so, 58 plus, dann bin ich auf jeden
aber
Fall
Wasserkind. Aber das hier ist ja.
Gibt ja genug andere, die sagen, wir trinken jeden Whisky neat, also egal, was, jede Fassstärke so und kann man auch.
Ja, aber ich meine, auch hier gilt wieder jedem so, wie ihm schmeckt. Also ich hatte vor 2 Jahren Tasting mit einem Whisky-Club, der hat sich die Whiskys unser Corage also alle.
Wir müssen mal ganz kurz Rai.
Ja, jetzt hier, Rai.
Rai.
Der hat sich alle Whiskys unser Corage 1:1 mit Wasser verdünnt und hat mir dann gesagt, das sind die besten Whiskys, die er in seinem Leben getrunken hat.
Mhm.
Fantastisch. Also warum soll ich da sagen, das kannst du, also ist doch super.
Mhm. Warum ihm den Spaß nehmen?
Ne? Warum ihm den Spaß nehmen, genau.
Genau, totaler Quatsch, versteh ich total. Hm. Ja, auf der anderen Seite, der Ansatz zu sagen, ich probiere es wenigstens einmal so, wie sich der Hersteller gedacht hat, das finde ich schon, das hat was mit Respekt zu tun. Das finde ich schon gut, ja. für den Genuss dann später, wenn man so eine ganze Flasche hat, ja, trinkst, wie du möchtest.
Ja.
Ja, aber zumindest einmal die Idee nachvollziehen, was sich derjenige, der das Produkt herstellt, dabei gedacht hat, das muss schon sein.
Genau, und wenn du denkst, du gehst zum Restaurant, du hast ein Steak vor dir ohne Salz. Ich denke mal, der Whisky ohne Gewürz und Salz ist quasi, wenn es in der Fastwerk ist, wahrscheinlich nicht. Komm, ich muss das noch weiter verarbeiten, aber ich meine, die Idee, dass es wie der Produzent das gedacht ist, am besten ist.
Genau,
und du kannst dann noch Salz hinzufügen, aber wenn es komplett ohne Salz kommt, ja, vielleicht ist es ein bisschen anders.
Es kann zufällig schmecken, ne? Es kann super sein,
aber es
ist, eher ein Zufallsprinzip und nicht
Ja, aber der Hersteller wird, der Koch wird ja auch ein bisschen salzen.
Ja, und es geht um das andersrum, dass du nicht das Steak kriegst und dir erstmal Salz und Pfeffer drauf machst, sondern du probierst das Steak und sagst dann,
das ist ja das, was viele machen. Ne? Das ist, glaube ich, das, was viele machen. Und auch diese Idee, irgendwie nachwürzen und dann sagen Leute, naja, Salz ist ja Mineral. ist auch Quatsch. Also erstmal schon probieren. Da gab es meistens eine Idee dahinter irgendwie, um das dann zu genießen. Und deswegen, ich finde, ich habe gerade probiert. Super. Genau richtig.
Weil du von der Idee sprachst, ne? Die dahinter, also PX,
bedarf schon mal ein bisschen mehr.
Ich habe in den letzten Jahren bin ich so ein bisschen weg vom PX, weil es viele schottische Whiskys gibt, die so vom PX so komplett zermatscht werden. Da ist dann das letztendlich egal, welchen Whisky du trinkst. Es schmeckt halt alles nach süßem Sherry. Und das finde ich hier überhaupt nicht. Und das finde ich total schön, weil der kommt so wirklich so von hinten.
Nein.
Von hinten durch den Rücken, durch die Brust und dann irgendwie ins Auge. Der untermalt das schön. Der ist aber, du hast die tolle Süße vom PX und so. Und ich habe auch diesen leichten Vic Medi-Night Hustensaft-Moment, so ganz bisschen so.
Ja, wieder Manhattan auf Speed.
Finde ich total gut. Also gefällt mir sehr. Echt schön.
Und wir haben eigentlich ziemlich wenig Restzucker oder Zucker von dem PX in diesem. Und der Rocken hat so viel.
Der saugt das auf, ne?
Genau, also es ist.
Ja, der Basis auch
so, ist so ein robust an sich. Und dann, wenn wir PX machen, der Rocken ist immer noch da. Ich meine, das wird einfach nicht da verschwinden, weil unser Grunddestillat, wie wir heute probiert haben, hat so viel an sich. Und dann, wenn wir zum Beispiel PX Finish machen, wollen wir das nicht verlieren.
Ja.
Wir wollen das in Balance haben.
Das verstehe ich. Was mir gerade auffällt, ist tatsächlich, dass das PX-Fass so ein bisschen diese typische Roggenwürze ein bisschen wegnimmt, ausgleicht. Ja. Das heißt, der ist schon auf der Zunge dann vor allen Dingen beim Runterschlucken dann ein bisschen weicher, was aber, also kann ich mir nicht anders vorstellen, tatsächlich durchs Fass kommt. Ja, bei den anderen Qualitäten jetzt hattest du immer so ein bisschen so ein Prickeln, so eine Würzigkeit auf der Zunge, was jetzt so ein bisschen in den Hintergrund tritt, tatsächlich.
Das ist schon ein bisschen die PX-Süße, aber die ist halt nicht süß. Das ist jetzt nicht dieses zu viel, ne? Sondern es ist so, es roundet ein bisschen. Und wie gesagt, ich finde, es hat immer noch diesen ätherischen Moment, der sowieso im Destillat drin ist und den PX auch mal noch irgendwie ein bisschen hat.
Ne? Ich habe es eingerochen, ich fand es fantastisch. Die Nase ist super.
Ich finde hier der Peat Smoke und der PX tanzen einfach.
Genau.
Das kommt noch hinzu, da haben wir noch gar nicht drüber geredet,
das über den Rauch. Halt, ne? Ja, dadurch, dass du, es ist einfach eine sehr, sehr geile Kombination in dem Fall hier, die viel Spaß miteinander macht. Und ich kann an der Stelle mal unsere Brandmanagerin Madeleine grüßen, also für unseren deutschen Distributeur arbeitet, die war letztes Jahr mit in Finnland zur Weihnachtsfeier und hat mit abgestimmt und sie sagt über sich selber, dass sie kein großer Whisky-Fan ist, sie hat alles ganz tapfer probiert und bei dem Fass sagte sie dann tatsächlich auch, was sehr überraschend ist, weil es ein Peat Smoke ist, der ist lecker, der schmeckt mir. Und das finde ich auch immer einen sehr, sehr schönen Fact, wenn man dann Menschen hat, die sagen, ich trinke keinen Whisky, aber der schmeckt mir gut.
Weil die sich ganz oft gar nicht reindenken können, dass so etwas wie Rauch in einem Getränk ist. Dann probieren sie es und merken, wie spannend und lecker das ist. Habe ich ganz oft in Tastings tatsächlich, dass Leute buchen bei mir ein Irland-Tasting. In der Erwartung, dass es dort nur weiche, milde, nicht rauchige Whiskys gibt. Und dann haust du da am Ende irgendeinen rauchigen Irren rein. Und dann sitzen die da. Das ist jetzt aber mal ein guter Whisky. Ja, und vornehmlich tatsächlich sind es dann Frauen, die wirklich dann dieses außergewöhnliche Aroma wahrscheinlich vorher noch nicht wahrgenommen haben, noch nicht kennengelernt haben und dann total begeistert sind von einfach diesem Neuen auch mal. Ja. Und das kann ich total nachvollziehen. Und ja, PX und Pete passt halt einfach, ey, sorry, Arsch auf Eimer.
Geht immer. Und was wir noch gar nicht betont haben, glaube ich, ist, dass wir ja hier finnischen Peat benutzen.
Das wollte ich vorhin fragen. Da wurde ich irgendwann
unterbrochen.
Da wurde ich kurz unterbrochen, weil die Frage lag mir auf der Zunge und ich habe sie dann irgendwann nicht gestellt. Ist es legal, in Finnland Torf abzubauen?
Ja, und Finnland ist tatsächlich einer der größten Torfabbauer der Welt, weil in Finnland
da
Torf...
Da sind wir nicht stolz drauf.
Da sind wir nicht stolz drauf, nein. Aber in Finnland wurde jahrelang Torf verfeuert. War halt wirklich ein Energie- und Heizträger. Aber inzwischen ist es weniger und weniger. Also Finnland will ja bis 2030 CO2-neutral sein. Insofern wird das in den nächsten Jahren sich komplett auflösen. Was aber für uns den Vorteil hat, dass wir mehr Peat zur Verfügung haben. Aber ja, es ist erlaubt. Man muss aber halt auch sagen, was Karl ja vorhin sagte, es gibt einfach sehr, sehr viel Moor in Finnland. Es gibt ja dieses Land der tausend Seen. Das ist im Grunde genommen Wasser, Moor und ein paar Häuser dazwischen. Aber Kalle, magst du uns ein bisschen was zu den Besonderheiten des finnischen Torfes erzählen?
Gerne.
Danke, Kalle.
Danke, Kalle.
Zurück ins Studio.
Zurück ins Studio. Ich bin gerade inzwischen, ja. Okay. Ja, finnischen Torf. Ich muss sagen, mein Hintergrund ist Umweltökologie.
Ja.
Also ich will immer, und da ist das natürlich die menschliche Einfluss an Biosphäre zu vermindern. Und dann sage ich immer, der beste Grund, Torf zu nehmen, ist natürlich Whisky zu räuchern, weil wir nehmen das zum Räuchern, nicht zum Trocknen. Also wir brauchen nicht viel für eine Flasche Whisky.
Ja.
Okay. Aber was ist besonders in finnischen Torf ist natürlich, wer der Torf entstanden ist, liegt das natürlich an der Vegetation. Mhm. Und wir sind nicht am See. Wir sind am See, aber nicht am Meer.
Ja.
Und da haben wir gar keinen Salzeinfluss bei dem Torf. Unser Torf ist da vielleicht ein bisschen jünger als bei den Schotten. Und das heißt, alles, was da gewachsen ist, ist noch nicht komplett abgebaut.
Ja.
Und bei dem finnischen Torf haben wir eher so kräuterliche Noten. Gar keine von diesen salzigen Noten, gar nicht da.
Dieses Jodhaltige fehlt halt.
Jodhaltige, ja. Das gibt es ja gar nicht. Wir sagen immer Süßwassertorf, ja. Weil normalerweise Torf ist immer im Grund genommen Süßwasser. Ja. Also es möglicherweise hat früher war Meeresboden, aber bei uns ist es immer im Land, Inland. Mhm. Es gibt so kleine Kiefer, Sphagnum, Moos wächst da und bei dem Torf drauf besonders gibt es diese grünen Noten noch dabei.
Ja.
Und es ist da man erkennt das als Torf schon, aber es ist komplett anders. Und das ist der, wir können, wie beim Wein zum Beispiel, hat man, wo das herstammt, ist das der der Boden. Und ich sage immer, wenn wir zum Beispiel unseren Torfingen Whisky machen, hat das dieser Land zweimal in dem, weil es hat den Land, wo der Roggen gewachsen ist, aber auch den Torf, was in dem Land
Double Terroir.
Genau, das ist der Terror in Double, aber und da erkennt man richtig, wo das herkommt. Und deswegen ist Torf anders halt, Das hängt an Klima, die Vegetation, was folgt von Klima. Und bei uns ist das sehr anders. Und ich weiß nicht, ob es besser ist oder ob es ist halt anders.
Das ist genau das, worauf es dir ankommt, dass du wirklich dann diese Eigenheiten für Regionen rausstellst.
Genau.
Darum geht es ja im Endeffekt. Ja, du könntest jetzt natürlich auch sagen, gut, wir nehmen jetzt Torf und importieren den aus Belgien, Schottland, sonst woher.
Ja.
Vielleicht auch eben den, der diese maritimen Noten, aber das ist ja eben nicht Finnland.
Und das machen natürlich sehr viele Destillerien und bei uns natürlich, Roggen hat für uns entschieden, weil wir für Roggen entschieden haben, heißt das, es gibt ja keinen rauchigen Roggenmalz.
Ja.
Dann wir müssen dasselbe machen.
Mhm. Oh, ihr melzt das rauchige Malz dann auch selber? Nee,
melzen nicht, aber dieses Räuchern machen wir in der gleichen Stelle, wo das dann auch mit dem Erlenholz geräuchert wird, wird es auch mit dem finnischen Torf geräuchert.
Okay.
Ja. Und ich denke mal, das gibt den Fingerabdruck zu unseren Whiskys, dass es richtig von Finnland kommt und da sind wir treu halt an dem, was wir von Anfang an entschieden haben. Wir machen finnischen Whisky, deswegen wollen wir auch den Torf aus Finnland. Wir wollen dieses Erlenholz, was die alte Tradition in Finnland hat. Und von diesen Bausteinen wollen wir bauen. Ich war in Schwäbisch Hall als Austauschschüler, deswegen kommt dieses Spruch. Ja.
Ich habe meine Ausbildung bei der Volksbank gemacht und ich durfte für Schwäbisch Hall damals sehr, sehr viel. An meinem ersten Arbeitstag durfte ich als der Schwäbisch Hall-Fuchs verkleidet durch Jena laufen. Ja, also das war eine sehr spannende Erfahrung. Aber ich fand, das hat nochmal sehr, sehr schön auch euren Approach einfach zusammengefasst, der Brennerei. Und das war schon so ein fast schönes Schlusswort. Wir sind jetzt schon über drei Stunden.
Warte mal ganz kurz. Ich muss noch sagen, also diese Kräutrigkeit, die du in dem Juri hast, lieber Tim, die findet man auch in dem Destillat hast, ohne Rauch. Die findest du auch wieder in dem Rauch wieder.
Okay.
Also ich finde, das ist was sich überträgt und deswegen ist es auch so harmonisch.
Das stimmt.
Weil das ist beides, also das Grunddestillat ist kräutrig ohne Rauch. Und der Peat Smoke hat auch eine Kräutigkeit.
Das unterstützt sich.
Aber bevor du das jetzt hier abbrichst, ich habe noch eine Frage.
Ich will nicht abbrechen.
Du willst gar nicht abbrechen, sehr gut.
Ich will gar nicht abbrechen. Ich will einfach was von euch.
Sehr gut.
Denn es gibt im Dram Good Podcast eine Kategorie und die heißt Musik.
Ja.
Und ich möchte gerne euch das noch aus dem Kreuz leiern, ihr Mäuse.
Sehr gerne.
Das heißt, ihr dürft jeder. Du kannst gleich weiterreden. In der Zeit, wo du redest, dürft ihr beide überlegen, was ihr denn jeweils für den Song auf unsere Dram Good Spotify Playlist draufpacken würdet, die gut zu Kyro passt. Oder einfach zum Whisky trinken oder in der Sauna hocken.
Das sind ja drei Songs jetzt. Also.
Von mir aus auch drei. Ist alles in Ordnung. Hauptsache nicht dry.
Dry. Nein, also wir müssen ja noch nicht aufhören. Ich meine, Kalle muss irgendwann zum Zug. Aber ich habe da noch mehr Flaschen und ich habe Zeit. Ich habe eine wunderschöne Ferienwohnung hier in Leipzig. Ich weiß nicht, wann. Die machen um eins zu, habe ich gesehen. Also wir haben noch massiv Zeit.
Ja.
Insofern stelle ich meine Abschlussfrage noch nicht. Ganz einfach.
Also ich muss gleich weg.
Er muss gleich weg, ja.
Die Antwort ist Kyros Choice.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Also für die Musik würde ich auf jeden Fall sagen, wegen dem Hintergrund, Massive Attack.
Oh, sehr gut.
Sehr gut, ja.
Kein Song an sich, aber...
Ja. Tim findet was Gutes vom Metal Attack.
Ich wollte gerade sagen, ich finde was Gutes, was wir da reinhauen. Bin ich absoluter Fan.
Witzigerweise
habe ich heute erst mit meiner Kollegin über Trip-Hop gesprochen. Insofern sehr, sehr guter Einwurf.
Eine Band, die wir nennen müssen, weil wir mit denen ganz viel machen, die kommt aus Finnland. Die hat den wunderschönen Namen Steven Seagulls. Also nicht Steven Seagal, sondern Seagulls, wie Möwen.
Möwe.
Und die machen so, also wenn man die Musik hört, würde man denken, das sind so Rednecks irgendwo aus dem Süden Amerikas, die so Country-Versionen von Songs machen. Mhm. Sind aber Finn. Und ich kann das jedem nur empfehlen. Haltet kurz den Podcast an, geht mal auf YouTube, gebt Steven Seagulls an. Das sind super lustige Jungs, die richtig, richtig gute Coverversionen von guten Songs machen. Auch da wirst du was Gutes finden für die Liste. Ansonsten, was ich tatsächlich, und jetzt muss ich, Schande über mich, einmal gucken, wie der Song heißt.
Ich pack drauf, Self-Esteem, original eigentlich von The Offspring, in dem Fall die Version von Steven Seagulls. Mega.
Weil, was wir noch gar nicht erzählt haben, ist, es gibt in unserer Destillerie einmal im Jahr ein Musikfestival, das Kyrofest. Das ist immer am 3. August-Wochenende. Dieses Jahr zum ersten Mal an 2 Tagen und da kommen nur finnische Musiker. Und ja, eine Vorgabe ist, dass maximal eine Band Death Metal sein darf. Dieses Jahr haben wir gar keine
Deswegen kommen nie Bands, deswegen oder was?
Kommen die Bands doch. Weil es gibt in Finnland eine riesengroße Musikszene, genau wie in Deutschland.
Ja.
Und letztes Jahr habe ich da einen Musiker entdeckt, der heißt Paperite. Und Kalle, kannst du den Song einmal vorlesen, weil ich kann das nicht gut machen. Den von Paperite.
Muutta linnut ranta hiekka.
Und das ist ein fantastischer Song. Also erstmal, die finnische Sprache ist sehr gut für Rap, muss man so sagen. Und in dem Song geht es letztendlich darum, dass sein Vater verstirbt und er dann so ein bisschen darüber reflektiert, wie das ist, wenn man jetzt der Nächste ist, der quasi vorm Grab steht. Und ich kann kein gutes Finnisch, ich versuche das zu lernen, aber mein Finnisch ist nicht sehr gut. Aber diese Musik transportiert das total, diesen Weltschmerz und diese Dankbarkeit gleichzeitig für seinen Vater. Und das ist wirklich ein toller Song, kann ich sehr empfehlen. Und es ist finnischer Hip-Hop, der sehr, sehr viel Spaß macht.
Die drei Tracks sind hinzugefügt.
Sehr gut.
Weil das wollte ich nicht missen. Irgendwann später vergesse ich es wahrscheinlich. Ja, ihr hättet alle Angst, dass ich das jetzt abwürge, ne?
Das war gerade so ein bisschen, wir sind jetzt schon über 3 Stunden.
Jetzt müssen wir langsam aufhören hier, Tim.
Ich dachte, das ist hier wie bei der
Zeit. Hatte nur Angst,
ich bin hier im Kopf noch voll im Thema Torf und dann sagst du hier zu Ende Musik.
Nein, ich hatte nur im Kopf, dass Kalle eventuell gleich gehen muss.
Ja, aber dieser, ich habe noch Zeit. Also wenn ihr mit mir vorlieb nehmen möchtet.
Dann würde ich vorschlagen, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause.
Ja.
Verabschieden uns ganz innig.
Genau.
Und danken erstmal dir, lieber Kalle, dass du mit hier warst und noch bist. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Super interessante Insights in die Geschichte, in die Produktion. War wirklich super cool.
Ja, vielen Dank.
Und auf jeden Fall bis bald.
Ja, bis bald, bis zum nächsten Mal. Und es hat mich gefreut, mit euch richtig in den Wurzeln von unseren Whiskys zu gehen und das war richtig, richtig schön hier und ich glaube, wir haben auch eine gute Abdeckung auf dem Tisch hier jetzt von geilen Whiskys.
Ich glaube auch jeder, der ein bisschen Kyro atmen möchte, der macht sich eine Flasche auf, natürlich, ja. Klar. Und B, hört er dann die Folge mit euch beiden, weil da gibt es, glaube ich, hier aus allererster Hand auch Gefühl, ne? Das habe ich heute so gemerkt, ne? Dass ihr da auch für brennt, so für das Thema und ist dein Baby vor allen Dingen, so, ne? Mit dem du die letzten 15 Jahre irgendwie oder länger gewidmet hast, das merkt man auch, wenn du hier sprichst. Von daher nochmal vielen Dank, das war echt cool, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Bis gleich nach der Pause.
Bis gleich nach der Pause.
Und wie wir in Finnland sagen, kiitos. Und Nakemin.
Kiitos, Nakemin.
Oh. Richtig gute Aussprache.